diese Jay Fay oder wie diese Streetfood-Köchin heißt, die schaut auch echt wie so ein Kinocharakter aus. Und vielleicht hat es ja beim Christian was ausgelöst. Die kocht dann im Wok mit der Skibrille.
Und die erinnert mich wirklich an so einen
Charakter.
Wie weißt du das jetzt, Tax?
Ja, ja. Also ich muss sagen, ich glaube, die Dame ist schon etwas älter.
Ist jetzt nicht ja, allgemein
Christians war Zielgruppe. Aber
der GILF-Effekt.
Alter hat ja heutzutage nichts mehr zu sagen.
Der GILF-Effekt.
Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei der Philipp.
Hallo.
wieder zu früh gemerkt.
Genau.
Der Christian.
Brains.
Aus dem Keller.
Der Tax.
Ja, vom Keller und nun daheim.
Und ja, der Peter. Und wir sind live und dieses Mal so richtig live und wir haben sogar jemanden... Jemanden im Public Chat. Ich sage jetzt nicht, wie viele Leute uns hier live zuhören, aber ja. Es sind schon ein paar. Also.
Und es ist kein Chatbot, oder doch?
oder vielleicht doch.
Es ist elitäre, noch nach oben, eine elitäre Runde.
Genau.
Ja.
Fein, klein, aber fein.
Ich fange mal an, was ich heute so trinke, weil das ist ja jetzt fast schon Kult. Das müssen wir jetzt jedes Mal machen. Mhm. Ich habe hier den Fuse Tea. Kennt ihr das?
Das ist Fuse Tea.
Fußtee. Grüner Tee mit Mango, Kamille, Grünteeextrakt und Mango-Geschmack, wenig Kalorien. Dann habe ich mir den gerade eingeschenkt. Und das ist so süß, das Zeug. Und jetzt sehe ich das hinten drauf. Da ist Zucker drin, an zweiter Stelle natürlich, und Stevia. Und wir alle wissen, Stevia schmeckt irgendwie scheiße.
Das hast du schön gesagt.
Jetzt habe ich hier so eine Literflasche und die werde ich heute innerhalb dieser Aufnahme konsumieren.
Ja.
Und
alles, was von Google kommt, kann ja nicht gut schmecken.
Puh, das war jetzt aber...
Oh, der war nicht so gut. Getränk.
Der war nicht so gut. Naja, auf jeden Fall ist es sehr süß. Und zwischendrin könnte es sein, dass ich sage, Mai ist Dessert. Dann liegt es daran, dass ich gerade dieses Getränk konsumiere.
Dann wissen wir Bescheid.
Ja. Und Tax, du bist auch im Tee unterwegs, oder?
Ja, ich habe hier mir mal ein Wasser hingestellt und zusätzlich noch einen frischen Ingwertee.
Das Wasser ist ja wichtig, dass man nicht so schmatzt, wenn man spricht. Mhm.
Achso, dann esse ich jetzt hier keine Gummibärchen, oder?
Ingwertee, selbst gebraut.
Tatsächlich selber gebraut und immer die Schale auch noch vom Ingwertee mittrinken und mitbenutzen.
Ingwer und Chili.
Nur Bio-Ingwer. Sonst wird es nichts mit dem Podcast.
Boah, jetzt sind wir immer gesünder. Jetzt gehen wir gleich mal zum Philipp, der hat sicher das mega gesund.
Das gibt ja ordentlich Tinte auf dem Füller.
Jetzt kann ich gleich wieder das Gesunde komplett versauen. Also ich habe heute ein erlesenes Duett von der Hopfendolde. Zum einen habe ich einen Hackerpschorren Naturradler mit natürlichen Zutaten. Mit dem werde ich auch gleich anfangen.
Wow.
Ich hoffe, ihr seid alle taub. Und danach, als Nachspeise, habe ich dann quasi noch ein köstliches Hopf-Weißbier, ist ja quasi mein Stammweißbier. Heute allerdings alkoholfrei.
Das hattest schon mal, das Hopf, gell?
Ja, das ist so ein bisschen mein Stammweißbier, seit ich das Franziskaner ein bisschen über habe. Also ich kann es immer noch trinken, aber nicht mehr als 8 Stück am Tag. dann trinke ich immer dann lieber einen Hopf. Und das alkoholfreie Hopf, das ist tatsächlich recht lecker. Und dann bin ich auch nicht so müde zum Ende des Podcasts. Krass,
also Radler und alkoholfrei. Dann bist du aber trotzdem aktuell der Spitzenreiter in Sachen Alkoholgehalt bei den Getränken. Jetzt kann der Christian das vielleicht noch toppen.
Ach nee, kann ich leider nicht. Außer mit dem Grundgehalt, den ich über den Arbeitstag aufgebaut habe.
Genau, der Grundgehalt, oder?
Ja, aber den muss ich jetzt langsam wieder abbauen, damit ich schlafen kann. Nein, ich habe eine Dose Monster Rehab Tea and Lemon. Und ich reihe mich ein in die Tees mit ungesundem Zeug, also nicht wie der Peter halt mehr. Das ist
Monster Rehab.
Oh, yeah. Wow. Und das ist
die Wasser, Zucker?
Nee, es ist ein bisschen
Zucker, Wasser.
Nicht so viel wie in normalerweise in diesen Monstern, aber es schmeckt noch süßer als wie die Monster mit Zucker. Aber nicht so greisig. Da ist kein Stevia drin, sondern da ist so normaler Süßstoff drin. Und das
Süßstoff halt einfach in rauen
okay. Mengen. Der schmeckt halt greislig, wie Energy Drinks immer greislig schmecken, oder?
Ja, und halt mit ordentlich Zucker, damit man süchtig drauf wird. Oder halt in dem Fall Süßstoffe halt. Und genau, und Zitrone drin, damit man mehr Zucker und Süßstoffe reintun kann.
Mhm. Ja, sehr schön.
Ja, dann sind wir ja total versorgt. Ich glaube sogar, dass der Christian noch Nüsschen hat. Also wenn es irgendwann mal knabbert,
sich. Nicht, ja, nicht nur Nüsschen, ich habe auch noch Datteln.
Ich dachte, du hast noch Nüsse.
Ja, Christian, dann genieß deine dicken Datteln.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, weil wir machen wieder mal, ich glaube, langsam pendelt sich's ein.
Du musst langsam los, Philipp, oder?
Ich muss langsam los. Nee, aber Peter, du wolltest gerade sagen, wir machen heute wieder einen Plaudercast, ne?
Ja, natürlich wollte ich.
Wollte ich aber da schon noch mal ganz kurz sagen, wir hatten ja eigentlich, wollten wir einen Themencast über Days Gone für PS4 machen. Mhm. Und Peter, was ist da eigentlich passiert?
Ich hab's zu wenig gespielt. Ganz einfach, ich habe schlichtweg zu wenig gespielt. Aber ich will jetzt noch nicht sagen, warum.
Genau. Mhm. Ist ja ganz naheliegend, dass es nichts mit der Qualität des Spiels zu tun haben kann.
Ich habe es in der Tat nämlich auch nicht so viel gespielt. Ich werde auch nicht sagen, warum im Moment. Aber wir werden auf Days Gone auf jeden Fall, glaube ich, nochmal eingehen, weil ich glaube, ich habe es immerhin 5 oder 6 Stunden runter.
Wir werden auch heute noch, ich finde, wir sollten auch heute kurz drauf eingehen, oder sollten wir es heute komplett
raus? Nee, wir sollten auch heute kurz drauf eingehen. Ich glaube, bis wir das nächste Mal
casten. Ansonsten hörst du gleich Deep und da ist unser einziger Gast rausgedroppt, weil die Erwartungshaltung so hoch und dann gleich enttäuscht in den ersten 3 Minuten.
Einziger, das sind Mengen, sind da im Live-Chat unterwegs. Mengen.
Ah ja, stimmt, die fassen wir immer in Zehntausender-Gruppen zusammen.
Deswegen, also Days Gone kommt heute noch, aber ich würde sagen, wir fangen mit irgendwas anderem an, mit irgendwas leichtgewichtigem. Christian, willst du irgendwas über so ein Switch-Spiel erzählen zum Beispiel?
Oh ja.
Weil du eh schon so geschwärmt hast von diesem Katana
jetzt, Zero. Genau. Wenn du mir schon die Bühne gibst, dann fange ich doch gleich mal an.
Ja, du hast die längste Liste, da macht es Sinn, dass du anfängst. Ja,
aber jetzt genau. Also bei den Spielen ist es kürzer als bei den Filmen auf jeden Fall und anderen Medien. Spiele. Switch-Spiel, ich habe, und das habe ich groß promoted, habe auch schon 2 Leute davon überzeugt, dieses Spiel zu spielen. Ich rede von Katana Zero. Einer neuen Indie-Perle, die ja auf der Switch rausgekommen ist. Und ich glaube, genau auch auf PC, Steam gibt es zumindest auch. Und eines der Spiele, wo ich auch im Nachhinein dann geschaut habe, was es für Geheimnisse freizuschalten gibt, weil es gibt 2 unterschiedliche Enden, ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Und nach dem Durchspielen kann man die Levels auch nochmal durchspielen und da gibt es geheime Gegenstände zu finden. Und da fand ich es das erste Mal schon wieder richtig schade, dass die Switch kein so ein Trophäensystem hat oder Achievement-System hat. Weil sogar auf Steam gibt es das ja auch mit diesen Achievements und da gibt es welche und die hätten richtig Bock gemacht, die hätte ich alle nochmal durchgezogen.
Aber vielleicht ist ja auch ganz gut, weil dann kann sich auch schneller von dem Spiel lösen und das nächste spielen.
Vielleicht, genau, so habe ich es dann auch gemacht. Ganz kurz zum Spiel, man spielt einen Profikiller, einen Samurai, der im Auftrag von einer Geheimorganisation Aufträge annimmt, um halt Gegner zu killen. Und diese Geheimorganisation versorgt ihn auch mit einer Geheimdroge, die es ihm erlaubt, die Zeit zu manipulieren. Und das ist eben der Clou an diesem Spiel. Es ist aus der Seitenansicht, so ein Side-Scrolling ein bisschen, bewegt man sich durch zweidimensional, durch Level mit unterschiedlichen Höhen, also mit Treppen hoch und runter und über unterschiedliche Stockwerke springen, durch Türen durch und versucht dort die Gegner, die einem auf einen lauern, abzumurksen, die mit allen möglichen bewaffnet sind, mit Gewehren, mit Messern, Äxten, keine Ahnung was. Und der Clou ist halt, dass man zum einen die Zeit verlangsamen kann, um halt eine Pistolenkugel, die auf einen geschossen wird, mit dem Katana zurückzuschießen. Und das kann man zwar auch ohne Zeit verlangsamen, genau, wenn man gute Reaktionen hat, dann kann man das direkt zurückschießen oder wie ich halt mit Zeitlupe. Weil es ist hier und man merkt, die Artverwandtschaft oder die Inspirationsquelle war ganz eindeutig Hotline Miami. Es ist ähnlich mit diesen Levels unterteilt, dass du durch dieses Haus gehst, um die Gegner Platz zu machen, bei jedem Fight-Kontakt bist du tot. Also jeder Treffer von einem Gegner lässt dich sofort sterben. Aber dann kommt wieder die Droge ins Spiel, dann drehst du einfach die Zeit zurück bis zum Anfang vom Level und spielst dieses Level nochmal. Mhm. Es ist unglaublich stylisch gemacht. Also die Grafik, die Pixelgrafik ist wunderschön. Der Soundtrack ist hervorragend. So ein Synthie-Techno-Pop-Soundtrack, der wirklich unglaublich geil ist. Und es hat auch unglaublich viel Story. Also zwischen den Aufträgen gehst du dann immer zu deinem Boss, der so ein bisschen auch als Therapeut agiert, der dich dann die Droge gibt. Du kannst mit dem reden, hast Dialogoptionen. Die Dialogoptionen ändern auch teilweise dann, also nicht die Handlung, aber halt die Erzählweise, wie was vorkommt. Und unglaublich genial. Und wie gesagt, ich konnte schon zwei davon überzeugen. Einer davon weiß ich zumindest, dass es auch schon durchgespielt hat und hat es genauso gesuchtet und fand es auch hervorragend.
Wie lang ist es, das Game?
Ich hätte mal, ich habe mich auf die Uhr gesagt, ich hätte gesagt, so weiß nicht, 4 bis 6 Stunden vielleicht. Okay. Also es ist nicht lang. Also es hat schon einige Levels, an manchen hängt man länger, bei manchen kürzer. Es ist auch so, dass manche sind schon recht fordernd. Und wenn dann der Wurm drin ist, dann schaffst du es halt nicht, dann legst du es weg, machst es am nächsten Tag, dann klappt es irgendwie sofort. Ich fand es nicht so schwer wie Hotline Miami. Das fand ich wirklich schwer. Und ich habe es aber dann, wie gesagt, durchgespielt und auch am Ende gab es ein paar Szenen, die waren schon ein bisschen knackig, aber alles machbar, weil man halt eben sich reinbeißt, weil es einen motiviert und in dem Fall war das halt so. Absolute Kaufempfehlung, kostet irgendwie 15 Euro, glaube ich, oder sowas im E-Shop. Und ein geniales Teil.
Aber es ist nicht von den Hotline Miami-Machern, oder?
Nein, ist nicht von den Hotline Miami-Machern. Okay. Ich glaube, das waren 2 oder 3 Mann, die das gemacht haben. Also einer, der hauptsächlich das ganze Gameplay und Programmierung, ein bisschen Design gemacht hat, einer, der noch beim Design unterstützt hat und einer, der den Sound zugetragen hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann natürlich auch wieder Halbwahrheiten erzählen, das kann jetzt gerade ad hoc keiner nachweisen. Eben, Kommentare, Hate-Kommentare, bitte, genau, die löschen wir dann einfach weg.
Eigentlich müsste es ein Award geben für Spiele, die mit sehr, sehr wenig Personal erstellt worden sind und hohes Qualitätsniveau erreichen. Finde ich sehr interessant.
Genau, also ich bin der Meinung, dass auch dir die Grafik sehr gut gefallen würde, Tax. Also es ist weder fotorealistisch noch irgendwie weiche Kontraste, noch halt irgendwie so, oh, schau mal, der Rauch.
Ja, schon verloren beim Tax, ne?
Dieses Art-Design.
Das waren die Punkte, die im Tax wichtig sind.
Ja, ich habe es mir gerade schon angeschaut. Und bitte nicht lachen, mich erinnert es an einen Vorgänger, ich glaube, beim PC gab es dieses Spiel, Rick Dangerous. Furchtbares Spiel, aber dann habe ich das gerade.
Okay.
Kennt ihr dieses Spiel? Also Rick Dangerous war damals erstens Amiga. Ja, da fangen wir mal an.
Nein, echt?
Zweitens war Rick Dangerous für die damalige Zeit überhaupt nicht furchtbar. Ja, ich habe das geliebt.
Ich und es hat überhaupt zu nahe treten. Ich habe damals schon gedacht, es muss echt besser gehen.
Es hat auch überhaupt gar nichts mit Katana Zero zu tun.
Ja, es ist ja so ein Seitensprung-Scroller.
Pixel-Sache.
Ne? Seitensprung-Scroller finde ich auch mal ein schönes Wort. Ich werde das gleich mal als Titel mir notieren.
Wie gesagt, das ist im Endeffekt ist es sowas wie, keine Ahnung, wie Turrican oder so, wo du halt durch die Seite hüpfst und dann kämpfst, aber durch diese Zeitlupe, also Bullet Time und Zurückspulfunktion ist es halt einfach einzigartig. Also sowas habe ich noch nicht gesehen.
Und ja, das war. Also es wirkt auch sehr, sehr stimmig. Also ich habe es mir gerade im Hintergrund angeschaut. Feines Spiel auf den ersten Blick. Haptik kann ich nicht beurteilen, aber.
Nein, das kommt halt auch noch hinzu. Die Steuerung ist absolut direkt. Du kannst nicht sich darüber beklagen, dass irgendwas träge ist oder verzögert ist. Auch, dass du, wenn du stirbst, geht sofort zurück an den einen, dass das Spul zurück ist, ein VHS-Effekt, den kann man aber ausschalten. Ich habe ihn aber nicht ausgeschaltet, mich hat es nicht gestört. Und es ist wie bei Hotline Miami, du hast keine Wartezeiten dazwischen. Es ist alles in sich extrem, extrem stimmig. Genau. Hallo?
Ja, hallo. Wir haben gedacht, da kommt noch was.
Achso, nein. Hast du nach extrem noch was gesagt oder war da ein Punkt? Weil sonst hattest du nämlich einen langen Aussetzer.
Ja, wir haben alle gewartet, was
jetzt. Nein, ich hatte eigentlich extrem stimmig gesagt. Das stimmig war weg.
Hattest ich hatte stimmig gesagt.
Ich dachte, das liegt am langen USB-Kabel, was ich heute verwende.
Ja, vielleicht habe ich an das gedacht, Tax, an dein langes USB-Kabel und dann ist mir stimmig nicht mehr eingefallen.
Ja, aber ich habe ja den Popschutz drauf, also von daher kann
jetzt dann kann ja nichts schief gehen.
Übrigens, der Chris meint, er hat sich schon geholt hier im Chat.
Gleich sehr gut, sehr
Resonanz,
gut.
Aber er spielt es gerade nicht, wegen Darksiders und Mortal Kombat 11.
Richtig. Den Chris hatte ich damit gemeint, als einer von den beiden, die ich überzeugen konnte. Aber bei dem wusste ich eben nicht, wie er es gespielt hat. Also anscheinend nicht, ja. Aber unser anderer treuer Hörer, der Ludwig, der heute leider nicht dabei sein kann.
Beim Ludwig ist auch immer sehr schwer, ihn zu überzeugen, dass er sich sowas macht.
Ja, aber er hat es auch gespielt. Also das ist ja dann auch nicht so einfach. Was sich zu kaufen zum Spiel ist, schnell überzeugt.
Das stimmt.
Ja, schön, Christian. Das war genau. Schon mal ein guter Anfang. Und dann, ich finde es ja faszinierend, dass der Sushi Striker schon wieder steht. Du hast doch schon mal Sushi Striker hier irgendwann erwähnt, glaube ich.
Habe ich mal erwähnt, da habe ich die Demo gespielt. Und jetzt gab es aber irgendwo mal im Angebot für ein 3DS und da habe ich es mir geholt für so ein Game zwischendurch. Richtig, ja, 3DS. Ich habe den wieder ausgegraben als Inspiration von einem Freund. Schöne Grüße, Basti. Aha. Der mich wieder auch heiß gemacht hat, dass 3DS echt eigentlich eine geile Plattform ist und auch schade ist, dass Nintendo die jetzt quasi abgesagt hat. Klar, zum Wohle der Switch. Und die Switch ist natürlich schon geiler. Aber der 3DS war schon auch ein geiles Gerät.
War schon cool, ja. Und Sushi Striker, jetzt spielst du die Vollversion oder hast du auch schon durch?
Jetzt spiele ich die Vollversion. Nein, durch habe ich es noch nicht, weil es einfach ist auch sehr, sehr umfangreich.
Ich muss das mal googeln.
Aber ein extremer Trash.
Das war ja so heftig. Also das
der Way of Sushido. Genau, ja, du bist hier Way of Sushido. Du bist so ein kleiner Junge, der nach den Sushi-Kriegen mit Sushi-Sprites, so kleine Elfen, versucht, die gegen die bösen Sushi-Gegner, die halt alle Sushi für sich horten wollen, anzukämpfen, damit die ganze Welt Sushis für alle bekommen.
Ja, okay. Ich erinnere mich, du hast da mal was gesagt, ja.
Ja, sogar relativ länglich.
Ja, das langt jetzt auch, genau. Also ich glaube, wer aufs wie so ein Mobile-Game eigentlich so ist. Deswegen, es hat auch nur ein paar Euro gekostet auf dem 3DS. Aber es ist witzig. Ich mag sowas. Wer auf abgefahrenen Japano-Scheiß steht, kann sich sowas schon
angucken. Aber wann spielst du das immer, Christian? Spielst du das casual-mäßig in der Bahn oder wenn du kurz irgendwie Zeit hast oder im Bett oder vom Fernseher oder
in der Arbeit? In der Arbeit.
Das ist ja auch eine Option, ja.
Nein. Ja, kommt drauf an, also vom zu Bett gehen oder wenn im Fernsehen nichts läuft, also wenn wir uns was angucken, was mich jetzt nicht interessiert, irgendwie.
Schatz, guck mal alleine weiter.
Switch nee, das, so. Er spielt es ja dann nebenher so, das merkt man ja dann nicht.
Hoffentlich mit Kopfhörern.
Ja, doch, meistens mit Kopfhörern, ja.
Sehr schön.
Sehr schön. Ich glaube, jetzt muss noch jemand anders weitermachen, weil wir hören aus unserem Live-Chat hier, Christian, dass Oha. Du gewisse Aussetzer hast. Möglicherweise deinstalliert sich deine Discord-App gerade schon wieder. Dein Linux-Rechner übrigens. Linux ist das Problem anscheinend.
Ich greife mal ganz kurz auf, weil wir hatten ja gerade schon gehört, dass unser lieber Zaungast Chris gerade Darksiders auf der Switch spielt. Ich habe mich jetzt auch eine ganze Weile mit Darksiders 2 rumgeprügelt und habe das tatsächlich beendet. Ich habe ein Spiel zu Ende gespielt.
Das ist schon auch eine Besonderheit, muss ich
sagen. Dann als zentraler Punkt quasi, was auch was über die Qualität dieses Spiels für mich aussagt, quasi nahtlos mit Darksiders 3 angefangen. Und auch das macht mir wieder Spaß, auch wenn sich es ein bisschen verändert hat.
Es soll doch ganz anders sein, dachte ich.
Also ganz anders finde ich es nicht. Also es ist schon, also gut, ich meine, dieses Thema mit den apokalyptischen Reitern ist natürlich sowieso das Gleiche. Ja. Ich finde, man hätte das fränkisch synchronisieren sollen, das wäre viel geiler gewesen. Aber wie gesagt, also die apokalyptischen Reiter, das Thema ist natürlich das Gleiche. Du spielst halt nur Fury statt Tod. Also jetzt heißt es auch im Deutschen Fury, weil wohl Zorn irgendwie nicht so cool geklungen hätte für das Mädel. Ich habe ein paar Mal gelesen vorher, es hätte jetzt so sich so ein paar Sachen bei Dark Souls geklaut. Das halte ich persönlich für großen Mumpitz.
Dann würdest du ja auch nicht spielen eigentlich.
Ja, also es spielt sich exakt, wie sich ein Darksiders spielt. Also es ist, sie haben ein bisschen, was sie wahrscheinlich bei Dark Souls geklaut haben, ist, dass wenn du irgendwie beim Endboss stirbst, dass du dann erstmal wieder ein ganzes Stück zu diesem Endboss hinlaufen musst. Aber auch das ist, also ein ganzes Stück heißt eine Minute oder so. Also das ist absolut zu verschmerzen. Und also für mich ist es eine ziemlich gelungene Fortsetzung. Es hat Es hat den gleichen Style, es hat eine ähnliche Stimmung und macht einfach auch wieder Spaß. Also die Darksiders-Trilogie, nachdem das zweite ja immer hieß, das ist nicht so gut wie das erste. Persönlich hatte ich sogar mehr Spaß dran als am ersten. Mhm. Einfach weil ich Tod als Charakter wesentlich cooler fand als Krieg.
Wirklich? Also ja. In dem Spiel, also per se hätte ich ja auch gesagt, von den apokalyptischen Reitern ja, aber
nö, auch im Spiel. Also ich habe zu.
Ich finde, Krieg war schon extrem cool umgesetzt.
Krieg war cool, aber wie gesagt, ich fand Tod jetzt noch eine Nummer, also vom persönlichen Empfinden her, ja. Ich fand den einfach noch eine Nummer unterhaltsamer und Fury kommt jetzt auch ganz gut, wobei Fury ist halt so ein bisschen, zumindest anfangs, dass ich habe das Gefühl, das wird sich im Laufe des Spiels geben, ist halt eine tierisch arrogante Kuh, ja. Aber das Ganze ist ganz nett gemacht. Aber es ist genauso dieses gleiche Prinzip. Du gehst irgendwie, läufst irgendwie in der Gegend rum, dann erzählt dir wieder einer irgendwas von, eigentlich solltest du jetzt erstmal das machen, dann machst du erstmal ein bisschen das, kriegst als Belohnung irgendeine neue Fähigkeit, kannst dann, was weiß ich, durch Lava laufen und hast Feuerfähigkeiten und was weiß ich was. Und so macht's einfach Spaß. Also ich werde das auch auf jeden Fall wahrscheinlich wieder beenden, so vom Gefühl her im Moment. Und das Kampfsystem, du kannst am Anfang sogar auswählen, ob du das neue oder das Darksiders Kampfsystem haben willst. Und ich habe Darksiders Kampfsystem genommen und in dem Moment fühle ich mich da sofort wie zu Hause.
Mhm. Und was unterscheidet das neue davon?
Ich habe es nicht ausprobiert, deswegen kann ich dir nicht sagen.
Da kann ich mir auch vorstellen, haben sie das nachgepatcht oder war das schon immer
ich
so?
Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht zum Launch gleich gespielt. Ich habe da jetzt, Das ist ja auch schon 3 Monate alt oder sogar mehr. Aber mir macht das großen Spaß. Und wenn jemand den ersten Darksiders mochte, ich würde eigentlich sagen, man kann tatsächlich die anderen beiden genauso gut spielen. Egal, ob man jetzt den einen Helden ein bisschen cooler findet als den anderen.
Ja.
Das Spielprinzip ist cool. Die Bosskämpfe sind teilweise monumental, ja, teilweise nicht so spektakulär, aber sie machen durchweg Spaß und sie sind vor allem so, dass wenn ich sage, ich schaffe diese Bosskämpfe, da hatte ich ja bei dem ersten Darksiders teilweise echt Probleme. Also ich habe beim ersten Darksiders den letzten Endgegner nicht geschafft, weil es lag allerdings überwiegend daran, dass ich einen total bescheuerten Savepoint hatte, wo ich nur noch so einen kleinen Rest Energie und einen Heiltrank hatte und mit dem musste ich zum Endgegner rein und ich konnte nicht zurück und ich konnte keinen vorherigen Spielstand
haben. Dann hast du es auch nie beendet dann, oder wie?
Ich habe es nie zu Ende spielen können, weil ich hätte noch mal ganz von vorne anfangen müssen.
Ach du Scheiße. Und war das dann, also weil das erste, ich bin einer der wenigen oder einer derjenigen, die das erste besser finden als das zweite, weil mich das Kampfsystem und so mehr überzeugt hat, als wie im zweiten. Das zweite mir zu überfrachtet war, auch mit dem Loot. Aber das zweite trotzdem sehr gerne mochte, deswegen das dritte.
Ist richtig.
Das dritte Moch werde ich mir bestimmt auch noch geben. Also aber im ersten war dieses Riesenproblem, dass ich glaube doch eigentlich nach dem, wo du denkst, das ist der Endboss, hast du danach noch eine ewig lange Strecke, wo du diese Schwertsplitter finden musst. Hast du das schon gemacht dann oder nicht?
Danach kam, glaube ich, nochmal ein Boss, oder?
Und dann kam, glaube ich, der echte Endboss oder
genau, so. Genau, weil ich bin durch diese ewig lange Strecke bin ich nämlich gelaufen und dann kam ich bei diesem Endboss an und war quasi schon fast tot. Und da war halt mein Savepoint.
Okay.
Und da hatte ich einfach keine Chance, ich konnte nirgends mehr hin, ich konnte keine Tränke kaufen, ich konnte gar nichts machen. Ich hatte, wie gesagt, eine halbe Lebensenergieleiste oder eine Viertelte und einen Heiltrank noch. Und damit keine Chance, diesen Endgegner zu schaffen. Und dann, ich habe mir damals gedacht, na gut, dann lege ich es jetzt mal zur Seite und fange es dann irgendwann nochmal von vorne an.
Aber ja, das kenne ich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, weil ich hatte ein ähnliches Spiel, genau dieselbe Situation, das hat mich angekotzt.
Muss ich allerdings sagen, ist ein beschissenes Game Design, wenn sowas
absolut passiert. Das darf eigentlich nicht. Das darf Philipp, eigentlich nicht passieren.
Philipp, du hast gern so Sachen. Ich erinnere mich an Far Cry 5.
Ja gut, da hatte ich ja hier irgendwelche
Game-breaking Bugs, aber wirklich jeden, den es gibt.
Ja, ich habe es ja alle mitgenommen, aber ich habe es auch nicht mehr ausgepackt. Wobei Far Cry 5 hätte es mich mehr gefesselt in der Zeit, die ich gespielt habe, hätte ich es wieder ausgepackt, muss ich sagen. Ja. Ich meine, die Bugs haben sie ja alle weggepatcht, die waren ja zum Glück keine, die nur ich hatte. Ich glaube, ich bin aber der Einzige, der sie in dieser Masse hatte.
Der sie alle hatte, ja.
Wer meldet denn eigentlich diese Bugs? Gibt es da eigentlich ein In-Game-Reporting oder würdest du die Mühe machen, das direkt zu reporten? Oder gibt es so eine Fan-Community, die sich sofort melden?
Also ich glaube, da gibt es genug Leute, die Bugs reporten. Da muss ich mir jetzt keinen hässlichen machen. Ich hab ja auch immer noch den Verdacht, dass teilweise die Bugs, die beim Release drin sind, durchaus bekannt halt nur noch nicht gefixt sind, weil die Patches teilweise so schnell hinterherkommen, dass mir keiner erzählen kann, dass die Bugs noch nicht kannten. Es wäre, ja, also wie gesagt, aber diese zwei Spiele, dass ich auch was gesagt habe, ich kann es jedem empfehlen. Mir machen sie wahnsinnig viel Spaß. Ich mag die Grafik, ich mag den Style, ich mag die verworrenen Geschichten mit irgendwelchen biblischen Mächten, die sie erzählen.
Ah, die ist schon geil. Ist schon echt kultig, die Story. Ja, du hast das erst auf der Xbox One gespielt, oder?
Xbox One, genau. Da gab es Darksiders 2, gab es ja wieder im Game Pass. Musste ich ja nicht mal nochmal kaufen. Und Darksiders 3 habe ich dann noch gekauft, weil ich es einfach spielen wollte.
Und das 1er kam jetzt nur auf der Switch oder gibt es das 2er auch auf der Switch?
Das 2er gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon auf
der Switch. Ja, von der 1er gibt es, glaube ich, auch noch ein Remake. Das liegt, glaube ich, auch in irgendeinem Game Pass oder sowas noch rum. Bin nicht ganz
sicher. Ja, das ist eben dieses Remaster. Es gab ja, oder War Master Edition.
Genau, ja.
Und bei der zweiten hatten sie auch so ein lustiges Wortspiel. Die
Definitive Edition.
Genau, Definitive Edition, ja.
Genau, die habe ich halt gespielt. Also ich habe es auch nicht komplett. Ich habe nicht jedes Gebiet und jede Zusatzherausforderung gemacht, weil ich kriege ja meistens so einen Rappel, wenn es heißt, hier gibt es eine Herausforderung. Das heißt nämlich für mich, das ist ein sinnloses, aufgeflanschtes Level, wo ich am Ende irgendeinen Loot kriege, den ich nicht brauche.
Und wo du aber gezwungen, wo du dich selbst zwingst, das zu spielen. Weil du kannst nicht anders.
Ja, aber die spiele ich dann nicht. Also ich habe es tatsächlich bei Darksiders 2 bis tatsächlich geschafft, die komplett auszulassen. Na, diese Challenges oder Herausforderungen, ich finde sie meistens furchtbar aufgesetzt. Und wenn es irgendwas wirklich Geiles gäbe, aber für, also gerade bei Darksiders 2, für die 187. Axt der Macht oder was weiß ich was, muss ich mir das nicht antun.
Die sind doch eher für die Trophies dann am Ende, oder?
Also wahrscheinlich. Oder so Completionist. Also ja. Ich habe auch nicht Max-Level erreicht. Das ist wahrscheinlich wirklich, wenn du dich maximal aufleveln willst. Aber man
schafft also wirklich, um so einen Indikator zu geben, dass der Loot-Anteil ist echt wie bei Diablo 3.
So, der Loot-Anteil ist krass.
Echt irgendwann keinen Bock mehr hast, dir das Loot durchzugucken, was jetzt besser oder schlechter ist, sondern du schaust nur noch so grob und schmeißt den ganzen Rotz irgendwie weg, dann verkaufst möglichst schnell möglichst viel.
Ja, zumindest in der Definitive Edition siehst du ja schon, wenn du daneben stehst, siehst du ja, ist das jetzt besser als mein aktuelles oder nicht.
Ja.
Und dann kannst du es direkt anlegen oder halt liegen lassen. Ja, also insofern finde ich das eigentlich ganz, ganz geschickt gelöst. Dann hat es mich auch nicht so arg genervt. Ich hatte trotzdem komischerweise immer, wenn ich bei einem Händler war, war mein ganzes Inventar voll und ich habe irgendwie dutzende Waffen verticket und mir dafür irgendeinen Schwachsinn gekauft, den ich nicht brauchte, weil du findest so viel Kram, du musst die Händler eigentlich nur für Heiltränke ansteuern.
Okay. Hättest du mal lieber mehr machen müssen. Ach, das war beim Einser.
Ja, also, beim Zweier muss ich sagen, war ich auch nicht optimal ausgestattet beim Endgegner. Ich hätte aber wahrscheinlich sogar noch Schnellreise wegmachen können. Aber es ist fair genug, man schafft die tatsächlich mit Übung. Also du musst halt tatsächlich diese Bewegungspattern, so ein Angriffspattern so ein bisschen lernen. Und dann ist aber das Gleiche bei Darksiders 3 wieder. Da wo man ja erstmal die 7 Todsünden jagt, nachdem ich irgendwie nach 1,5 Stunden oder 2 Stunden schon die 2. Todsünde gefunden habe von den 7, habe ich das Gefühl, es wird nicht bei den 7 Todsünden bleiben. Mhm. Aber also wie gesagt, wer Darksiders 1 mochte oder vielleicht sogar das 2 auch, kann sich das 3er entgegen einiger Reviews meiner Meinung nach jederzeit angucken.
Das ist echt eine gute Info, weil es war eher Fanboy-Gehabe, oder? Die fanden es aus irgendeinem Grund alle scheiße.
Ich finde, es führt die Reihe passend weiter. Ja, ich meine, es ist jetzt Fury. Ich weiß ja immer nicht, die Gaming-Community ist ja manchmal auch so ein bisschen komisch, ob die das jetzt blöd fanden, dass da eine Frau der Hauptcharakter ist.
Möglicherweise, das kann schon wieder sein.
Ja, also die Gaming-Community ist da ja manchmal komisch.
Das stimmt,
ja. Und gut, ich musste auch ein bisschen lachen, als ich gesehen habe, dass Fury in High Heels gegen die Dämonen kämpft. Aber
so Bayonetta-Style, oder? Die ist doch auch so.
Ja, genau.
Aber die hat Kanonen in ihren High Heels.
Ja, die haben ja einen Sinn, die High Heels. Ne?
Ja, okay, ja klar. Nee, ist klar.
Nö, aber so, wie gesagt, schau es euch an. Also Christian, gerade du, wenn du sagst, du mochtest die ersten beiden Darksiders.
Ich mochte die sehr.
Du hast mir damals vorgeschwärmt. Ich weiß noch vom Einser, du hast mir vorgeschwärmt. Ja. Zwei war fand auch ganz gut, aber ja. Eins hast du ja geliebt.
Ja, also das Einser war halt echt so ein richtiges Action-Adventure auch. Und da das
Einser war auch dem, richtig geil, ja.
Bei den also, Bossen war es so, da musstest du gar nicht, da ging es nicht um Skill. Wie du sagst, halt mit den Muster lernen und das ein bisschen können. Das war beim Zweier, war, ging es dann in die Richtung. Und das Einser, da gab es bei jedem Boss so ein bisschen einen Trick. Du musstest halt irgendeins von deinen Gadgets, die du hattest, halt einsetzen, um diesen Boss zu besiegen. Deswegen wurde es ja sehr oft mit Zelda verglichen. So Zelda für Erwachsene. Also ja, kann sein. Also es hatte schon so einen sehr starken Metroidvania und auch Action-Adventure-Anteil, dass du genau diese Sachen richtig verwenden musstest.
Ja, ich fand aber gerade die Bosskämpfe, also auch beim Zweier und Dreier jetzt, ich finde die wahnsinnig befriedigend. Schon, weil sie ja in der Regel, weiß ich gar nicht mehr, ob das beim Einser auch so war, so quasi, also du powerst die Energie vom Gegner so weit runter und dann kommt eigentlich meistens eine relativ coole Kill-Animation, der du dich zurücklehnen und zuschauen kannst. Das finde ich relativ befriedigend, muss ich sagen. Ja, weil das, ich finde es ganz cool, du hast dich echt angestrengt und also gerade beim letzten Endgegner habe ich bei Darksiders 2, glaube ich, schon so 10-12 Versuche gebraucht. Also ich weiß, für den Dark Souls Gestellten ist das nichts. Aber da finde ich
10-12 Versuche. Warm-up, ja.
Da finde ich, da find ich das echt schön, wenn ich mich dann zurücklehnen kann und ich kriege noch eine coole Sequenz, wie er halt doch wieder seine Chaosform annimmt und dem anderen Typ die Sense durchs linke Ohr steckt, dass sie zum rechten wieder rauskommt. Sowas finde ich dann einfach nett.
Ich kann mich echt gar nicht mehr erinnern, das ist ja das Blöde. Also, aber wenn die jetzt auf der Switch wieder alle kommen, also 1 und 2,
hau nochmal rein.
Team All. Sehr schön. Übrigens, wundert euch mal nicht, dass der Tax so ruhig ist. Noch ruhiger als sonst, weil der hat nämlich keine Spiele auf seiner Liste. Tax, ja, du legst dann hinten raus nochmal ordentlich drauf. Ja, du hast ja hallo, sehr spannende Titel bei dir drauf. Gell?
Eine kleine Selektion hier schon.
Ich würde mal weitermachen. Ich hab da nämlich noch ein Spiel und dann können wir ja auch gerne mal zu unserem.
Nee, dann darf erst der Christian noch ganz kurz was zu Sekiro sagen, wenn du so weit
bist. Nee, lass mal. Nee, ich hab's noch nicht durch.
Okay.
Heute Sekiro-freie Zone, ich sag's dann, wenn ich's durch hab.
Okay, dann lass mal Sekiro.
Dann ich spiel's auf jeden Fall immer noch. Das heißt, es taugt mir noch.
Christian, ich hab was, da wirst du auch viel dazu sagen. Bitte sag
echt,
viel dazu.
Ja, aber ich sag. Doch
nicht. Ja, weil ich muss sagen, ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil man muss dieses Spiel erleben. Und zwar habe ich jetzt endlich vor einem Monat Hellblade nachgeholt.
Genau.
Ich habe Hellblade nie gezockt. Du hast es gespielt, hast gesagt, spielt dieses Spiel. Ihr müsst dieses Spiel spielen. Hast du irgendwie 10 Mal geschrieben oder so?
Mindestens.
Dann habe ich es mir auf jeden Fall schon mal gekauft, runtergeladen, habe mir gedacht, das spielst mal. Das willst du ja eher am Stück spielen, weil es ist auch nicht so lang. Und es hat ja so eine spezielle Wirkung doch, gell? Weil es ist ja, muss man sozusagen, das spielt ja in der nordischen Mythologie. Mhm. Und was ich total faszinierend fand, das Spiel fängt ja so an, dein Charakter ist, wie heißt der Name? Senua natürlich,
gell? Senua. Ja.
Mit der ruderst du da durch so einen See und dann fängt das schon so an, dass du um dich rum Stimmen hörst. Und irgendwie ist es total abgefahren, so neblig und du ruderst da und du hörst diese Stimmen. Da dachte ich am Anfang nämlich auch so, ja, das wird jetzt am Anfang halt mal so sein. Das ist ja eine ganz coole Idee. Man muss ja sagen, das ist ja das Hauptalleinstellungsmerkmal von diesem Spiel. Diese unglaubliche Soundkulisse. Deswegen habe ich sofort an den Tax auch gedacht. Ich habe damals, als ich es dann angespielt habe, auch gleich geschrieben, Tax, du musst das auch spielen, weil das soundmäßig haut dich das einfach vom Hocker. Wenn du da diese verschiedenen Stimmen um dich rum hast und eigentlich dir noch keinen wirklichen Reim drauf machen kannst, was das eigentlich gerade so soll. Ein bisschen wurde ich, glaube ich, gespoilert, weil es ist doch schon, wie lange sind das schon raus? 3 Jahre? 4 Jahre?
Schon sowas, oder? Und spielst du das ja, dann mit Kopfhörer oder mit Kopfhörer. Hast du volle Surround-Anlage? Nee,
das ist so geil dran, das glaube ich, wird sogar am Anfang empfohlen, man soll es mit Kopfhörern spielen. Also es steht auch da, spielst mit Kopfhörern.
Genau.
Und ich habe ja so
Ich habe sowohl mit Surround-Sound als auch mit Kopfhörern. Ja. Aber du kannst den Surround-Sound, das kriegst du gar nicht so hin. Wenn das nah am Kopf ist, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte.
Genau, ich habe das Astro-Headset eben mit diesem simulierten 7 oder 5.1 Sound. Alter Schwede, da bist du erstmal so drin. Ich habe auch, glaube ich, die erste Session, die war sicher dann auch gleich 3 oder 4 Stunden lang. Und das Spiel ist ja insgesamt, glaube ich, so 7, 8, ne?
Um den Dreh rum, ja.
Ich habe es auch auf 3 Sessions durchgezockt, weil ich wollte es wirklich erleben, dieses Spiel. Ich fand es auch optisch total geil, für das, dass es jetzt doch auch wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Sind es vielleicht sogar nur 2 Jahre. Und es ist so stimmig. Und jetzt ist das Schwierige dran, man kann eigentlich gar nicht mehr viel mehr erzählen, oder Christian, wenn man ganz schnell in die Spoiler-Ecke reinkommt. Man kann eigentlich nur dazu sagen, dass dieses Gefühl, dieses beklemmende Gefühl, dass du jetzt hier irgendwie in einer Welt unterwegs bist, die total seltsam ist,
ja,
nordisch angehaucht. Es hat mich unglaublich stark auch an God of War dann erinnert, an manchen Bereichen, auch der Sprecher. Es gibt noch so einen Sprecher wirklich, der dann eben diese Story ein bisschen erzählt. Ich dachte schon, was, es ist derselbe? Oder derselbe Sprecher wie der...
Ach, so ein abgehackter Kopf am Gürtel.
Genau, Hammer. Ja genau, das ist das Nächste. Da hast du auch was irgendwie an deinem Gürtel die ganze Zeit, das du mit dir rumträgst. Boah, also...
Genau, also man braucht auch gar nicht... Also entweder wissen es die Leute eh schon, weil es wurde viel davon schon erzählt und es wurde auch zu Recht viel darüber geschwärmt. Deswegen brauchen wir es jetzt hier nicht und irgendwie auf gefährliches Terrain bewegen, von wegen Spoiler. Es ist wirklich, ich bin froh, dass du das genauso siehst und nicht nur ich, aber es sehen auch ganz, ganz viele andere so. Das ist ein geniales Spiel.
Ich eine geniale mir Erfahrung.
Ihr habt mich jetzt schon wieder gefangen. Es hat auch einen ernsten Hintergrund, das Ganze. Das kommt auch noch dazu. Also zusätzlich zu dem Spiel gibt es dann so eine Dokumentation, die ist auch beim Game mit dabei.
Oh ja.
Genial. So eine Videodokumentation, schaut euch die nach dem Spiel, unbedingt erst danach. Das steht auch dann nochmal groß da. Erst danach auch an, um zu verstehen, was da drin eigentlich so passiert oder was da verarbeitet wird in diesem Game.
Richtig, genau. Und da gibt es auch noch...
Stand ja, glaube ich, in jeder Review schon, oder?
Ich stand relativ viel schon dabei. So ein Geheimnis ist es auch.
Vielleicht hat man die auch nicht gelesen. Aber wie gesagt, es kostet wahrscheinlich jetzt, kostet überhaupt noch ein 20er wahrscheinlich.
Ich glaube, bei Xbox ist es schon wieder irgendwo im Game Pass.
Nachdem Microsoft Ninja Theory gekauft hat, war das einen Tag später im Game Pass.
Ja, genau.
Und es kam auf Switch raus. Und
ja, stimmt.
Könnte auch ganz geil sein. Obwohl ich glaube, auf dem Big Screen... Mit
anständig. Ja, richtig. Es kostet bestimmt auch auf Switch halt dementsprechend Switch-Preise halt neu, aber es war nie Vollpreistitel. Also, weil der Chris schreibt doch gerade 59 Euro. Nein, es war auch neu, hat es damals. Das war ja die Sache von Ninja Zero. Die wollten so ein Double-A-Spiel machen, das grafisch mit Triple-A mithalten kann, als auch vom Gameplay-Poliertheit her, aber wollten halt mal ein bisschen was Ausgefalleneres machen, was Experimentelles oder was ausprobieren oder sich trauen, was sie dann halt wirklich hier gemacht haben. Ich glaube, ein großer Publisher hätte ihnen nie dieses Spiel finanziert. Und es hat damals eben auch schon auf PS4 und so nur 30 Euro gekostet. Ich habe es mal im Sale für 20 gekauft und war, weil es so gelobt wurde und war dann trotzdem noch mehr als begeistert. Auch 30 ist ein durchaus berechtigter Preis für die Grafik ist gut, der Sound ist gut. Gut vom Gameplay, also ich fände das Gameplay
auch gut. Darf ich zu meinem Kritikpunkt kommen? Das Gameplay ist cool. Also hier Walking Simulator Fan, ich finde es auch cool, einfach mal irgendwo durch irgendeine krasse Gegend zu marschieren. Das gibt's auch. Und es gibt auch Kämpfe in dem Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die fand ich ja teilweise etwas nervig. Ich fand das Kampfsystem teilweise echt...
Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich fand die Kämpfe, weil alle gesagt haben, es wäre der Schwachpunkt, ich fand sie nicht schlimm.
Ich fand die Kamera manchmal schwierig. Gut, vielleicht bist du kein Maßstab, weil du einfach so frusterprobt bist, was Kämpfe angeht.
Aber gibt es dann Spectator-Modus für mich? Weil ich jetzt wirklich gerade denke, grafisch, aber ich lese hier gerade einen Bericht über...
Das ist grafisch, mit
Kunstkopfhörern haben sie den Sound aufgenommen.
Richtig.
Und es muss so spannend sein. Ich höre das Spiel dann.
Also es gibt sowohl einen Einfach-Modus als auch so einen angepassten Schwierigkeitsgrad, der sich deinen Skills
anpasst. Den habe ich gespielt. Ja, und ich fand manche Kämpfe, manche Gegner... nervig. Jetzt ist es schon eine Zeit her, ich kann es nicht mehr genau sagen. Im Nachhinein ist es gar nicht so hängen geblieben. Aktuell würde ich sagen, passt schon, die überlebt man auch, die Kämpfe. In der Situation fand ich es teilweise äußerst nervig. Nichtsdestotrotz, 3 Sessions, das Ding war durch und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, Wahnsinn, 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 was man so locker mal raushauen kann. Deswegen verstehe ich auch, warum Microsoft dieses Studio gekauft hat.
Also, Ninja Theory war schon immer ein Garant für extrem geile Spiele.
Da ist Potenzial auf jeden Fall da und
ich nochmal aber eingrätschen wollte, im Walking Sim finde ich es halt eben ganz und gar nicht. Also wie gesagt, mit den Kämpfen ist ja schon mal allein sowas und ich finde die Kämpfe, wie gesagt, nicht so schlecht, wie sie alle tun und die Rätsel, die zwischendrin dabei sind,
die finde ich geil.
Diese Perspektivenrätsel oder sowas, das ist echt hammergeil. Genial,
das meinte ich ein bisschen so, also es gibt auch viele Abschnitte im Spiel, da kämpfst du eben nicht, was ja ganz gut ist, was zu dem Spiel auch passt. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Viertel ist wirklich kampfbetont, gerade zum Ende hin. Aber ja, vorher ist eigentlich viel, dass du diese Landschaft erkundest und dass du dann auch so Rätselgebiete hast. Und diese Rätsel sind der Hammer. Da ist halt auch jetzt nicht unbedingt ein Gegner am Start, aber du musst halt einfach erstmal verstehen, es sind verschiedene Gebiete mit Rätseln, die du absolvieren musst, und du musst erstmal verstehen, was ist denn überhaupt die Mechanik in dieser Welt oder in diesem Gebiet. Mhm. Und dann kannst du irgendwann rangehen, dieses Rätsel dort zu lösen. Die sind komplett verschieden. Also manches ist vielleicht so, dass es, wie du gesagt hast, zu optische Rätsel, dass du dich irgendwie in bestimmte Punkte stellen musst, damit das funktioniert. Ich glaube, es gab auch das Ganze irgendwie, dass es mal dunkel ist. Also da spielen sie mit sehr vielen verschiedenen Mechanismen.
Genau.
Ganz ehrlich, das muss man mindestens sich mal in einem Let's Play, Tax, da schaue ich jetzt zu dir, auf YouTube angeschaut haben.
Aber ja, du musst dann aber gucken, wegen dem Sound, ob da der Sound so rüberkommt.
Tax, du sollst jetzt nicht nebenher Let's Play gucken.
Ja, und ich muss mal so ein Rating irgendwo angeben, dass wir alle Spiele, die wir erwähnt haben, auch so eine Metascore von uns bekommen. Und dann gibt es mal vielleicht am Jahresende ein Review, dass wir sagen, hey, hat das dann noch 5 oder 10 Sterne verdient?
Ja, das machen wir
und
doch.
Jeder darf seine komischen Kategorien
ausgeben. Voll aus dem Bauch machen wir das.
Genau.
Senua Sacrifice bekommt von mir
ein Metascore, also maximal
9 von 10.
In 12 Monkeys musst du es aber ausdrücken.
9 von 10 Stimmen. Machen wir es so. 9 von 10 Stimmen.
Das war jetzt aber ein Spoiler.
Also bei mir, ich bin ja so ein Fanboy oder so ein Hype-Train-Fahrer. Bei mir hat das volle Punktzahl bekommen. Ich bin ja jemand, ich gebe volle Punktzahl, auch wenn immer sagen, oh, das heißt ja, da gibt's nichts Besseres. Nein, das ist immer in dem Kontext und wie die Erfahrung ist. Für mich ist das, macht das alles perfekt. Und noch einen gut gemeinten, wie gesagt, von dir, mir haben die Kämpfe, wie gesagt, sogar Spaß gemacht und haben die Gesamteindruck nicht getrübt, deswegen war es volle Punktzahl. Ja.
Und ein aber gut bei 9 und 10 Ratschlag kann man sagen, das kann man sich holen. Also da glaube ich, da, wenn
Christian
und ich ein Spiel für 9 und 10 bewerten, dann trifft das, glaube ich, jeden Geschmack.
Ich bin gespannt, so ergänzt, dann noch mal eine 3 von 10 Wertung irgendwann in den nächsten Podcast dazu und dann kann sich. Nein, ich habe keine Ahnung, wie es mir gefällt. Ich werde es mir unvoreingenommen anschauen.
Richtig, und jetzt noch eine Meinung von einem Switch-Fanboy. Ich mag die Switch sehr, aber ich würde es nicht raten. Wenn ihr eine andere Plattform habt, das zu spielen, spielt es auf der PS4. Es gibt, oder auf der Pro am besten noch, oder X, es gibt einen 4K-Modus dafür. Das macht die Grafik noch mal schickerer. Und wie gesagt,
schickerer. Sogar das HDR ist auf meinem billigen Fernseher richtig geil.
Und der Sound, ich kann mir nicht vorstellen, egal wie gut die Kopfhörer sind, die man in die Switch anspielt, aber mit diesem kleinen Display und am Fernseher, naja, ich habe die Grafikvergleiche gesehen. Ja, das ist klar, dass die Switch da ein bisschen abschwingt, aber es ist schon deutlich. Und
außerdem ist teurer auf der Switch, muss man auch sagen. Ich habe jetzt nämlich 30 Euro kostet es aktuell auf der Switch. Deswegen würde ich sagen, holt es euch auf einer anderen Konsole und genießt es einfach.
Naja, ich habe nur eine Playstation, also dann werde ich
mal. Sagt euch mal eine Xbox, gucken. Dann kriegt ihr es quasi aufs Haus.
Das kostet ja auch Geld. Game Pass kostet auch Geld.
Ich gebe denen gerne ein bisschen Geld.
Für 3 Euro im Monat.
Ja, schön. Auf jeden Fall Hellblade. Endlich mal geplagt hier.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr gut. Christian, du wolltest nichts zu Sekiro sagen.
Nein.
Aber du hast auch noch sowas Oldschooliges gespielt. Das könnten wir vor unserem Days Gone Kapitel vielleicht noch einwerfen.
Weil auch wenn wir noch nicht weit sind, könnte das etwas länger dauern.
Ja, kommt drauf an.
Ich habe schon 100 Fragen mehr aufgeschrieben.
Ich werde versuchen, es kurz zu machen, aber es war eben, der Sekiro war der Auslöser, warum ich das überhaupt gespielt habe. Weil ich habe durch die Frustmomente bei Sekiro habe ich irgendwas gebraucht, um mich abzureagieren. Aha. Katana Zero hat dazu nicht geholfen, weil es auch seine Frustmomente hatte, dann, weil es manchmal schwer war. Also habe ich mir aus PS Plus, das es mal gab, Modern Warfare 1, Call of Duty 4 damals, Modern Warfare 1, die Remastered Edition für die PS4 reingezogen, um mir diesen Michael Bay Action-Film als Spiel durchgezogen von Anfang bis hinten. USA, hurra, hurra. Also es ist genial.
Und du hast das ja damals auch gespielt. Also es ist ja, also du hast jetzt die Remaster gespielt, ne? Ist die viel besser? Also
ich war überrascht. Es war ja ein PS3-Spiel ursprünglich, beziehungsweise auch auf dem PC und auf dem PS3. Und da auf der PS3 habe ich es damals gespielt und fand es ja damals schon gut. Und es ist ja die Infinity Ward haben Ewigkeiten eine aufgemotzte Doom 3 Engine verwendet. Bis ins vorletzte Jahr hinein oder sowas. Das war immer der Kritikpunkt, die sollten mal die Engine wechseln, sollten mal aktualisieren, aber die haben die halt selber weiterentwickelt und gepimpt und bis zum Erbrechen gepimpt, und das sieht man da halt auch, und das schaut immer noch sehr geil aus, wobei sie halt wahrscheinlich halt nur die Texturen aus der PC-Version genommen haben und halt eben dementsprechend die Auflösung hochdrehen konnten im Vergleich zur PS3-Version, ein paar Details mehr, ein paar Partikeleffekte mehr. Aber ich konnte mich in keinster Weise beschweren über die Grafik. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit aktuellen Krachern halt, ja.
Aber das es war aber im Vergleich, also zu Sekiro als zweites Spiel, als Nebenbeispiel natürlich ideal, oder? Weil es halt so anders ist.
Genau, weil es halt einfach Moorhuhn im Militärsetting ist, ja.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, weil du es gerade erwähnst, es war ja damals PS3 und du fandst da schon, dass es gut ausschaut. Ich finde inzwischen, wenn man sich die PS3 360-Generation Spiele anschaut, die kacken ziemlich ab.
Total.
Auch wenn man sie damals total geil fand, grafisch, inzwischen will ich die nicht mehr anschauen.
Oh, ich bin so froh, dass ich das besser verpasst habe. Ich habe es immer gewusst.
Du hattest doch eine PS3.
Wobei ich sagen muss, ich kann mich noch extrem gut erinnern.
Tax hatte doch eine PS3.
Warte mal, Tax ist gerade nicht dran.
Der hatte doch eine PS3.
Der Tax ist mit der PS4 hier eingestiegen.
Ja. Ich erinnere mich noch, der Christian hat mir vorgeschwärmt, ich soll mir Far Cry 2 oder
3
anschauen. Und da habe ich das erste Mal reingeguckt und mir gedacht, ja, das könnte mal echt interessant werden.
Ich dachte, du hättest auf der PS3 mal Battlefield 3 mitgespielt.
Ich habe ewig auf den Autokauf gewartet und ewig auf eine PlayStation.
Gut, aber man muss auch sagen, damals war die Grafik Bombe. Also das ist ja auch, ist ja bei allem so. Wir sind noch die alten Rennspiele hier, Gran Turismo 1 und 2.
Ja, das war fotorealistisch, genau.
Eben, genau. Also
da haben wir
schon die Realität, ja.
So zu der aktuellen Zeit ist sowas halt immer total genial. Aber die Zeiten, wo sowas dann in Anführungsstrichen schlecht altert, die werden immer kürzer. So PS3-Spiele, wenn du die halt anschaust heute, eben auch diese Remastered von PS3-Spielen, allein dass du die halt auf mindestens 1080p hast, da ist auch die Brillanz, also die Kontraste und alles, ist so viel besser halt einfach, als wie es damals war. Wenn du das anschaust, damals ist das so grisselig und das Aliasing, die Treppeneffekte überall, das ist ja Tag sein Lieblingsthema.
Mhm. Kann man da kurz einen Exkurs machen? Hattet ihr diese Raytracing-Demo von Crytek gesehen und hat die jemand mal auf seinem PC oder Rechner ausprobiert, oder ist das immer nur ein YouTube-Video, was da läuft?
Also ich wüsste nicht, dass man die ausprobieren kann tatsächlich.
Ah, okay. Ja.
Ich habe es nur die Tage gesehen. Abgesehen davon, ich glaube, die Anzahl der Menschen, die eine Raytracing-fähige Grafikkarte in ihrem Rechner haben, ist im Moment vor allem hier im Podcast sehr überschaubar.
Podcast ist wahrscheinlich gerade bei null.
Dann bin ich auf die Werbung reingefallen, weil da stand wirklich, läuft auf jeder handelsüblichen 0815 CPU, und ich habe mir gedacht, okay.
Ja, CPU schon, einen, aber GPU.
Ja, genau. Die CPU zählt einen Scheißdreck mittlerweile,
ja. Ja, läuft auf jedem handelsüblichen Monitor.
Also ich glaube, die einzige Raytracing-fähige Karte ist jetzt die GTX 2080, ne? Von Nvidia im Moment, oder?
Keine Ahnung, ich kenne mich
absolut. Ja, die kostet was, 800, 900 oder keine Ahnung. Ja,
irgendwo in der Gegend, glaube ich. Kann sein, dass die 2070 auch Raytracing-fähig ist, aber wenn, dann wieder abgespeckt. Und also nee. Dafür, ich hab mir bloß mal ein paar Vergleichsdinger dazu angeschaut, wo sie dann hier, Metro hatte ja, glaube ich, Raytracing. Ja, und hat irgendwie gemeint, ja, also wenn du es normal Metro hier auf deiner 2080 in 60 Frames pro Sekunde spielst du es mit Raytracing, wenn du Glück hast, auf 24 Frames pro Sekunde.
Wahnsinn.
Und da sage ich halt, nö, Freunde, echt nicht. Also da ist mir die Framerate dann wichtiger, obwohl das Raytracing schon tierisch gut ausschaut. Das klar,
dauert halt einfach nur ein bisschen.
Ne? Aber das dauert noch, die Zeit ist noch nicht, und ich glaube auch, dass mir das in Bewegung gar nicht mehr so stark auffällt.
Nee, du willst auch nicht die ganze Zeit einen Spiegel immer sehen. Also es ist ja wirklich übertrieben in dieser Demo. Aber ich glaube, es könnte der nächste Generationssprung sein. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja irgendwelche Fake-Raytracing-Themen in dann der folgenden PlayStation 5.
Na gut, der Glaskugel. Ja, angekündigt haben sie es ja.
Glaskugel. Also,
angekündigt wurde es mit diesen ersten Details zu der PS5, und das halte ich alles für mehr skeptisch. Da haben sie halt ein paar Buzzwords gedroppt.
Ja, diese ersten Details, die sie da rausgelassen haben, da habe ich mir auch gedacht, wird das die erste 1000-Euro-Konsole.
Genau.
Vielleicht
also, ist sie haben
halt eine standardmäßige SSD und ja, und ja, vor allem PCI Express 4 SSD war ja gesagt, ne?
Ja, genau.
Und ich sage, hey Freunde, also im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja.
Also sollte nur ein kurzer Exkurs werden. Genau. Können wir ja nochmal cool, ein Special machen über neue Hardware gegen Weihnachten oder nächstes Jahr.
Ja, ich glaube bei der E3, so rund um die E3 ja. rum, wird es schon ein paar mehr geben. Da wird Microsoft auch. Wahrscheinlich auch aus den Löchern kommen.
Ja.
Erstmal diesmal ein bisschen abgewartet. Sony hat es ganz gut gemacht mit diesem Wired-Interview der Czerny und jetzt haben sie dann ihre State of Play und rund um die E3 rum, wenn sie ja, was
ich glaube, das State of Play ist da interessanter. Dieses Interview mit dem Czerny, das war zwar ganz nett, aber am Ende war das wirklich nur Marketing-Gebla, ne?
Das hat erstmal ein bisschen Aufsehen erregt, ja.
Es hat Aufsehen erregt, aber es war halt reines Marketing-Blabla.
Lasst mal da abwarten. Und E3 ja. Ist ja auch schon nächsten Monat.
Juni, ja. Nein, Juno, oder?
Juno?
Ja, ich glaube mir auch. Schon. Da machen wir diesmal keinen Precast, aber wir werden auf jeden Fall einen
auch keinen Glaskugeln-Cast.
Oh, schade.
Ach komm. Ich glaube, das geht sich nicht aus.
11. Juni bis 14. Juni ist
es. Das geht sich nicht
aus. Und das wird ein bisschen eng.
Ja. Naja. Aber hier, nochmal, gehen wir zurück zu Modern Warfare. Ich habe es übrigens auch installiert, Christian. Ich habe mich tierisch gefreut, als es hier im PS Plus war, habe es gleich installiert und mir gedacht habe, das willst du auch mal wieder zocken. Weil wir damals, war das Modern Warfare 2?
Das war 2.
Genau, da haben da Christian und ich Spec-Ops-Missionen gespielt. Das gab es im 1er, glaube ich, gar nicht. Das waren so Koop-Missionen, unabhängig vom Rest des Spiels, die man möglichst gut abschließen musste. Die waren immer relativ kurz auch, gell? Irgendwie so Geisel befreien oder den Präsidenten befreien.
Ja, oder ein kleiner Sniper-Einsatz irgendwo oder ein Verteidigungs- genau. Wave-Based, ja.
Und das war total geil. Da konnte man irgendwie 3-Sterne-Rating bekommen, wenn man alles gut macht so und in der Zeit und so weiter. Das war cool. Das hat richtig Spaß cool. gemacht. Deswegen ja. gibt es Modern Warfare 2 ein Remaster eigentlich? Puh. Oder kommt da vielleicht?
Nee, ich glaube nicht. Das war doch bloß so.
Da könnte einer mit dem nächsten Modern Warfare 4, das jetzt wahrscheinlich kommt.
Stimmt, ja, da gibt es ja Gerüchte. Ja. Vielleicht
da könnte natürlich da ein Remaster mitkommen.
Was ich mitgekriegt habe, so die letzten Installments von Call of Duty und Battlefield haben eigentlich ziemlich enttäuscht, ne? Also auch in den Verkaufszahlen.
Ehrlich, auch in den Verkaufszahlen.
Ich hab heute erst gelesen, irgendwie, also die Gaming-Community, Online-Gaming von Battlefield 5 ist arg am Heulen, weil du so teilweise ganze Länder hast, wo einfach überhaupt keine Spiele mehr zustande kommen. Also aus Australien scheint schon so wenig runter zu sein, dass die Leute nicht mehr spielen können, weil sie keinen 64er-Match mehr vollkriegen die meiste Zeit.
Wow. Ja, und dieses, ganz ehrlich, dieses Black Ops, was war es jetzt? 4, oder?
4, ja.
Was für ein Rotz.
Doch, du hast es mal erzählt, dass du es dir bei Rocket Beans angeschaut hast und so dermaßen.
Also ich habe das ist ja was. Ich habe ja die Theorie, dass sich die zwei Serien wirklich so inzwischen ein bisschen totgelaufen haben.
Ich glaube aber, dass ein Modern Warfare wieder zieht.
Ich glaube auch. Ich glaube, das könnte schon wieder gehen.
Also ich meine, man muss jetzt auch sagen, na, tot gelaufen heißt bei denen immer noch Verkaufszahlen, bei denen die meisten Indie-Entwickler feuchte Augen kriegen.
Natürlich. Ja, also das aber, ist immer noch so kurz hinter FIFA wahrscheinlich. Aber
also diese Dauerbrenner, wie du hier Battlefield 3 hattest, dass die Leute ja wirklich jahrelang gespielt haben.
Und selbst das war ja im Vergleich zu dem Call of Duty immer noch weiter schwach. Zweiter Platz. Ja.
Ich glaube, diese Zeiten sind echt vorbei.
Aber also man kann es ja sehen, seitdem Activision nicht mehr diese erfolgreichster Videospiel-Launch seit ever, seitdem geht es halt mit Call of Duty, ja genau, dem Bach runter. Das war, glaube ich, so mit Advanced Warfare um den Dreh rum.
Ja, das könnte sein, es war aber auch ein Schmarrn. Also das hat auch überhaupt keine Freude mehr gemacht, irgendwie, ja. Trotz aller Inszenierung und so. Das war halt einfach 0815 Standardkost.
Eben, und dafür haben wir jetzt Rage 2, das ist ja viel schöner.
Da können wir dann noch vielleicht
ein bisschen Glaskugeln, aber ich habe es noch nicht gespielt, also kann ich nicht wirklich viel dazu sagen.
Hat nicht Battlefield jetzt hier auch das Battle, was ist
denn? Firestorm,
oder? Firestorm, genau, Firestorm ist
doch Battle Royale. Ja, genau.
Ja, oh mein Gott, ehrlich, ja. Das läuft sich doch jetzt hoffentlich auch endlich tot. Dieses Ganze, aber vielleicht kriegen sie darüber wieder Spieler dann rein.
Ich habe nur gehört, es soll für Battlefield-Spieler das genialste Battle Royale sein. Also es soll ein gutes Battle Royale sein für Battlefield durch Erfahrung, aber es wieder, Fipp schon gesagt hat, es spielt wohl keiner mehr Battlefield, dann interessiert auch so ein Battle Royale nicht mehr.
Also ich meine, gerade das Battle Royale hatte wohl das Problem, dass gerade ganz viele so Battle Royales haben, dass sie gegen dieses Apex, diesen Titanfall-Spin-off ziemlich abstinken, weil das wohl wirklich ziemlich steil geht. Und es macht auch Spaß. Also für ein Battle Royale, ich mag Battle Royale nicht, aber es macht tatsächlich ein bisschen Spaß, das zu spielen.
Ganz ehrlich, Fortnite macht sicher auch Spaß, aber ich kann es noch nicht mal anschauen, weil es so hässlich ist.
Ich glaube, ich färbe langsam ab hier mit meinen.
Nee, also Fortnite, wer Fortnite in irgendeiner Art und Weise ästhetisch findet, der hat einfach keinen Geschmack.
Ja, Fortnite, genau wie PUBG, ist halt irgendwas schnell zusammengeschustertes aus Fertigassets. Habe ich zumindest das Gefühl auch bei Fortnite. Also bei PUBG ist es ja offiziell bekannt, dass die eigentlich nur irgendwelche Store-Assets genommen haben aus dem Unreal Store oder woher auch immer.
War das nicht eher auch eine Mod?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach so ein klassischer Asset-Flip halt. Man packt irgendwelche Assets aus dem Store rein und gut ist und macht sich da keinen eigenen Grafikdesigner und das siehst du halt. Und bei
Fortnite hatten sie das. Die haben da schon einen Style durchgezogen, aber
es sieht aber auch so aus, als wäre das ein ziemlich auf die
Default-Icons. Es hat Tänze und es hat den Carlton Dance.
Ja, und trotzdem sind wir alle nur neidisch, weil das Ding macht halt einfach immer noch Scheine ohne Ende.
Gell? Ja.
Ohne
Ende. Für Epic so viel Kohle eingespielt wie nichts anderes vorher.
Ja, wahrscheinlich konnten sie deswegen auch mal schnell so einen Store launchen, weil sie gedacht haben, ja gut, was machen wir jetzt mit der Kohle?
Ja. Deswegen haben sie doch jetzt auch noch gleich diesen anderen Cash-Cow gekauft, die Rocket League gebaut haben.
Ja, genau, stimmt. Ja. Rocket League ging auch so durch die Decke, gell? Aus dem Nichts. Aber es macht auch richtig Laune, wenn man auf sowas steht.
Ja, wenn man auf sowas steht. Für den mag es das Höchste, gell?
Ja, das ist der Wahnsinn.
Manche Leute mögen auch Lapskaus.
apropos Lapskaus und spezielle Geschmäcker. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu einem Titel über, der kam Mitte April auf der PS4 raus, ein Exklusivtitel. Mm. Und drehen wir den Spieß jetzt auch mal um. Also wir sprechen jetzt über Days Gone, über unsere ersten Eindrücke. Der Philipp und ich haben es gespielt und wir haben es beide nicht allzu intensiv gespielt.
Wir haben aber auch geschafft, uns nicht darüber zu unterhalten.
Ganz wichtig.
Das heißt, keiner von uns weiß jetzt, was der andere über dieses Spiel denkt.
Wir wissen zum Beispiel, okay, ich weiß, der Philipp hat es wenig gespielt, aber ich weiß jetzt nicht, warum. Und genauso andersrum wissen wir nicht genau, wie findet es der andere eigentlich. Und deswegen dürfen der Christian und der Tax uns jetzt mal investigativ befragen zu diesem Spiel.
Tax fängt an, auf jeden Fall.
Spezialfragen hat. Ich will das Unboxing kennenlernen. War es ein langer Download?
Gab es viele Patches? Okay. Danke, Tax. Das ist echt schon mal ein richtig guter Start.
Das ist ein sehr guter Start.
Philipp, darf ich da mal beginnen?
Leg los, ich ergänze gerne.
Also bei mir war es ja so, ich habe das ja auch digital gekauft mit der Preload-Option. Und ich habe es dann ja auch gepreloadet. Ja. Es war sozusagen vor Mitternacht von Donnerstag auf Freitag bereits auf meiner PS4 komplett da mit einem Countdown, dass ich es um 0 Uhr spielen darf. Das hatte ich dann eigentlich auch vor und habe dann irgendwie keinen Bock gehabt und habe dann doch gesagt, okay, probierst das am nächsten Tag aus.
Ja,
du kannst es ja dann Update, oder wie? Du kannst das ja dann spielen. Philipp, wie war es denn bei dir?
Ja, es war eigentlich genau das gleiche Szenario. Ich habe auch gedacht, probierst du so Mitternacht noch? Habe mir dann aber gedacht, fuck it, ich gehe jetzt ins Bett, das ist irgendwie gerade geiler, ein bisschen schlafen und spiel's dann morgen. Das war mein Grundgedanke. Und wie ging das denn bei dir aus mit dem Morgenspielen?
So schaut der Alltag eines Freelancers aus, gell? Ja, geht um 12 Uhr ins Bett, damit er in der Früh gleich losspielen kann.
Ja, was hab ich getan? Ich hab dann
aber spielen ist ja immer relativ.
Meine PS4 war übrigens im Ruhezustand, das heißt, Updates werden ja da auch automatisch installiert. Ne?
In der Theorie.
Ja, ich mach dieses Teil an, meine PS4, also ich erwecke sie aus dem Ruhezustand. Ja, und dann kommt da auf einmal, neues Update verfügbar. Und jetzt, wie viel Gigabyte waren das?
20? 13, glaube ich. 13 oder 17, irgendwo in der Gegend.
Ich hatte dann irgendwie den Vorteil oder das Glück, dass es dann doch relativ schnell, also mit der VDSL-Leitung und ich hatte relativ gute Bandbreite, konnte ich das runterladen und konnte es dann auch nach nochmal einer weiteren Stunde oder 2 Stunden Wartezeit.
Aber du hättest, kann man das nicht dann starten? Oder war das ein Mandatory-Update, dass du es auch nicht spielen konntest? Oder
weißt du, Christian, das ist
mache ich dann einfach nicht bei so einem Spiel, wo es nicht vorherein schon heißt, irgendwie, das könnte buggy sein. Da könnte
ohne Day One Patch ist es kacke, hieß es nämlich vorher überall.
Spielstand inkompatibel und so.
Richtig. Okay. Ich hatte nämlich genau die gleiche Erfahrung wie der Peter, nur dass ich ja notorisch im PSN keine ordentlichen Bandbreiten kriege. Und ich habe dieses 13 Gigabyte Update dann trotz genutzter Preload-Option, ich glaube mit 350 Kilobyte pro Sekunde Maximalgeschwindigkeit runtergeladen und habe es dann am nächsten Abend gespielt. Nicht am Tag nach dem Release, sondern am nächsten Abend.
Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre da wirklich noch irgendwie um 0 Uhr, hätte ich mich hingehockt, das Ding ist installiert, so jetzt spielst du das an und dann passiert sowas.
Und ich muss auch sagen, das sage ich an dieser Stelle gleich, das hat nicht direkt mit dem Spiel zu tun, dieses Update-Elend ging nämlich weiter. Ich hatte nämlich genau den gleichen Effekt. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starten wollte, hat er angefangen, wieder ein Update zu laden.
Ganz geil bei mir.
Hat dann bei mir dazu geführt, ich habe es dann tatsächlich ohne Update gespielt. Ja, okay. Insofern hat es mich nicht mehr gestört.
Also ich habe es nicht, weil bei mir funktioniert es lustigerweise das Ruhezustand-Update. Wenigstens der Download, weil das Spiel läuft so eher im Hintergrund, dann muss ich das Spiel halt beenden, Update installieren. Er lädt jetzt aus irgendeinem Grund die Updates gerade wieder sauber runter.
Nein, also ich hatte wirklich, also bis auf ein oder zwei Mal, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starten wollte, kam, hallo, ich habe wieder ein Update für dich, ist auch nur 13 Gigabyte. Ja. So. Hat mich ein bisschen genervt, so an aber Rahmenbedingungen. Das,
ja? Um zum Tax zurückzukommen. Aber
das Spiel nicht an.
Aber so oft so viele Gigabyte, das heißt, das muss ja dann total...
Ganz kurz, wir müssen noch eine Sache, Tax, die Unboxing-Erfahrung soweit angekommen, oder?
Ja, ist soweit angekommen. Was mich danach interessiert...
Das ist der Christian.
Ja, wir machen abwechselnd, oder? Christian, ja, und dann stelle ich wieder meine 20
Fragen. Okay. Ja, das heißt, jetzt war das Unboxing, hat dich jetzt halt schon so angeflaffert. Ja, jetzt startet ihr schon leicht erregt dieses total neue Spiel? Und wie geht's denn dann los? Wie fängt es denn dann an? Ich erwarte mir von dem Sony-Exklusivtitel, dass du es einschaltest und dann kommt irgendwas Bombastisches, du wirst reingeschmissen in ein erstes Level. Aber wie zum Beispiel, also was ich ja, obwohl ich das Spiel nicht so toll fand, das erste Level von Last of Us immer noch bahnbrechend finde als Intro für ein Spiel.
Ja, ein Bomben-Intro.
Wie fängt Days Gone an?
Philipp, fang du an.
Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was dafür spricht, dass es nicht spektakulär anfängt.
Okay, also, dann kann ich da aber reingrätschen, weil ich kann mich noch genau dran erinnern. Und es fängt, ja, wir haben ja schon gehört, das Spiel hat relativ viele Zwischensequenzen. Hat der Philipp ja auch schon vorher gelesen. Wie viele Stunden? 6 Stunden Zwischensequenzen?
6 Stunden Zwischensequenzen auf 25 Stunden Spielzeit.
Ja, also es fängt mit einem relativ passiven Start an, der ein bisschen cheesy ist.
Ein bisschen.
Und wo ich das Gefühl hatte, als der rum war, alter Schwede, ich glaube, dass meine Erwartungen jetzt nicht so hoch waren, ist mit diesem Intro auf jeden Fall schon mal bestätigt, weil das waren so ganz flache Charaktere und das war irgendwie so eine typische Szene, die man sich erwartet.
Es war nicht spektakulär, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Es war so ein typischer Einstieg in so eine Zombie-Geschichte.
Ja.
Irgendwie ist da die Apokalypse, er wird von seiner Ehefrau
getrennt. Genau, das weiß man ja alles, genau, das kann man ruhig jetzt sagen, genau, die werden getrennt voneinander.
Genau, und er bleibt mit seinem verwundeten Kumpel, Biker-Kumpel zurück, krasser Bub, ja. Und was man sagen muss, während der Intro-Sequenz, da ging es mir ein bisschen wie im Peter, die Charaktere kamen flach und scheiße unsympathisch rüber.
Ja. Und ich war da an dem Punkt.
Echt schon wieder so, boah, Kacke, was hast du denn jetzt gekauft?
Ich habe mir nur gedacht, okay, das wird saulustig im Podcast, weil ich glaube, da gibt es jetzt Gags am Fließband. Ja, das war der Einstieg, Christian. Also sagen wir mal so, im Vergleich zu einem Last of Us ist da noch Luft nach oben in der Dramaturgie.
Das kann man ja.
Last of Us ist ja, glaube ich, auch ein ganz anderes Kaliber.
Ja, aber bisher, also sowas Uncharted hat jedes Mal war der Anfang genial. Ein God of War, das hat dich ab der ersten Minute so gefesselt,
dass du nicht mehr weglegen. Der Einstieg und auch das Spiel an, der Spielanfang war, also Interaktivitätsanfang war aus meinen Augen nicht schlecht.
Nein.
Aber er war auch definitiv nichts, sieht man ja bei mir, was im Gedächtnis bleiben würde.
Ja, ich habe auch schon wieder ein bisschen vergessen. Ich kann mich halt noch an die cheesy Szenen erinnern. Ja. Aber so richtig, was da war, sagen wir mal so, man wusste eigentlich schon, was die Prämisse des Spiels ist. Deswegen wurde das da halt erzählt. Das hat man sich angeschaut.
Die Zombies kommen. Okay,
passt. Ja, und dann ging es halt irgendwie los.
Richtig. Ja, und hat man das die ganze Zeit in diesem Spiel? Also ich kenne ja nur die Trailer und die angespielten Szenen, dass dann immer 100.000 Instanzen von Zombies kommen und da ist man eigentlich nur im Stress, diese tausende Instanzen niederzukillen. Also gibt es wirklich auch ein interessantes Gameplay.
Und jetzt kommen wir ins Spiel rein. Also du willst ein bisschen was zu dem Spiel.
So Mechanik, so wie ich mich bewege, was ist mein Charakter.
Ja.
endet es immer darauf, dass dann wirklich hier diese ganzen Zombies kommen.
Also soll ich mal anfangen?
Ja, fang an.
Fang mal an. Also du spielst den Biker Deacon St. John, was erstens natürlich schon ein beknackter Name ist.
Absolut. Aber cool ist, dass er wird immer Deke genannt.
Er wird immer Deke genannt und ich muss auch sagen, ich muss Dick auch lassen, er ist im Spiel nicht mehr so unsympathisch. Ja? Nee. Er ist so ein bisschen Stereotyp, also so ein bisschen ein Klischee, so von wegen harte Schale, weicher Kern. Ja?
Ja.
Aber das ist finde ich noch erträglich. Also Dick ist sogar in Ordnung und Dick ist mit seinem Kumpel,
oh Gott, wie heißt der?
Buser,
ja, genau. Buser, Dick und Buser.
Dick und Buser. die sind halt in diesem Zombie-Wasteland unterwegs als Drifter mit ihren Drifter-Bikes, die lustigerweise so heißen, weil sie driften können. Und die sind halt Drifter, weil sie...
Die Frage ist, ob die wirklich deswegen so heißen.
Die heißen so, das erklärt er, wenn er das erste Mal mit Mechaniker
spricht. Okay.
Erklärt er, hey, das war ein Drifter-Bike und wenn du dann losfährst, dann kriegst du das Tutorial eingeblendet, wie du mit dem Blablablas Bike ist dein Drifter-Bike.
Du kannst driften, indem du...
Ja, gut, ja. Lassen wir mal so dahingestellt.
Ja, weil man das vielleicht als halt Waffe quasi, einsetzt oder wie.
Die sind halt quasi, das muss ich sagen, was ich finde, sie haben ganz nette Details gemacht. Also die beiden sind ja dann irgendwie bei den Mongrels MC, glaube ich, ist der Motorradclub von den beiden gewesen.
Mongos
MC. Ja, ich habe es mir gespart, den Witz.
Mir ist ja keiner Dick, zu flach.
Dick und Buser beim Mongos MC.
Nee, aber es ist dann tatsächlich nett gemacht. Also sie haben hier zum Beispiel diese Motorbiker-Gangs, die haben ja immer hier ihre Chapter, also ihre Organisation hinten drauf genäht. Und die beiden sind halt Drifter, also das heißt, sie fühlen sich auch in dieser postapokalyptischen Welt keiner Gruppierung zugehörig. Sie erledigen Aufträge für die ganzen einzelnen Gruppierungen und entsprechend haben sie halt das, wie heißt's, Nomad-Chapter hinten drauf, also die Nomaden, die herumziehenden, die es ja auch in den Biker-Clubs gibt, die sind die sich keinem Chapter zugehörig führen, sind halt Mitglieder des Nomad-Chapters. Also das sind so... Das
No-Mam-Chatter.
Das auch, weil seine Mam ist ja verschwunden.
Ne? Genau, da müssen wir jetzt ganz... Genau, da wollen wir jetzt auch gar nicht...
Das wollte ich nur sagen, solche Details sind eigentlich, finde ich, jetzt wieder ganz nett.
Ja, ja.
Da haben sie sich auch echt Mühe gegeben.
Ja. Weil du bei den Details bist, kurz, muss ich da auch kurz einhaken. Ich war ja anfangs bei den Trailern und so immer total schockiert von der Grafik so ein bisschen und von dem, ich finde, es sah irgendwie alles so ein bisschen oldschool aus, nicht so richtig poliert. Mhm. Ich fand gerade am Anfang, ich fand es schon ziemlich geil. Also das, weil ich auch nichts erwartet habe, fand ich irgendwie gerade so.
Und ich muss auch sagen, wenn du in den Wäldern bist und es kommt Nebel auf und sowas, es macht eine verdammt gute Stimmung, ja.
Und jetzt kommen wir kurz zu diesem, weiß der Taxi, wissen wir, diese Umgebung und auch diese Stimmung.
Oregon.
Ja, ich find's total faszinierend. Ich finde die Umgebung da faszinierend und die ganze Gegend
ist schön. Also die ist tatsächlich schön. Es ist ja auch angeblich tatsächlich nach echt.
Jetzt werde ich wieder machen, so Sightseeing-mäßig.
Warte mal. Schade. Es ist nach echten Umgebungen in Oregon gebaut. In Oregon sitzt ja auch Sonny Band.
Ja? Richtig, ja.
Und also du siehst es. Es ist wirklich eine kompakte Welt. Also die Open World ist nicht wirklich groß.
Genau, das haben sie übrigens, das haben sie auch noch
rausgeguckt. Haben sie gesagt?
Genau, die Map ist nicht allzu groß, aber das, was da ist, da haben sie sich was bei überlegt. Also da ist überall was Besonderes.
Das ist aber auch besser als andersrum.
Genau, also kein, um mal den Chris wieder aufzuwecken, kein Zelda mit langen, großen
Wiesen, wo nicht zu finden ist. Definitiv nicht. Ich finde, es ist definitiv eine schöne Welt. Sie ist bedingt abwechslungsreich. Wie Oregon halt wahrscheinlich ist, ne? Wald und Hügel.
Ich bin mir nicht sicher, ob man es noch weiter spielen muss, weil ich gelesen habe, dass es schon noch ganz cool verschiedenste
Settings gibt. Also die Settings ändern sich noch, es gibt wohl auch noch Schneesettings oder sowas, keine Ahnung. Ja, ja. Ich sag mal, an der grafischen Präsentation und an der Präsentation allgemein der Open World habe ich persönlich jetzt relativ wenig auszusetzen.
Nee, ich muss sogar sagen, dass die Open
gefällt World. Gefällt mir ausgesprochen gut.
Ja, ich fand hier. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hier auf Xbox gab es doch hier State of Decay. State of Decay. Ja. Was ich da immer ganz geil fand, war ich habe das 1er, glaube ich, nur angespielt. fand ich diese Welt. Also das ist einfach wirklich, die ist nicht übertrieben, das ist einfach irgendwie so eine apokalyptische Welt.
Einigermaßen glaubwürdige Welt.
Genau, genau. Ja. Und das macht es wirklich her. Deswegen habe ich mich da gleich ein bisschen abgeholt gefühlt, so hey, das hat dir ja auch immer getaugt. Vielleicht
ist Days Gone
ja in die Richtung.
Genau. Es ist so, die Open World, finde ich, geht definitiv in die Richtung. Sie ist allerdings um ein unendliches schöner als in State of Decay.
Ja.
Und ja. So. Ich glaube, damit ist Tags Frage jetzt erstmal beantwortet, dass wir jetzt alles gleich
auspacken. Nicht ganz. Ja. Was hat er noch? Genau. Also wenn ich jetzt wieder dran bin, dann greife ich das einfach aus, weil das ist nämlich das Wichtigste überhaupt. Bei den Trailern wurde immer beworben mit diesen Herden, mit diesen Zombie-Herden.
Ja. Ja.
Die habt ihr jetzt aber eigentlich
nicht erwähnt. Also sagen wir mal so, ich habe bisher, Philipp, vielleicht bist du weiter als
Mach
ich.
Mal.
Ich habe bisher eine Zombie-Horde gesehen. Ich hatte aber noch nie das persönliche Vergnügen mit einer Zombie-Horde.
Geht mir ähnlich, ich bin immer weggerannt.
Okay.
Ich muss allerdings auch sagen, also ich habe ist eine Mini-Horde, die habe ich ein bisschen selber ausgelöst, weil ich mich an der Stelle blöd angestellt habe. Und seitdem vagabundiert er diese Horde und ich kann nicht mehr dahin im Moment,
weil
ich
noch zu schwach bin.
Was aber sau witzig aber, ist. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Horde, ich habe sie, wie gesagt, ich mache immer einen langen Stiefel, sobald die in der Nähe sind, weil ich habe noch keine Chance gegen die. Aber also das ist bei mir, ist das in auf so einer Brücke, wo so alte Züge und sowas stehen. Und wenn ich dann so langsam mit dem Motorrad drauf zurolle und irgendeiner sieht mich, dann geht's Geschrei los und auf einmal quillen sie über die Waggons und aus den Fenstern. Das sieht schon ziemlich cool aus.
Geiler Scheiß.
Das ist schon sehr, sehr stylisch, ja.
Also, ist da der Sound? Also haben die alle einen individuellen Sound oder
ist da nur so? Die Soundkulisse finde ich dahingehend auch wieder geil, was wir vorhin gesagt haben, wenn du da irgendwie durch den Wald marschierst und dann hörst du wieder irgendwo so ein bisschen Zombie-Sound hier und dann denkst du, oh, da ist. Ja, genau. Also das ist echt gut gemacht.
Also wir haben gerade die Frage aus dem Publikum. Peter, Philipp, von wie viel Zombies sprecht ihr, wenn ihr Horde meint? Also wie gesagt, ich habe eine kleine... Entschuldigung, nur gerade gesehen, wer schreibt.
Kleine,
ich habe eine kleine... Nee, ich habe bis jetzt nur selber eine kleine Horde provoziert. Ich bin auch nicht so weit im Spiel, vielleicht 5 oder 6 Stunden inklusive Zwischensequenzen. Mhm. Und meine Horde, also wenn ich schätzen müsste, würde ich so sagen, diese wird so 60 bis 70 groß sein. Aber mir reicht sie, um davor Angst zu haben.
Aber Spiel. Das ist auch schon krass, ne?
Ja, weil, also darf ich mal ganz kurz pedantisch sein. Ihr zwei obergrößten Walking Dead-Experten, das heißt Herde und nicht Horde. Es ist eine Herd, eine Herde und keine Horde.
Wir könnte jetzt auch
fragen,
ob es vielleicht ein Murder of Zombies ist, so wie a Murder of Crows. Ja? Aber diese Diskussion, die...
Außerdem war die Frage nach einer Horde und nicht nach einer Herde. Also,
ich habe gesagt nach einer Herde. Meine Frage war nach einer Herde.
Entschuldigung.
Ich wollte jetzt von deinen Hoden wissen.
Man muss aber...
Deine Hoden kannst du drinnen lassen.
Man muss es aber in Relation sehen. Also wenn du alleine... meine Hoden sind... Ach, lasst meine Hoden aus dem Spiel.
Ja, irrelevant. Irrelevant.
Meine Hoden sind sehr relevant, aber jetzt im Thema nicht.
Irrelevant.
Themawechsel. Also hier, um die Frage auch von Chris im Publikum noch zu beantworten, abschließend, um das in Relation zu setzen, also wenn du alleine unterwegs bist und normal bewaffnet, also man hat nur relativ wenig Munition am Anfang. Auch die maximale Munition ist für meine Begriffe so scheiße, wie ich zielen kann, nicht viel. Und du bist nur mit einer Nahkampfwaffe bewaffnet, können dir 3, 4, 5 Zombies schon ein Problem machen.
Ja, weil die nämlich auch ordentlich auf dich abgehen. Also das ist, finde ich, auch ganz schön. Das ist dann nicht so, erst kämpfst du gegen den einen, dann kommt der nächste auf dich zu, sondern da kommen halt die 5 einfach auf
den Sack. Nee, die gehen dir richtig auf den Sack. Ja, und also gerade, ich muss es in diesem Zusammenhang erwähnen, was sie sich von The Last of Us leider abgeschaut haben, sind die zerbrechenden Nahkampfwaffen. Ja, das war ja einer meiner Nervpunkte in The Last of Us.
Ja, du meinst, das Brecheisen zerbricht dann nach 3-mal zuschlagen wie so ein Holzteil.
Ja, so ungefähr.
Also der Crowbar ist kaputt.
Dann da gibt's aber dann natürlich
Du reparieren und alles.
Das außerdem, da kommen wir wieder zu dem Punkt, wir spielen das Spiel, glaube ich, schon wieder unterschiedlich. Weil bei mir ist es schon wieder so, es gab so eine größere Ansammlung mal, relativ am Anfang auch, so ein Dorf oder so eine, eher so eine, wo auch einige rummarodieren und ich bin halt wieder komplett stealth-mäßig.
Die schleichst du, das mache ich auch. Genau,
ich habe halt einfach alles erschlichen,
du hast was ja möglich diese, war. Du hast ja nur diese Momente, wenn es heißt, du musst jetzt die Nester ausheben, da kommen dann schon auch mal 4 oder 5 auf einmal raus.
Ja, genau, das ging richtig. Aber mit der Shotgun
da,
ganz gut.
Mit die Shotgun ist da super und was du auch gut machst, also was halt der Punkt ist, wenn du, ich versuche Nahkampfwaffen zu benutzen, weil sie leise sind. Ja,
ja.
Ich auch. Wenn du die blöde Nahkampfwaffe in der Hand hast und es kommen 4 oder 5 und dir geht nach dem dritten, weil du nicht schnell genug bist mit Reparieren oder Weglaufen und Reparieren diese blöde Nahkampfwaffe kaputt, dann stehst du mit dem Stiefelmesser da. Und mit diesem beknackten kleinen Stiefelmesser, das ist, hat er sich, glaube ich, von MacGyver geborgt, von der Größe her. Ja? Ja, mit diesem beknackten Stiefelmesser musst du einen so blöden Zombie 6 oder 7 Mal treffen, damit der endlich liegen bleibt.
Weißt du, was du machst? Einfach laufen.
Ja, ich lauf nicht. Ich bin Mann. Ich bin ein harter Biker
im Spiel. Aber, du musst laufen, glaube ich.
Ja. Ich bin dick. Ja. Okay?
Und jetzt eben, weil der Chris ja auch gesagt hat, Waffen gehen kaputt. Ja, genau. Jetzt stell dir mal vor, wie hoch der Bodycount von Ted Bundy gewesen wäre, wenn ihm nicht dauernd seine Waffen kaputt gegangen wären beim Abstechen.
Ich finde es auch grundsätzlich okay. Aber der Punkt ist tatsächlich, ich finde es für so ein Spiel, also sie gehen für mich, gehen sie übertrieben schnell kaputt.
Das ist am Anfang auch. Die spielen ja immer so. Das ist ja mega nervig.
Also, die nutzen recht stark ab. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ich meine, du haust halt immer recht schnell. Du haust in so einem halb vergammelten Zombie den Baseballschläger auf den Schädel und danach ist der Baseballschläger ein Viertel kaputt.
Ich habe übrigens jetzt schon Baseballschläger mit Nägeln und
der ist geil.
Der hält auch gleich mal viel mehr aus.
Ich habe gerne das Tischbein mit Nägeln. Das ist ziemlich cool.
Ja, da kommen wir auch schon. Crafting gibt es übrigens auch, ne?
Ja, Crafting ist okay.
Tut mir bisher in keinster Art und Weise weh.
Also ich meine, ich bin ja kein Freund von Crafting, ja, aber das Crafting ist ähnlich gut umgesetzt wie in, überhaupt muss ich sagen, sie haben sich eigentlich sehr viel aus den anderen Sony-Spielen zusammengeklaut. Das Crafting war
ja
auch ein
Kritikpunkt. Viele haben sie kritisiert. Es ist ein Potpourri aus vielen anderen Spielen,
nicht
nur Sony sogar.
Also sie haben ziemlich viel von The Last of Us übernommen.
Ja.
Sie haben ziemlich viel übernommen, also das Crafting kommt mir sehr Horizon Zero Dawn mäßig rüber.
Voll.
Oh ja, stimmt. Was für mich gut ist, weil ich mochte das Crafting in Horizon Zero Dawn, wie es war.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, was ich nicht am Spiel mag. Ich lasse die Jungs mal weiterfragen und dann sagen wir, wir werden am Ende nochmal sagen, was wir dazu noch zusätzlich dazu loswerden wollen.
Genau, aber stellt doch nochmal Fragen.
Ja, also was ich gerade echt so als Zwischenfazit bemerken muss, ihr schimpft gar nicht so sehr. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, das Spiel ist ein absolutes Desaster.
Damit kommst du fast zu meinem Endfazit,
wenn ich dir darauf jetzt antworte. Aber so, bis jetzt klingt es ja noch gar nicht so negativ. Also es würde jetzt noch Laune machen und mich locken, sogar das Spiel mal herunterzuladen.
Also du kannst ja mal
fragen,
muss ich denn meine Waffen hochskillen? Also finde ich die Sachen relativ schnell oder ist es ein schmerzhafter Prozess, die richtige Waffe zu finden und muss erst mal Stunden investieren, um Zombies anzuzünden, um vielleicht Bomben zu legen oder kann ich vielleicht auch Fallen stellen? Ja, also dass ich da so ein bisschen strategisch vorgehe. Das erinnert mich auch ein bisschen, auch bei Last of Us konnte ich ja auch an gewissen Stellen Self-Exploding-Sachen anbringen.
Kann ich was zu sagen? Also es gibt im Waffenrad auf jeden Fall Fallen. Ich habe nur noch keine.
Ich habe auch noch keine.
Fallen würden mir nämlich gefallen.
Es geht auf jeden Fall. Es gibt wohl so ein Fallensystem. Waffen habe ich eigentlich gar keinen Stress, weil du nämlich ganz am Anfang eine Armbrust bekommst. Dann fühlst du dich sowieso schon mal wie Daryl Dixon in Walking Dead. Und du kannst dann die Pfeile craften. Ich sammle halt auch jeden Scheiß ein, der irgendwo rumliegt. Dann kann ich halt auch immer schön meine Pfeile craften und nutze die Armbrust recht viel. Und das macht Laune, die zu nutzen.
Ja, und ansonsten kannst du Waffen in den Lagern kaufen.
Ja.
Wenn du bei denen genug Vertrauen geerntet hast. Aber das ist alles sowas. Also die Waffen, du findest, glaube ich, relativ schnell, kriegst du eine Shotgun, eine Automatikgun und eine Handgun mit Schalldämpfer, genau. Und diese Armbrust. Und ich habe das Gefühl, das ist alles, was du an Waffen eigentlich brauchst. Der Rest ist dann Kosmetik oder deinem persönlichen Geschmack überlassen.
Da muss ich auch ganz kurz dem Philipp noch beipflichten.
Ja.
Jetzt weiß ich es nicht mehr.
Ich werfe noch mal ganz kurz was ein, weil du gerade ein eine Zwischenfrage, was erwähnt hast hier, man findet sehr viel Zeug zum Einsammeln. Hm. Das nervt mich aber teilweise schon ein bisschen.
Ja, ich finde halt, ich finde es wieder typisch irgendwie, dann den Ast und das Blatt und die
Blume. Ja, ich habe, das ist das eine und das andere ist, ich habe halt gelernt, also was machen die Leute in der Apokalypse? Sie saufen und sie onanieren, weil überall liegen leere Flaschen und Wichstiere halt umeinander, die du zum Molotow-Cocktail bauen brauchst. Ja. Ja. Also egal, wo du hingehst, liegen irgendwelche, welche blöden Geschichten, ich finde auch viel mehr Zeug, als ich eigentlich einsammeln kann.
Genau, ist bei mir auch so. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwas falsch mache.
Mein Reservoir an Gegenständen ist vergleichsweise klein.
Ja.
Also
aber hochleveln wiederum.
Du kannst es hochleveln, aber das finde ich am Anfang, finde ich das ein bisschen stressig.
Ja, ein bisschen viel Zeug, das ich auch liegen lassen muss. Das mache ich auch immer gar nicht, den Loot irgendwo rumliegen lassen, weil ich
ja, vor allem, wenn es Sachen sind, wo ich genau weiß, ich brauche die spätestens in einer Viertelstunde. Ich im Zweifelsfall irgendwo kurz vor der Mission nochmal Stöckchen suchen gehen, um mir Pfeile für meine Armbrust zu schnitzen.
Die Hoffnung ist nur, dass überall so viel Zeug rumliegt, wie jetzt in den ersten Gebieten.
Ja, aber wie gesagt, es ist, sage ich mal, vom Game Design her hätte es besser gelöst sein können an der Stelle. Ja.
Jetzt sehe ich, im Chat geht schon voll ab und der Christian kann noch eine Frage aussprechen, die jetzt, glaube ich, sehr wichtig ist.
Genau, dann spreche ich es nämlich aus. Weil, also wir hatten angefangen eben mit dem Intro und wie es dann losgeht und jetzt erzählt ihr die ganze Zeit nur, wie ihr in dieser recht kleinen, überschaulichen, aber doch nicht so interessanten Open World von manchmal kleinen Horden bis größeren Herden stolpert. Mhm. Gibt es denn dann auch eine Story oder so einen Storyfaden oder wie ist das mit Missionen oder?
Ich kann das mal machen. Also das Spiel hat, das ist eine ganz interessante Sache, das hat mehrere Storylines. Die siehst du auch, du siehst den Progress der verschiedenen Storylines im Menü. Und es sind, weiß nicht, wie viel sind es denn? 6, 7 Stück?
Naja, irgendwo in der Gegend. Also
eine davon ist so die Main Story.
Ihre Storyline.
Ja. Ja.
Dann findest du zwischendrin noch Personen, die Storylines haben. Mhm. Und auch einfach so overall Storylines, über die du stolperst. Also zum Beispiel hier Nero. Nero heißen sie, glaube ich. Das ist die Organisation, die den Zombie-Outbreak untersucht und immer noch mit Helikoptern unterwegs sind. The Walking Dead lässt grüßen.
Yep.
Und denen kannst du dann ab und zu ein bisschen nachstellen, auch so schleichmäßig, und geht da die Story weiter. Also storymäßig, und ich muss sagen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, viel war es nicht. Ja? Weil ich habe ganz viel Zeit in der Open World
verbracht. Ist bei mir genauso. Bei mir ist es noch zu wenig.
Aber es scheint mir zumindest nett erzählt zu sein. So in den Dialogen, mein Charakter zumindest kommt eigentlich immer ganz cool und lässig rüber. Also nicht im negativen Sinne, nicht im The Watch Dogs 2 Sinne cool und lässig. Ja. Aber also ich finde die Story eigentlich ganz nett erzählt und ich habe jetzt auch
aber was ist denn so der Hauptplot? Also gibt es
genau, ganz kurz, eine ganz
Hauptaufgabe
kurz. Deine Frau?
Achso, also der
Hauptplot. Zu dem kann man kurz was sagen, genau. Ja. Also der Punkt ist, warum das Spiel auch Days Gone heißt, im Menü werden Tage angezeigt sozusagen. Das sind, wie viel sind jetzt schon? 963 Tage oder so? Days Gone.
Seit dem Outbreak.
Und dann wird irgendwie auch die ganze Zeit, ist das ein Spoiler?
Was denn?
Ja, so mit der Frau.
Na, da kommt ja noch nicht wirklich viel.
Also da kommt noch nicht viel, nur interessanterweise.
Ich weiß es auch tatsächlich nicht, aber deswegen betrachte ich es nicht als Spoiler, wenn ich das sage. Ja. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird, dass Dick irgendwie spitz kriegt, dass seine Frau vielleicht doch noch am Leben ist, die er für tot hält und nach ihr suchen geht.
Ganz genau, also ganz kurz, die Anfangssequenz ist, dass die Frau im Helikopter weggeflogen wird, dann geht das Spiel direkt los und da wird eh schon drüber gesprochen, jetzt, dass sie schon so lang tot ist und so weiter und so fort. Also irgendwie hat der Dick...
Man wird so ein bisschen mit dem Holzhammer draufgeschlagen, dass da gleich irgendein Twist kommen muss.
Ja? Da muss ein Twist kommen. Plus die beiden, der Boozer und er, haben jetzt gerade den Plan, dass sie in den Norden weiterziehen.
Die wollen da nicht bleiben, weil sie sich auch die ganzen Fraktionen, da gehen ihnen irgendwie ein bisschen auf den Sack. Und Boozer wird dann, das ist auch kein Spoiler, wenn ich das sage, oder?
Nee,
weil es Boozer wird verletzt, also in einem Kampf mit irgendwelchen, wie heißen sie?
Nicht Das ist wieder eine weitere Fraktion, die übrigens, finde ich, sehr recht spannend ist bis jetzt so.
Ja, das sind so die, die beim Outbreak verrückt geworden sind und halt so ein bisschen okkultmäßig dann drauf. Und die foltern ihn und verbrennen ihn dem Arm. Und deswegen ist dann Deacon auch alleine unterwegs und funkt immer mit ihm hin und her. Also das ist so alles ganz nett. Du fühlst
Funkgeräte finde ich übrigens immer mega geil.
Ja,
du fühlst es nämlich, ja.
Du fühlst dich wirklich so ein bisschen wie ein Teil der Welt, weil um dich rum passiert ein bisschen was. Die eine Menüstelle, da war ich übrigens kurz, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil da war ich ganz kurz versucht, das Spiel auszuschalten und nie wieder zu starten. Eine Stelle im Spiel, relativ am Anfang, wo ich dann irgendwie, habe ich so ein kleines Lager befreit und dann kommt irgendwie per Funk, ja, Diek, und jetzt klettere auf den Funkturm und schau dich einmal um. Da habe ich gedacht, das ist nicht wahr, oder? Aber es bleibt, glaube ich, bei dem einzigen Mal. Also
ja, insofern, ich weiß, die Szene, da ging es auch nicht um das typische Funkturm erklettern und
freischalten. Es war in dem Moment nicht so direkt. Ich habe sogar den Verdacht, dass sie das ein bisschen als Scherz eingebaut haben.
Ja, das ganz kurz. Eine Sache, lustigerweise, die Szene hat mich auch frustriert aus einem anderen Grund. Ich bin nämlich direkt, nachdem ich das Lager befreit hatte, auf den Funkturm hochgeklettert. Hab mich umgeschaut, dann war da nichts. Dann bin ich runter, dann bin ich zum Missionsmarker und dann hieß es, kletter doch mal auf den Funkturm und schau dich um. Naja, dann bin ich ja nochmal hoch. Ja, selbe Szene, aber irgendwie, es kann schon sein, das ist eine Anspielung.
Ja. Kann man den Funkturm wieder runterrutschen, wie in Far Cry? Oder?
Du musst runterlaufen,
runterklettern.
Ganz kurz noch, wir haben die Frage im Publikum,
beeinflussen
sich die Storys gegenseitig? Kann ich schwer sagen.
Ich auch nicht.
Ich würde davon ausgehen, dass sich die Nebenstories von den unterschiedlichen Siedlungen beeinflussen, weil die Siedlungen sicher nicht grün sind und du dich auch entscheiden musst, bei welcher von den Siedlungen du die abgeschnittenen Ohren deiner getöteten Zombies abgibst, um da im Ansehen aufzusteigen. Ja. Wer auf die Idee mit den abgeschnittenen Ohren gekommen ist, bitte frag mich nicht.
Die abgeschnittenen Ohren sind so unglaublich witzig, weil die musst du auch gar nicht einsammeln, da läufst du einfach drüber und dann sammelt er die ein und da gibt er oft noch so einen Kommentar dazu ab. Und es gibt eine Trophy, irgendwie 936 Ohren eingesammelt.
Ja, also das ist so ein Ansehenssystem. Du kannst aber, wenn du die eingesammelt hast, kannst du an bestimmten Stellen in den Siedlungen abgeben und dann steigst du da im Ansehen. Je höher dein Ansehen, desto bessere Waffen, Motorradteile etc. kannst du da kaufen, kurz gesagt.
Und nochmal zur Story. Ich glaube, dass die Story insgesamt und auch die Storylines echt gut und schlüssig erzählt sind, ich erwarte keinerlei Überraschungen. Das ist der Punkt dabei. Ich glaube, es wird sehr vorhersehbar und sehr platt eigentlich sein. Und
womit ich ein bisschen ein Problem habe tatsächlich beim Spielen, was ich auch an meinem vorhin, ich war sehr viel in der Open World unterwegs, irgendwie dadurch, dass du so viele Storylines hast, ich habe echt ein Problem zu wissen, wo ich als nächstes hingehen soll.
Ja.
Es ist also eher ein emotionales Problem, weil es ist so, ja, ich habe jetzt hier fünf Leute, die mir sagen, ja, jetzt geh dahin. Dann dazu kommt, dass auf der Karte alles relativ dicht beieinander ist. Das heißt, wenn ich mir eins davon aussuche und ich fahre dahin, komme ich an drei anderen Missionszielen vorbei.
Ja, obwohl ich nicht so viele gleichzeitig bisher hatte. Aber ich hatte auch mal den Fall, da hätte ich drei verschiedene Ziele. Und dann musste ich mir auch entscheiden, mache ich jetzt erstmal das oder
das? Ja, aber wie gesagt, dann auf dem Weg zum einen kommst du am anderen vorbei. Und dann denkst du, eigentlich kann ich das andere machen. Dann fährst du noch ein Stückchen weiter, dann kommt, ja, hier sind drei Zombie-Nester, räuche diese Zombie-Nester aus, um dieses Gebiet sicherer zu machen. Ja. Dann funkt wieder Buse an, hey Alter, warst du schon beim Holzfäller-Camp? Da sind noch drei Nester. Also ich fühle mich von dem Spiel nicht unbedingt durch die Missionen geführt, wie an einem roten Faden.
Okay, aber man muss nicht lange suchen. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage.
Also du findest eine Mission.
Ich würde sogar was finden. wenn ich dieses Spiel spiele, wie lange überlebe ich denn? Und wie lange dauert das Respawnen? Weil was mich total nervt,
eine Minute.
Wenn ich beim Sightseeing aus Versehen getötet werde, weil mich dann doch ein Zombie entdeckt, muss ich dann echt eine Minute warten?
Aber mir kam es vor, als hätte es tatsächlich relativ lange Ladezeit.
Oh. Genau, ich bin bisher
übrigens, bei
ich habe es bisher 5 Stunden, denke ich, gespielt. Natürlich wieder viele Zwischensequenzen drin. Ich bin einmal gestorben bisher. Es liegt an meiner passiven Art, an die Gegner ranzugehen, glaube ich.
Ich bin auf eine sehr geile Weise. Ich bin zwei oder dreimal gestorben, einmal davon wirklich auf eine sensationell geile Weise. Nämlich, es gibt nämlich in dem Wald ganz selten, aber es gibt sie so Zufallsencounters. Und ich fuhr sehr, sehr friedlich mit meinem Motorrad durch den Wald wie ein Gestörter, ja, und driftete gerade um die Ecke. Und auf einmal sah ich so einen Laserpointer, es knallte, mein Motorrad flog unter mir weg und irgendwelche Arschlöcher haben mich mit dem Sniper vom Motorrad geschossen, haben dann zwei Typen hingeschickt, um mich auszurauben.
Das ist aber schon wieder fast witzig.
Das war ein ziemlich geiles Zufallsevent, weil es mich total geflasht hat, dass jetzt das da passiert, ja.
Haben dich mal Wölfe erwischt?
Nee, ich bin vor denen weggefahren.
Ja, da hat es mich gerissen ohne Ende. Ich fahre mit meinem Motorrad wieder Fips so gegen den Sonnenuntergang und auf einmal fetzt es mich von meinem Motorrad runter, weil von links ein Wolf reinspringt und mich halt einfach mal von meinem Motorrad runterfetzt. Und dann stehen da vier Wölfe um mich rum. Puh, da hat es mich gerissen, auf jeden Fall. Ja. Weil es kommt auch aus nichts einfach.
Zum Motorrad muss ich eh noch zwei Sätze sagen. Also es fährt sich erklecklich gut.
Ja. Also du kannst es auch fahren, ohne dass du im Tutorial irgendwo hängen bleibst.
Wir müssen ja sagen, Full Throttle ist ja irgendwie vor 20 Jahren.
Ich kann es fahren, ohne im Tutorial hängen zu bleiben. Sie haben sich bei dem Motorrad eines Kunstgriffs bedient, den ich bemerkenswert finde oder zumindest eine Erwähnung wert, nachdem ja die Open World nicht so groß ist. Ja. Also du kannst auf der einen Seite ein voller Motorradtank hat ungefähr eine Reichweite von 2 Kilometern.
Ja.
Ja, nach 2 Kilometern musst du wieder irgendwo einen gestrandeten Pannenhelfer suchen, der zufällig nach 3 Jahren in der Apokalypse noch einen vollen Benzinkanister dabei hat, immer an der gleichen Stelle. Ja. Und dann dein Motorrad auftanken. Später gibt's Tankstellen, da musst du nur anhalten an der Tankstelle, wenn du die richtigen Gebiete befreit hast. Dann wirst du automatisch betankt und dann kannst du wieder deine 2 Kilometer fahren.
Ist also Game-Logic.
Was sie aber getan haben, was ich wirklich nett finde, du kannst auch größere Tanks aufbauen und so, was ich echt nett finde, ist, mit dem Trigger, oh, Ludwig hat seinen Spitznamen bemerkt, ja. mit dem Trigger kannst du wirklich die Intensität des Gasgebens bestimmen und wenn du bergab rollst und du hast ein bisschen Schwung und du gehst vom Trigger, verbrauchst du gar kein Benzin.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ja, also das finde ich relativ cool. Also du kannst diese 2 Kilometer, wenn du geschickt fährst, tatsächlich, habe ich nämlich fast 1 Stunde mit verbracht mit diesem Tank, ja. Du kannst die Reichweite von diesem blöden Motorrad auf fast 4 Kilometer erhöhen, was natürlich astronomisch ist, sogar für ein Elektromotorrad wäre das ein Scheiß wert, ja. Aber es geht, ja.
Das ist halt so geile Game-Logic, weil du fährst halt 3 Kurven und 5 Geraden und dann ist dein Tank leer.
Muss ich mir auch neue Reifen draufziehen? Ich meine, dann würde er nicht mehr so driften, oder?
Du musst das Motorrad reparieren und du kannst auch tunen. Also es gibt diesen Mechaniker in der Stadt, bei dem du dir Ersatzteile und bessere Teile fürs Motorrad kaufen kannst.
Ich glaube, da gibt es noch abgefahrenes Zeug dann.
Unter anderem, was sehr praktisch ist, was man sich sehr früh besorgen sollte, gibt es Satteltaschen für das Motorrad. Das heißt, da ist dann immer Munition drin. Das heißt, du kannst während einer Mission oder egal, ohne irgendwo Munition zu suchen oder zu kaufen, einfach zum Motorrad gehen und 2-mal deinen Vorrat wieder auffüllen. Danach musst du es wieder beim Mechaniker beladen lassen.
Ja. Weil wir beim Motorrad noch sind, eine Sache, die mir irgendwie total gut gefällt, die ich am Anfang aber nicht kapiert habe, ist, du fährst irgendwo hin, stellst dein Motorrad ab und entfernst dich vom Motorrad, dann kannst du nicht quicksafen an der Stelle, sondern du kannst nur in der Nähe deines Motorrads.
Du musst dich zum Motorrad stellen, ja.
Genau, jetzt wenn du natürlich vom Motorrad weit weg bist, da kommen viele Zombies auf dich zu und du hast gerade irgendwie, dann willst du natürlich irgendwie noch schnell zum Motorrad fetzen, um irgendwie noch einen Quicksave auszulösen. Also da gibt es, glaube ich, ganz spannende Situationen noch. Hatte ich noch nicht. Ich hatte bisher nur das Thema, ich kann nicht quicksafen, ich muss zum Motorrad. Wo steht denn mein Motorrad rum?
Das fühlt sich relativ nett an. Also sie haben tatsächlich, finde ich, ein nettes Spielchen gebaut. Und sie haben auf einige Details haben sie sehr viel Wert gelegt. Andere Details, muss ich jetzt sagen,
ne? Wollen wir mal ein bisschen sagen, was uns nicht gefällt?
Also das Allerschlimmste an dem Spiel?
Nee, vielleicht noch nicht. Ich habe noch ich will es eher wie Robert Lemke rausfinden, ob
das okay. ist, was für mich. Auf das kommst du nicht, was ich am schlimmsten finde, da hast du keine Chance.
Wie individuell schauen denn die instanzierten Zombies aus? Also nervt es, dass da 10-mal das gleiche Objekt auf mich zukommt? Oder geht es im Eifer des Gefechts unter, weil so viel Partikelwolken zu sehen sind und man in Panik versucht, sich zu verteidigen?
Also ich sehe es nicht.
Ich sehe es nicht. Ich merke nur, es gibt wohl weibliche, es gibt männliche Zombies und es gibt
die Kinderzombies.
Die
Transgender-Zombies.
Und ja, aber die sind, die haben, nein, das, ehrlich gesagt, im Eifer des Gefechts, wenn mal so ein Viech auf mich zukommt, dann versuche ich den irgendwie platt zu machen.
Es spielt keine große Rolle. Also es ist nichts, was mir jetzt störend auffallen würde, wie bei anderen Spielen, die Armee der Klongegner.
Ja. Dafür sind die anderen Charaktere bisher, die anderen NPCs auch so, sind eigentlich ganz cool gezeichnet.
Sind sogar wiedererkennbar, die sind auch von der Persönlichkeit, wie sie sich einführen, eigentlich ganz cool gelungen.
Ja, ja. Aber die Zombies sind wirklich, da kommt es dann auch, wenn es auf Masse ankommt, wirst du auch sehen, wahrscheinlich schaut da jeder zweite.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Sonst würden die Masse gar nicht hinkriegen.
Natürlich. Wie bei Herr der Ringe, die Armee vor Helms Klamm.
Genau.
Copy-Paste.
Klonarmee. Christian, ja. Möchtest du noch eine Frage loswerden, bevor wir ein bisschen...
Ich bin leider nicht so investigativ wie der Tax, weil ich bin leider schon zu sehr desinteressiert an dem Spiel, wie ich es ja vorher schon war. Deswegen würde es mich ja schon langsam... Also ich würde jetzt dann schon echt ganz gerne mal den Ranting-Fips wieder hören.
Ja, vielleicht geht die Framerate runter oder so.
Macht schon am meisten Spaß.
Ich glaube, der Fips muss einen raushauen.
Ja, wie gesagt, so, es ist schwierig zu erklären.
Erzähl mir, warum also, ist das so?
Was ich total schrecklich finde an dem Spiel, ist eine totale Nebensächlichkeit eigentlich, nämlich dieses Menü, dass du das Touchpad bedienst. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Peter. Ich finde es eine totale Zumutung, dieses Menü.
Sagen wir so, ich habe es am Anfang einfach gar nicht verstanden, dass es das, was das überhaupt ist. Ich habe es jetzt gelernt. Es ist halt einfach ein Menü. Sie haben halt dann, klar, Exklusivtitel, dann müssen wir mal wieder das Touchpad mit reinbringen in die ganze Sache.
Ja.
Haben sie sich überlegt, wir machen mal ein Menü, das komplett neu ist, das anders ist als alle anderen Menüs. Und das ist halt am Anfang auch das Problem, dass du gar nicht weißt, und dann wischst du zu weit und dann wischst du zu viel und...
Ich kann mir auch nicht merken, in welche Richtung wischen jetzt, in welches Teil vom Menü geht. Also die Menüsteuerung ist unter aller Sau.
Ich glaube aber, dass du über die Zeit vielleicht dich dran gewöhnst, hast du nur das Problem, dass du kein anderes Spiel mehr bedienen kannst.
Ja, ich glaube, es ist nicht so schlimm, weil ich nicht so viel Zeit im Menü verbringe. Ja, du brauchst halt was Hochleveln und sowas.
Die Map ist halt sowas. Zur Map musst du zum Beispiel nach rechts wischen, das habe ich mir jetzt schon mal gemerkt.
Ja, aber es ist eine depperte Menüsteuerung.
Ja.
Ja, und dazu kommt, dass tatsächlich in dem Moment, idiotischerweise, wo du das Menü aufrufst, die PS4 Pro wieder in den Helikoptermodus schaltet. Und einen Krach schiebt, das meinst, die geht gleich durch die Decke. Also wirklich, wirklich krass.
Ja. Was mir aber lustigerweise im Spiel selber nicht so auffällt.
Ne, sie ist auch laut, aber nur Menü, im Menü geht
was ab. Irgendwas macht das Menü grafisch, was wir nicht sehen.
Peter, also, das ist wie der Ladescreen bei Battlefront 2.
Ja,
da geht es auch so hoch.
Ja. Ich habe ja immer Kopfhörer auf beim Zocken, deswegen höre ich es nicht so sehr. Ich höre es nur dann immer, jetzt tut sich, glaube ich, wieder
was. Also ich persönlich habe den Verdacht, ich weiß, dass früher bei ganz vielen Spielen die Menüs nicht in der Game Engine, sondern in irgendeinem, damals war es viel Flash oder Adobe Director, in irgendeinem Kack-Third-Party-Tool gebaut werden. Und ich habe den Verdacht, die haben ein HTML5-Menü in Canvas gebaut oder sowas. Und der PS4-interne Browser dreht voll ab.
Also irgendwas ist da komisch, ja.
Es ist immer in den Menüs, da geht dieses Ding hoch. Auch nicht geil, wenn ich jetzt einen Runten anfangen soll, finde ich, wie gesagt, die Ladezeiten, die sind mir ein bisschen lang.
Es gibt auch, das weiß ich nicht mehr genau, gab es nicht auch relativ viele Ladezeiten immer wieder?
Ja, es gibt immer wieder Ladezeiten und das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Ja, also sollen wir jetzt ein Fazit gleich mal sagen?
Nee, also ich kann nur eine Sache sagen. Es gibt ja aktuell relativ viele Reviews, die auch schreiben, dass das Spiel, eigentlich würden sie dem Spiel gerne so und so viele Punkte geben, aber die Technik ist ein Problem. Glitches
das,
und sonstiges.
Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
Ich kann es im ganzen Spiel nicht nachvollziehen. Ich hatte allerdings eine Situation, da bin ich auf so eine Hütte zumarschiert und ich wusste, da drin ist ein Gegner. Dann war ich auf einen Meter an dieser Hütte dran. Auf einmal ist der Gegner einfach rausgeglitscht, stand außerhalb der Hütte und hat mich gesehen. Oh, ein Feind. Wenn sowas natürlich öfter passiert, das war es einmal.
Aber
sowas
also, öfter gesagt, passiert. Die Technik kann ich nicht nachvollziehen. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass man im Spiel vorwirft, dass es zu wenig eigenständig ist.
Ja,
das wir haben das ja vorhin schon mal gesagt. Sie haben sich wirklich aus Horizon Zero Dawn, The Last of Us, und allen möglichen Games alles mögliche Versatzstücke zusammengeklaut und irgendwie zusammengepastet drumrum um diese Zombie-Horden, würde ich fast sagen. Mhm, ja. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass viele sagen, die Charaktere sind scheiße, nicht glaubwürdig, unsympathisch, finde ich nicht.
Finde ich auch gar nicht.
Mir geht Boozer ein bisschen auf den Sack, weil er ein Idiot ist.
Bei mir liegt Boozer aktuell immer nur rum und ist noch verletzt. Und ich tippe ja, mal, dass...
Und schickt aber dauernd irgendwelche Scheiße über Funk. Hey, Mann, ja. Ich gehe jetzt da und da hin. Und dann fängt der Dick wieder an. Nee, Boozer, du gehst jetzt nicht hin. Du hast den ganzen Arm verbrannt. Du bleibst jetzt mal liegen.
Aber Philipp, wir können davon ausgehen, dass es zwischen Boozer und Deek wahrscheinlich noch einen Konflikt geben wird.
Ja, das ist... wie gesagt, das ist aber Teil seiner Persönlichkeit. Ich nehme an, er ist einfach so angelegt, dass er ein bisschen auf den Sack gehen soll am Anfang. Ja. Und das ist auch okay. Also... Das ist, glaube ich, auch für meine Begriffe das größte Problem dieses Spiels, dass es in ganz vielen Dingen okay ist.
Es stinkt,
zu Deutsch gesagt, gegen God of War und Horizon Zero Dawn als letzte Exklusivtitel, Uncharted von mir aus sogar, auch wenn ich es nicht mag, stinkt es einfach granatenmäßig ab.
Weil es...
Vom Gesamteindruck.
Es macht eigentlich nicht viel falsch.
Nein,
sondern es macht eigentlich alles so.
Es macht alles richtig. Ich kann auch nicht sagen bei diesem Spiel, das und das ist jetzt, dass ich wirklich zum Ranten anfangen könnte, ja.
Gleichzeitig, ja.
Ich würde gern, aber ich kann nicht, weil ich kann, wie du sagst, ich kann nicht sagen, das macht dieses Spiel scheiße, das macht dieses Spiel falsch oder sowas.
Ja.
Es passt eigentlich alles. Auf der anderen Seite, und da komme ich jetzt zwangsweise zum Fazit, für mich ein bisschen, das muss nicht das Ende der Diskussion sein, aber es ist mal ein Fazit, weil es bietet sich gerade an. Das sieht man auch zum Beispiel daran, ich hatte durchaus Zeit zum Spielen. Aber ich hatte nicht, wie jetzt bei Horizon Zero Dawn oder auch God of War, da war das so, yeah, jetzt ist in einer Stunde ist Abend, geil, kann ich da 2 Stunden Horizon spielen? Habe ich bei dem Spiel gar nicht. Ich muss mich daran erinnern, dass ich es weiterspiele, weil ich komme von selber nicht auf die Idee.
So generisch, okay. Bei mir ist es wirklich so, ich hatte nicht die Zeit und ich würde gerade nichts anderes spielen. Weil ich gerade so unglaublich Bock drauf habe, es weiterzuspielen, weil ich wissen will, ob es irgendwann einfach so scheiße wird, wie alle sagen.
Ja,
weil ich es momentan nicht nachvollziehen kann.
Ich werde es bestimmt auch weiterspielen, aber auch dadurch, dass ich mich so in dieser Open World mich nicht gut durch die Story geführt fühle.
Ja.
Also ich habe nicht diesen, wie es jetzt bei Horizon oder bei God of War war, wo ich gewusst habe, hey, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es da und da in der Storyline weitergeht. Dafür sind die Storylines im Moment noch nicht packend genug.
Ja, ich habe es auch noch. Ich habe es dann doch schon meine 4-5 Stunden gespielt, aber es ist noch keine Storyline da, wo ich sage, puh, ich will da wissen, wie es weitergeht. Das heißt aber, man muss es noch ein bisschen spielen, weil da gibt es dann so Sachen.
Ja, das zieht wohl nach 7-8 Stunden, zieht es dann an. Ja, da passieren dann wirklich ein paar spannende Sachen.
Ja.
Und es ist auch nicht, da bin ich wieder bei dem, es macht eigentlich nichts falsch, aber auch nichts richtig. Ja? Weil es ist nicht so, dass die uninteressant wären, die Storylines.
Nein.
Ja, aber ich hab nie so das Gefühl, ich fühle mich auch wie so ein Drifter. Ich drifte so ein bisschen durch das Spiel und mache halt, was mir gerade über den Weg läuft.
Und gleichzeitig fühle ich mich in dem Spiel aber echt ganz wohl. Also
wenn ich spiele, ist es auch wieder gut.
Es ist endlich mal so eine authentische Zombie-Welt-Erfahrung in dem Spiel.
Also ich würde, wie gesagt, ich glaube, das größte Problem von dem Spiel ist, dass es halt tatsächlich gegen die sonstigen Sony-Exklusivtitel massiv verliert.
Ja.
Gerade was Spiel, ich weiß nicht, ob Spiel Spaß das richtige Wort ist, aber
bombastisches.
So, ja, es wäre nicht mal
bombastisch. Ist es die Lore einfach?
Ich weiß es nicht. Also es kann natürlich auch irgendwie so ein bisschen das Müdigkeit der Zombie-Thematik, wobei die habe ich eigentlich nicht so schlimm, sein, aber es ist irgendwie zu. Vielleicht ist das Setting zu normal. Ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie nicht. Es ist schon, wie wir vorhin gesagt haben, es ist schon ein bisschen der Anfang. Es fängt einfach nicht so an, dass es mich tief reinzieht.
Hm.
Es fängt an wie 100.000 Zombie-Geschichten auch.
Ja.
Ja. Und.
Ja, aber das ist, glaube ich, das genau das richtige Fazit gerade. Bei mir ist es allerdings wirklich so, ich will es weiterspielen und ich will es mal auch am Stück für längere Zeit spielen.
Zum Glück ist es kein Last of Us. Chris.
Aber gleichzeitig, aber Philipp, eine Sache muss ich sagen und die muss ich revidieren. Ich hatte mir eine Vollkatastrophe erwartet.
Ist es nicht, definitiv
nicht. Ist es auf keinen Fall. Und ich finde auch manche Sachen, die eben in den Kritiken stehen, schlichtweg falsch.
Weil ja,
technisch, das geht mir auch so. Wenn ich natürlich die Vor-Release oder die Version ohne Day-One-Patch spiele, dann habe ich wahrscheinlich Bugs ohne Ende. Ich hatte jetzt diesen einen Glitch und der Rest lief wunderbar. Die Framerate ist geil, die Optik ist geil.
Ja.
Puh, also
es ist bei mir halt einfach, um das nochmal kurz zu sagen, es ist nichts, was mich so reißen würde, wie jetzt, also Horizon Zero Dawn habe ich ja verschlungen. Ja, Horizon Zero Dawn habe ich sogar öfter mal quasi die Mittagspause mit der Leberkäse-Semmel vor der Konsole verbracht, um noch ein Stündchen zu spielen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, weder ist Deacon so sympathisch, auch wenn er nicht unsympathisch ist, so sympathisch wie Aloy, ja. Noch so interessant wie Kratos. Es ist halt einfach...
Ich glaube, dass unsere Ausführungen jetzt sogar schon so das Spiel widerspiegeln, dass der Christian eingeschlafen ist.
Christian ist eingeschlafen. Also um das zu sagen, ich werde es auch weiterspielen. Ich
habe nur 1000 Zombies, ja.
Ich habe mir das tatsächlich vorgenommen, das Spiel weiterzuspielen, aber nach meiner Spielerfahrung würde ich sagen, Leid, kauft es eigentlich, wenn es irgendwo für 20, 30 Euro im Angebot ist, aber nicht zum Vollpreis.
Mhm. Oh. Tax?
Ja?
Dein Interesse geweckt?
Ah, ich schaue es mir erst nochmal auf YouTube an, muss ich gestehen. Also irgendwie fast rausgeschmissenes Geld. Mir fehlen wirklich die Highlights an sich. Also
Ich glaube aber, dass es dir sogar taugen könnte, Tax.
Na, ich weiß nicht. Also wenn man beim Sterben noch so lange warten muss
zum Respawnen.
Man stirbt eigentlich
gar. Aber das wird vielleicht auch bald gepatcht. Also mein Vorschlag wäre, wir können ja im nächsten Podcast nochmal ein Review machen.
Dann habe ich auch schon
zwei oder drei Patches gab, ja. Wo ja. Dinge verbessert worden
sind. Also es gab mindestens schon 30 Patches bisher.
Es gibt irgendwie täglich, das ist auch nur witzig, es gibt wirklich täglich irgendwie Patches. Das
ja, also ich bin mir nicht ganz so sicher wie du, dass es ein Tax taugen würde, weil ich glaube, der Tax würde tatsächlich, auch wenn es blöd klingt, relativ oft von Wölfen, Plünderern oder irgendjemandem beim Sightseeing erschlagen.
Das kann sein, dass der Tax einfach halt reinmarschiert in die Zombie-Horden und dann erst zu spät.
Plus du musst für die Kämpfe auch echt irgendwie ein bisschen einen Nerv haben. Also gerade
Nee.
Nahkampf übergeht. Mhm. Da kommt schon ein bisschen auf Timing an mit
Ausweichen und Parieren und so. Ja.
Parieren brauchst du nicht, aber es ist.
Stimmt, wenn ich pariere, dann beißt du mir den Arm ab.
Was ich noch gut finde, muss ich erwähnen, ist die Schleichmechanik, weil die kann ich. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Oh, die ist gut, ja. Die ist richtig gut.
Wenn ich die kann, dann funktioniert sie. Ja? Also wenn ich die kann, dann ist sie nicht so schlecht.
Ja. Die ist gut und da abschließend kann man dazu auch sagen, bei mir dasselbe, was du vorhin gesagt hast, ich habe gerade total die Scheu davor, laute Waffen einzusetzen, weil ich immer denke, dann kommen da gleich 10 Zombies um die Ecke.
Ja.
Da bin ich echt auch total leise unterwegs und ja, macht schon sehr realistisch das Ganze.
Ja, nicht, wie gesagt, sie haben so nette Ideen wie den Ölfilter aus dem Auto klauen oder Schalldämpfer benutzen und sowas. Das finde ich wieder ganz witzig. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich albern, dass du immer genau in dem gleichen Auto den Schalldämpfer findest. Also du weißt schon, wenn da der Pickup steht, der irgendeinen weißen Streifen auf der Seite hat, brauche ich nicht aufmachen, wenn ich keinen Schalldämpfer brauche.
Und jedes Polizeiauto hat im Kofferraum eine Kiste Munition.
Diese Kleinigkeiten, aber ich verzeihe, es ist halt Game Logic, ja. Nach 2 Jahren Apokalypse findest du dann irgendwie Dinge, die wie aus dem Ei gepellt sind. Und jedes Benzin funktioniert natürlich noch nach 3 Jahren. Ja, da hast du überhaupt keine Probleme, dieses Benzin zu benutzen, das in einem Plastikkanister in der Sonne lag die ganze Zeit und im Schnee und im Eis und alles. Auch die Generatoren, wenn du sie mit Benzin befüllst, die springen sofort an.
Ja. Obwohl ich bei den Generatoren übrigens, Tax, das kennst du ja aus The Last of Us, da gibt es ja auch so eine Generatorszene. Ich hatte total die Angst davor, den ersten Generator anzumachen.
Du meinst den Keller, oder?
Bei Last of Us gibt es so eine Kellerszene mit einem Generator.
Furchtbare Szene,
ja. Ich dachte, dass bei Days Gone, wenn ich den Generator anmache, gleich mal irgendwie das Ding so laut ist, dass irgendwie 10 Zombies um die Ecke
kommen. Es gehen halt die bekackten Lautsprecher an, ne?
Ja, die habe ich aber, das ist halt super gut, die habe ich nämlich vorher alle abgeknipst.
Das ist sehr clever. Genauso habe ich übrigens meine Zombie-Horde erzeugt. Ich habe alle abgeknipst, aber einen übersehen.
Ach shit. Aber das sind nette Details. Wie gesagt, wir werden es weiterspielen, wir werden berichten. Wir haben jetzt doch einen kleinen Days Gone Podcast im Plaudercast eingebaut.
Fand aber das Konzept jetzt im Nachhinein, ich weiß nicht, was unsere Zuhörer denken, aber ich finde das Konzept recht nett, zu sagen, man spielt das mal und hält sich vorher nicht drüber.
Ja, weil ich war so gespannt, wie es das du findest, und ich hatte aber auch das Gefühl, dass du es nicht komplett wegrounden wirst, weil es dafür doch zu viele gute Momente hat.
Ja, es ist auch, wie gesagt, es ist definitiv kein schlechtes Spiel, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, Also hätten wir nicht das auch aus Podcasting-Gründen zum Release gekauft, würde ich mich echt über den Release-Kauf ärgern, glaube ich.
Könnte sein, ja.
Weil das ist es definitiv nicht. Es ist ein nettes Spiel und ich freue mich drauf, wenn Sony Band irgendwie ein Days Gone macht oder sowas, ja. und aus den Fehlern lernt, die sie gemacht haben. Aber es ist nicht der Oberbringer. Es ist aber auch kein Vollausfall. Also es ist
so mittendrin.
Es ist so mittendrin.
Vielleicht muss ich es noch mehr spielen und das werden wir tun.
Ne? Und ich bin gespannt, also wir werden auf jeden Fall nochmal drüber reden im nächsten Cast, wenn wir mit der Story auch weiter sind, wie sich die Story entwickelt, weil da scheiden sich ja auch die Geister. Die einen sagen, die ist voll kacke und die anderen sagen, boah, die ist voll geil. Deswegen bin ich da jetzt tatsächlich mal drauf gespannt, aber mir geht's wie dir. Ich erwarte jetzt keinen dramatischen Plot-Twist.
Wir werden nicht weiter drüber sprechen, sondern erst im Podcast wieder, ne?
Genau.
Gut. Das war Days Gone für heute. Und jetzt, da der Christian, glaube ich, auch schon echt, den haben wir mal so richtig ruhig
gequatscht. Ins Koma gelabert, ja.
Ja, deswegen bin ich, darf der Christian jetzt mal mit Filmen durchstarten und der Tax hat da auch noch.
Oder vielleicht kann ich den Christian wach klingeln, weil wir gemeinsam etwas angeschaut haben, obwohl wir es gar nicht wussten.
Gemeinsam.
Ja, genau, das war vielleicht.
Deswegen, ich habe immer diesen Drang gehabt, das auch zu gucken. Jetzt weiß ich auch warum.
Ja, ja. Der Tax. Dann erzähl genau. Mal.
Durch Zufall bin ich drauf gestoßen und zwar gibt es auf Netflix eine Art Dokumentationsserie, die schimpft sich Street Food und Street Food beschreibt eben hier die Kochkultur, wie so in den Straßen gekocht wird. Und das ist eine mehrteilige Dokumentation über Asien, relativ neu, super, super spannend gemacht. Und zeigt einfach, wie die Streetfood-Kultur sich hier in den Lebensgeschichten von den Personen darstellt. Und das Tolle ist, ich war ja auf einer Dienstreise in Thailand unterwegs und leider habe ich diese Köchin, die sie dort porträtiert haben, verpasst. Und ich kann es euch nur empfehlen, weil eine tolle Geschichte dahinter hängt. Und spoilern darf man es ja nicht. Christian, du hast ja auch die erste Folge gesehen, wahrscheinlich hier über Bangkok, oder bist du nur durchgeswitcht?
Nein, also ich bin jetzt, glaube ich, bei Taiwan in der Folge. Also jede Folge geht um ein Land und dort meistens halt um eine oder zwei, drei bekannte Streetfood-Künstler, kann man schon fast sagen, mit ihrem Straßenstand, mit ihrem Foodstand, wie sie das so seit auch teilweise Generationen machen. Genau, die erste Folge ist eben Bangkok, ja.
Ich würde da so Hunger kriegen, ich kann sowas nicht
anschauen. Total, es ist voll geiles ganz Zeug schwierig. Dabei,
echt. Ja. Und als nächstes kommt dann die Depression, weil du hier in München überhaupt keine Chance hast, so gutes Thai-Essen zu kriegen.
Ja, absolut. Und dann wird dann auch erklärt, wie die Köche dann eben ihre Rezepte ausprobieren. Und das Tolle ist, diese Jay Faye, oder wie diese Streetfood-Köchin heißt, die schaut auch echt wie so ein Kinocharakter aus. Und vielleicht hat es ja beim Christian was ausgelöst. Die kocht dann mit dem Wok mit der Skibrille.
Wie weißt du das jetzt, Tax?
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, die Dame ist schon etwas älter. Das
ist jetzt nicht allgemein
war Zielgruppe. Aber
Gilf-Effekt?
Alter hat ja heutzutage nichts mehr zu sagen.
Der Gilf-Effekt.
Nee, tatsächlich. Erinnert die dich nicht an irgendeinen Charakter?
Nein, leider nicht. Also,
vielleicht finde ich es bis zum nächsten Podcast.
Aber ich schaue jetzt nochmal rein. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit 100% am Fernseher geklebt. Ich fand es sehr interessant, aber es war halt eines von diesen Sachen, die ich mir sehr schön nebenbei anschaue, wenn ich nebenbei surf, weil es nette Unterhaltung ist.
Ja, und was einfach super interessant war, ist die Geschichte eben dahinter, also nicht nur über die Person, sondern dass eben die Städteplaner ja gar nicht dieses Streetfood in den Städten haben wollen, weil es dreckig ist, man kann da nicht bauen. Das ist natürlich wirklich Geld, was da auf der Straße liegt und das wäre natürlich besser, wenn man das mit Beton oder mit Gebäuden verschließt und versiegelt. Und das ist einfach eine Jahrhundert Jahre alte Kultur, die dann eben verloren geht. Und es muss echt bewahrt werden. Und Leute, solange es
allerdings,
noch geht, geht mal hier wirklich eben zu so einem Streetfood-Stand. Also,
geht mal eben Mittagspause nach Thailand. oder ein Mystery Meat.
Okay. Nee, also das kann man ja auch als Europäer, der das nicht kennt, überhaupt nicht nachvollziehen, dass das zur Kultur so dazugehört. Es gibt dort ja, das ist Familien, so die haben keine geil. Küche. Also die haben gar keine Küche, sondern also,
ich finde das dann, dermaßen geil, wenn du dann diesen, ich war ja auch schon das eine oder andere Mal da, wenn du diese Streetfood-Stände, dann ist irgendwie Nachmittag, dann kommen die Kinder aus der Schule, schmeißen ihren Schulranzen hinten ins Lebensmittellager auf die halben Händel und essen erstmal ihr Partei das aus dem gleichen Topf, wo der Tourist vorher gegessen hat. Da weißt du wenigstens, das ist sauberer da als in den meisten Restaurants.
Mhm. Ja, ganz genau. Mhm. Krass.
Nee, also gut gemacht, oder wie die Serie? Echt gut gemacht. Schöne Bilder, gell? Also ich finde es schön gefilmt, gell, Tax, alles. Du bist ja so ein Ästhet, ich bin es ja gar nicht. Also mir kommt es ja nur mit meinem naiven Ästhetikempfinden, mir gefällt es, aber.
Ja, aber ich glaube auch, dass Netflix intern so hohe Standards setzt. Ich glaube, wir werden in Zukunft nur noch in dieser Qualität
Hallo, Sachen sehen. Netflix produziert so viel Scheiß. Jetzt haben
wir ehrlich, ist das so? Also hohe Standards bei Netflix.
Ja,
ganz ehrlich. Ja, also für so Dokumentation.
Bei ihren Dokus, ja, da gebe ich dir recht. Aber allerdings habe ich da auch noch nicht so viele gesehen, sondern immer von dir die guten gehört. Aber
oh ja, ich habe auch nur die Rocco Siffredi-Doku empfohlen bekommen, die auf Netflix
gibt. Aber Christian, wir wollten doch gar nicht darüber reden.
Habt ihr die auch zusammen angeschaut, oder?
Immer wieder
etappenweise. Ja, und da wir schon bei ästhetischen Empfinden sind, können wir gleich noch zu Tax weiteren Filmen übergehen, oder? Weil der Tax gerade so in Fahrt ist. Da hat er noch so unglaublich coole Sachen hier stehen.
Ich überlege gerade, welchen ich als nächstes rauspicke.
welchen du gerade raus meinst du?
Genau. Wo wir gerade bei Dokumentation sind, nur ein allgemeiner Tipp, ich will gar nicht so in die Tiefe gehen. Schaut euch mal vom SWR die Sendung Die Frage an. Ist eben auch so eine Jugenddokumentation. Da geht es ums Leben, werden auch Leute porträtiert, denen es vielleicht mal nicht so gut geht. Und da muss ich echt sagen, für solche Dokumentationen zahle ich gerne meine GEZ-Gebühr. Ja, jetzt habe ich es gesagt.
Ja.
Aber alles, was so bei SWR und ich weiß nicht, Arte wird dadurch nicht finanziert oder doch?
Doch, ich glaube schon. Ne?
Doch. Also, mega. Da ist echt. Neben Tagesschau ist jeder Euro das wert.
Sind wir ja fast schon bildungsmäßig unterwegs, ja.
Ja, genau. Also wir dürfen das Niveau nicht allzu sehr anheben.
Aber Tax, da bin ich voll dabei. Ich
kann es nur empfehlen. Ja. Also ganz toll.
Da wird man ja gleich abgestimmt, wenn man sagt, man schaut Arte, aber da gibt es halt mega Dokus.
Arte ist der Wahnsinn. Arte ist richtig gutes Zeug teilweise.
Oder wir sind einfach alt genug für Arte.
Ja, das weiß ich nicht. Und zum anderen schaue ich Arte dann eben nicht live, sondern bei mir kommt es halt in der Mediathek oder auf YouTube. Und
klar,
dann ist es wie so eine Sucht. Du schaust quasi die erste Folge an und dann werden dir wieder Folgen dazu empfohlen.
Ach, das heißt halt die Frage.
Die Frage.
Die Frage, okay. Aha, okay. Ja. Cool. Habe ich auch noch nie gehört. Werde ich mal reingucken. Ne?
Unbedingt anschauen. Ist aber dann auch nicht ein unbedingt sehr unterhaltsamer Abend. Also da geht es um relativ ernste Themen.
Also ja, nicht so nebenbei beim Surfen so
schaue ich genau, ein bisschen
mir die Schicksale von den Leuten
an. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, das war nicht bei SWR, weil du sagst, nicht so unterhaltsam. Ich habe mal so eine extrem
nicht humorvoll,
deprimierende Dokumentation gesehen über diese Content-Wächter, also die nicht automatisierten Bot-Content-Filter, sondern die halt das aussortieren, was in diesen Social Medias hochgeladen wird, was die Bots nicht erkennen. Und die haben sich halt alle auch unkenntlich gemacht, weil sie halt, das ja gar nicht darüber reden dürfen. Und das sind ja alles aus so extrem Billiglohnländern, die halt dann eben aber von den großen Firmen da angeheuert werden. Und das sind alles so gebrochene Menschen, die dann auch sagen, was sie da so halt pro Tag erleben und sehen, das macht sie total kaputt. Und also das hat mich richtig fertig gemacht. Die eine hat dann auch angefangen, so erzählen von ihrem ersten Arbeitstag, was sie da halt zu Gesicht bekommen hat. Und also das ist Wahnsinn. Also
Meinst du, da hören auch welche unseren Podcast? Das wäre ja dann ziemlich ein einschneidendes
Erlebnis. Ich habe schon gesagt, wir müssen den dann immer auspiepen. Den geht dann die Stimme aus.
Das ist aber auch kein Job, den man machen will. Ne?
Na, sowas willst du nicht machen.
Nicht wirklich. Ne?
Also.
Oh, das ist jetzt, der Tax zieht uns hier aber gerade vor
runter. Der Tax runter, echt.
Ja, jetzt heben wir hier mal wieder die Stimmung ein wenig.
Oder darf ich kurz, weil wir gerade bei Dokumentationen sind.
Oh ja.
Weil wir gerade bei Dokumentationen sind, da hätte ich nämlich was einzuwerfen.
Nein,
auch nicht. Hast du sogar zwei Sachen geschaut,
Christian.
Ich habe sogar was geschaut. Und zwar nicht nur Krach, Bumm und sondern eine nicht so ganz anspruchsvolle Dokumentation, aber für mich genau mein Ding. Und zwar rede ich von der Doku Creature Designers, The Frankenstein Complex. Das ist eine Dokumentation über die FX, Creature FX und Special Effects Künstler in ja hauptsächlich Hollywood, dem Hollywood-Kino, angefangen von den 30er Jahren. Also es wird dann so erzählt über die Technik und den Creature Designer von King Kong bis hin zu den 90er Jahren, wo das dann, und da geht es dann ein bisschen auch im schwerpunktmäßig von dieser Doku hin, wo CGI Einzug gehalten hat. Mhm. Und wo es nur ganz wenige Firmen geschafft haben, CGI und handgemachte Effekte gut miteinander zu verbinden und sich auch nur ganz wenige von diesen Handmade-Effektkünstlern auch gehalten haben und viele wirklich sehr, sehr, sehr gute, also der Haupt-Creature Designer von The Thing zum Beispiel, also von den John Carpenter, The Thing Remake aus den 80ern, der auch heute noch zu den besten Special Effects aller Zeiten gehört, zu Recht, meiner Meinung nach auch, die auch wirklich gut altern. Und der hat sich dann der Branche den Rücken gedreht, weil durch diese CGI-Technik seine gesamte Arbeit diskreditiert wurde und jeder Filmemacher nur noch gesagt hat, so, nee, warum soll ich dir Geld geben für irgendwelche Preps? Das dauert viel zu lange, bis du mir das gebaut hast und dann funktioniert das nicht und dann musst du nochmal was nachbauen. Wir drehen das einfach irgendwie und dann bauen wir da digital die Effekte nachher ein. Und das, diese teilweise deprimierende Phase für die Effektemacher als auch für mich so als Fan von diesen handgemachten Effekten, und ich schwöre da immer noch drauf, dass einfach so digitale Effekte wie PS3-Spiele einfach nach ein paar Jahren scheiße ausschauen. Das geht wirklich auch mit so ganz, ganz, ganz großen Krachern, wie mein Lieblingsbeispiel ist der Jurassic Park, wo ich mir damals gedacht habe, das ist unglaublich, das ist ja Wahnsinn und die digitalen Effekte sind ja Wahnsinn. Wenn du den heute nochmal anschaust, der Film ist nach wie vor gut, aber die einzigen Effekte, die ich heute immer noch zeitlos schön finde, sind die, die sie mechatronisch gemacht haben.
Ja, das stimmt schon.
Aber du solltest doch mal den Bekannten vom FIPS als Gastredner einladen.
Irgendwann solltest
du dich FIPS, oder? Ja, das wäre mal cool.
Ja. Das wäre cool. Ja, auf jeden Fall. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute. Und das ist ein französisches Filmemacher. Sind es Freunde, Brüder? Keine Ahnung.
Daft Pünke?
Die diese Doku gemacht haben. Und die haben nämlich, ich bin auf die nur aufmerksam geworden, weil die haben...
Tax, deine Sprünge sind langweilig. Bloß weil es zwei Franzosen sind, müssen es nicht gleich Daft Punk sein. Es gibt noch andere Duos in Frankreich.
Genau.
Und Macron und seine Borne zum Beispiel.
Genau. Christian. Ja, aber Pomp und Frit, die haben davor doch schon eine ähnliche Doku gemacht, nämlich Ray Harryhausen, Special Effects Titan. Das war eine Doku nur über Ray Harryhausen. Und Ray Harryhausen war einer der Größen ab den 50er bis in die fast 80er Jahre hinein. Der hat zum Beispiel diese Sindbad-Filme damals gemacht. Oder da gab es so eine Gullivers Reisen-Verfilmung, die Insel der Abenteurer, glaube ich. Oder Jason und die Argonauten. Und so auch so ein paar Science-Fiction- und Dinosaurier-Filme. Also sehr, sehr, sehr effektvoll so mit diesen Stop-Motion. Der hat Stop-Motion perfektioniert damals und auch mit diesen Matt-Lens-Filmeffekten so und wirklich tolle Filme, tolle Abenteuerfilme damals und die liebe ich auch noch total. Und die Doku war auch eine richtige Verbeugung gegenüber diesem wirklichen Held der Filmbranche.
Wo
und
läuft die?
Neue Doku. Dieses Ray Harryhausen müsste mal gucken, das könnte man irgendwo streamend bekommen wahrscheinlich, habe ich jetzt nicht, kann ich verlinken, wenn ich es finde. Ja. Und diese neue, die habe ich mir auf Blu-ray gekauft, die ist recht neu, die gibt's so noch nicht vor Umme zum Streamen, kann man sich aber kaufen. Und jeder, der so ein bisschen drauf steht, wie was gemacht wird, also es gibt sehr viele Interviews, auch mit John Landis, der dabei ist und der damals ja hier diesen American Werewolf in London zum Beispiel auch gemacht hat und den Effektkünstler von American Werewolf in London und sehr sympathische Interviews und wie sie das gemacht haben und auch von mit Terminator 2 sind auch Leute dabei, wie sie an ILM gegründet haben, wie sie mit dem CGI-Effekt umgegangen sind und sowas alles. Also wirklich eine genialste Doku, wer auf solche Special Effects in Filmen steht. Star Wars kommt auch zum Tragen, also die Star Wars Special Effects Leute sind auch teilweise welche dabei. Mhm. Also klasse.
Cool. Dokus, jetzt, das ist jetzt unsere Doku-Sektion auf jeden Fall. Mhm. Haben wir da noch, haben wir noch eine Doku?
Vielleicht haben wir so eine eigene Kategorie oder so dafür irgendwann mal.
Ja, die haben wir gerade.
Haben wir gerade, ja. Eine hätte ich noch.
Hey, wir könnten mal über Doku sprechen.
Nein, nur genau, ich meine, Doku, als Themencast. Programmpunkt.
So Themencast, ja. Ja. Ach so, nein, festen Programm
kommt. Ich wusste, ja, das ist das erste Mal, dass ihr so Doku unterwegs seid, so massiv Doku.
Ja, ich habe lange zurückgehalten.
So Doku. Ich bin Doku-mäßig, finde ich eigentlich, mag ich echt gern. Also alles. Ich habe auch immer wieder mal angeguckt, auf Netflix gibt es jetzt dieses Our World, Our Planet oder sowas. Sowas wie dieses, wie hieß denn das damals vom BBC? Planet Earth.
Ja, ja, ja.
So in die Richtung geht es. Und ich mag das einfach so berieseln, schöne Bilder, interessante Fakten.
Our Planet heißt es, oder?
Heißt es nicht. Ich glaube, es heißt Our World auf
Netflix. Es heißt unser Planet, Our Planet tatsächlich, ja.
Unser Our Planet?
Okay. Unser Planet, das nehmen wir mal mit auf, weil es gibt Planet, Leute, ja, die stehen da voll drauf. Also immer wieder diese, obwohl die alle eigentlich ähnlich sind, ich finde die auch geil. Diese gut gefilmten Naturdokus über die Welt.
Richtig.
Ja, ja, sowas ist das. Mega cool. Mega cool.
Ja.
Puh, ja. So.
Um jetzt dann noch eins draufzusetzen.
Noch ein.
Ein weitaus profaner. Ich habe mir ebenfalls angeschaut, einen Doku-Film King of Kong for a Fistful of Quarters. Eine US-Dokumentation über die Retro Arcade, über die Competitive Retro Arcade-Szene.
Sag bitte nochmal, King of Kong
for a Fistful of Quarters.
Okay, verstanden. Please insert coin.
Richtig. Mhm. Und zwar hauptsächlich an dem Beispiel Donkey Kong, dem Donkey Kong Automaten, den Original Donkey Kong Automaten und die Geschichte der Weltrekorde und der Weltrekordhalter und um diese Organisation drumherum, die sich darum kümmert, dass diese Weltrekorde erfasst werden mit so einem Schiedsrichter, der halt dann neutral bei den Dingern dabei ist, wie sie das handhaben mit so Videoeinsendungen, so dass sie halt ihren 800.000 Highscore jagen und von so ein paar Typen, die halt dahin trainieren, total besessen drauf sind, diesen Highscore zu knacken und diesen ganzen zerstörten, kaputten Leuten, die halt ihr ganzes Leben einem Spiel widmen, nämlich halt Donkey Kong und das perfektionieren und bis zu diesem sagenumwogenen Killscreen im Donkey Kong kommen, weil irgendwann Donkey Kong war ja nicht drauf ausgelegt, durchgespielt zu werden, weil es so schwer ist, dass man eigentlich irgendwann mal kein Geld mehr hatte, um halt weiterzuspielen.
Okay.
Wenn man aber gut genug ist, kann man eben irgendwie, keine Ahnung, 99 Level oder whatever halt schaffen. Und danach geht diesem Spiel der Speicher aus. Und in dem letzten Level gibt's dann, das ist der Killscreen-Level, da läufst du dann rum und irgendwann terminiert sich das Programm selber. Und das lässt dir dein Mario dann sterben und du kannst nichts dagegen machen. Weil halt einfach, du darfst nicht mehr weitermachen, weil das sagt, gibt's nicht. Abgefahren. Also ich habe bei einer Amazon.com-Bestellung den irgendwie für $3 dazugelegt, weil ich den schon immer mal sehen wollte. Dafür lohnt er sich. Es gibt den, weiß ich nicht, ob es irgendwo zum Streamen
auf Blu-ray hast du ihn geschaut, oder?
Die gibt's gar nicht auf Blu-ray, ist halt DVD.
Ich sehe gerade, ich weiß nicht, wie legal, aber das Ding gibt's auf jeden Fall 1:23 auf YouTube.
Ja, dann verlinkt mir das.
Ich habe keine Ahnung, ob das eine Raubkopie ist. Aber auf jeden Fall gibt es den.
Wenn das ja über Artikel 13 Content-Filter durchgegangen ist, dann kann das nur legal sein.
Ja, ich glaube, das Ding hat 126.000 Aufrufe und es ist seit 2015 online. Ich glaube, das kann man verlinken.
Passt schon, ja.
Cooler Scheiß.
Cooler Scheiß, ehrlich, ja. Und jetzt die nächste Doku, sage ich nichts mehr, Raising Kratos. Also, letztes Jahr habe ich schon genug geredet.
Dann gehen wir doch mal außer Tags, du hast noch eine Doku, ansonsten würde ich aus der Doku-Sektion rausgehen und damit wir das heute abschließen, noch mit Filmen und Serien weitermachen.
Ich würde einen Film vielleicht picken, den würde ich noch erzählen.
Dann aber hauen wir noch einen raus.
Ich muss echt gestehen, es waren keine wahnsinnigen Highlights. Nee, zwei Filme pick ich.
Okay.
Zum einen muss ich mir den Film anschauen, Vier gegen die Bank. Das ist so eine typische deutsche Komödie mit Till Schweiger, Schweighöfer, wie sie alle heißen. Es war genauso berauschend, wie er gerade reagiert. Aber was ich nicht wusste, da gibt es eine Schauspielerin, die Antje Traue spielt damit.
Aha, gleich mal googeln.
Ja, genau, das habt ihr hoffentlich getan.
Und Antje Traue nackt.
Nein.
Als erster Vorschlag, oder? Gleich.
Und die hat dann als deutsche Schauspielerin in einem Man of Steel-Film mitgespielt. Das hat mich stark verwundert. Also, die gab es einmal als Tatort-Schauspielerin und dann spielt die in so einem schlechten deutschen Komödienfilm. Aha. Und dann
hat bei Dark aber auch mitgespielt.
Ja, und genau. Und dann darf man doch noch in so einem Hollywood-Blockbuster mitspielen. Da war ich total verwundert, wie sowas gehen kann.
Ja, wobei,
natürlich Schweiger-Connections. Oder?
Man könnte jetzt argumentieren, dass die Man of Steel-Filme auf dem gleichen Level wie ein Till Schweiger-Film sind.
Ich mag den Man of Steel-Film übrigens. Das ist aber geil. Ich mag nämlich genau die Superhelden-Filme, die Christian und Philipp scheiße
finden. Nein, Man of Steel mochte ich auch gern.
Den ersten.
Ja, ja.
Ja, aber Zack Snyder-Fan bin ich halt. Ich bin halt
Batman wie Superman fand ich auch nicht so schlecht wie du.
Ja, gut, das ist abartig. Aber den
findet niemand so schlecht wie du.
Schlechter kann man den auch kaum finden. Also es,
ja, eben.
Aber, ja, gut.
Aber die hat dabei Man of Steel und das war eine tragende Rolle, oder was war das für eine Rolle?
Statist.
Ich war weiter informiert noch.
Ja, irgendeine Protagonistin.
Lois Lane.
Musste dann irgendwann sterben.
Nein.
Ja, gut, aber die hat auch bei Jericho Project mitgespielt, Pandorum, das sind ja, okay.
Aber sie war nicht Lois Lane, oder?
Wer hat Faora gespielt?
Nein. Wer ist Faora?
Ich habe keine Ahnung, wer Faora ist. Ich habe nur gerade gegoogelt, wen sie gespielt hat.
Genau.
Voll geil.
Also das wollte ich nur einbringen.
Ach ja, Faora, da steht's ja.
Und das Till Schweiger-Film, was würdest du sagen, schaut man halt an und ist irgendwie bleached dein Gehirn und danach.
Also er war so hochkarätig mit allen deutschen Schauspielern besetzt.
Ich kann die ja gar nicht mehr sehen. Kannst du die Gesichter auch nicht mehr sehen?
Es war ganz, ganz schrecklich. Aha. Und dann dachte ich mach's besser. Dann schaut man 25 km/h den Roadmovie mit meinen Lieblingsschauspielern Bjarne Madel und neuerdings Lars Eidinger.
Der ist ja auch der Hammer, ja.
Ja, ich finde ja nicht den Hammer eher scary, weil er echt krasse Sachen darstellt. Und ich muss auch sagen, 25 km/h war gut, aber es hat mich nicht umgeblasen. Es ist quasi ein Roadmovie, bei dem sich zwei unterschiedliche Brüder dann treffen und irgendwie.
Ach, diese deutschen Roadmovies, auch wenn es coole Schauspieler sind, die können so richtig nach hinten losgehen.
Ja, genau. Also der erste war vielleicht Knockin' on Heaven's Door.
An den habe ich gerade gedacht. Immer wieder Till Schweiger, oder?
Ja, wobei ich den damals. Lass uns ans Meer fahren.
Damals habe ich den echt noch gefeiert. Irgendwie wusste man da noch nicht, was Till Schweiger so alles.
Damals hat man, glaube ich, Till Schweiger noch gefeiert, wenn ich ehrlich bin. Ja,
nicht Till Schweiger. Ich fand Knockin' on Heaven's Door damals einfach einen ganz netten Film zum
Angucken.
Ja, stimmt.
Aber tags 25 km/h auf iTunes oder was?
Ja, ich habe ihn auf iTunes angesehen und ich weiß nicht, ob ich den so uneingeschränkt empfehlen kann.
Hast du dann eigentlich für Vier gegen die Bank auch Geld ausgegeben und bei iTunes angeschaut? Oder wo hast du den angeschaut?
Da müsste ich jetzt echt recherchieren. Vielleicht habe ich den Film auch vorgesetzt bekommen.
Okay.
Nee, ich glaube nicht, dass wir dafür gezahlt haben. Also indirekt natürlich schon, Netflix-Gebühr oder Prime.
Prime-Gebühr.
Wobei ich ja noch immer nicht weiß, ob ich für Prime bezahle.
Warum auch? Du kriegst deine Päckchen ja sofort.
Ja, und das waren so meine Picks, aber es gab echt kein Favorite.
Irgendwas mit Bjarne Madel habe ich auch gesehen neulich auf Netflix, irgend so eine Geschichte über irgendwelche Islamisten oder so. Das hat gar nicht so.
Nicht Tatortreiniger?
Der hat noch eine Serie bei Netflix, die habe ich aber verdrängt. Also die war jetzt, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, man muss die mal weiter gucken. Da hat er gespielt und diese, wie heißt der, Sibel Kekilli, die türkische Schauspielerin.
Ah, stimmt, da gab es eine Netflix.
Ja, 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 ja.
Die zwei zusammen.
Ja, da war er ihr Freund und Schreiner und sie ist eine Polizistin und der kleine Bruder von der Polizistin gerät in die Fänge von irgendwelchen Islamistenpredigern und radikalisiert sich und es war auch ein ziemlich ernstes Thema eigentlich.
Mhm. Don't Try This at Home, kann es sein, dass es der ist?
Das ist eine Serie.
Serie, ja, das ist Season 1. Mhm.
Das kann durchaus sein, ich habe es aber noch nicht zu Ende geguckt, ich habe es noch ein bisschen angefangen, das war mir auch ein bisschen zu schwere Kost zum Nebenhergucken.
Okay.
Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wobei, also ich habe bei Bjarne tatsächlich ein bisschen das Problem, dass ich ihn immer jetzt als Schotti sehe, wenn er irgendwo auftaucht.
Ja.
Eben, also ich kann den kaum noch ernst nehmen. Als ernster Schauspieler habe ich da echt ein Problem mit, glaube ich.
Jawohl, als Schotti kannst du ihn ja ernst nehmen. Schlimmer war es ja bei Stromberg.
Ja, er ist jetzt Schotti, also insofern war schon bei Mord mit Aussicht schwierig.
Ah, übrigens, das ist eine Fehlinformation jetzt hier, dieses Don't Try This at Home ist wieder eine Comedy-Serie. Das ist sozusagen seine neue Comedy-Serie jetzt.
Ah, okay.
Die kommt wohl auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es die schon gibt.
Ja, dann haben wir doch ein Highlight, oder wie? Bjarne Martel hat eine neue Serie, oder wie?
Schau mal.
Ich gucke mal ganz kurz.
Das Jahr ist gerettet. Nein.
Schaut mal nach, wie die heißt von Philipp. Und es gibt hier eine neue. Season 1 ist abgedreht.
Don't Try This at Home, Bjarne. Die ich
meine, heißt, nicht mit, oder?
Heißt Bruder, schwarze Macht, ein selten beschissener Titel. Mhm. Ich habe den Teaser auch nur angeklickt, weil ich irgendwo gesehen habe, dass Bjarne Madel damit spielt. Mhm. Also Bruder, schwarze Macht, ich bin bis Episode 3 gekommen, sehe ich gerade.
Bruder, schwarze Macht, ah ja, das verlinken wir doch auch mal. Und Tax, du schaust mal, 2019 kommt wohl seine neue Comedy-Serie auf Netflix.
Das ist ja cool, 2019 ist ja, glaube ich, schon dieses Jahr dann.
Könnte sein.
Irgendwann dieses Jahr sein, dann dieses 2019. Ja, nice. Tax, dann bist du mit deinen Filmen durch, dann darf der Christo noch was raushauen, oder?
Ja,
darf
ich.
Oder der Philipp, der hätte auch noch was auf
der Liste. Lass doch mal den Philipp da.
Ich
habe gar nichts über Filme und so
gesagt. Ja, stimmt. Ich habe auch wenig geguckt, was hängen geblieben ist tatsächlich. Ich habe viel geguckt, aber es ist kaum was hängen geblieben. Ich habe zentral bin ich gerade auch noch dabei, die vierte Staffel von Lucifer zu schauen, die ja Netflix aufgekauft hat, nachdem es nach der dritten Staffel eingestellt wurde. Und die führt die Serie genauso weiter, wie sie war. Also die kann man ohne, wenn man Lucifer mag, kann man diese vierte Season ohne Bedenken gucken. Ob es eine fünfte gibt, ist noch nicht klar.
Ich hoffe es fast nicht.
Also ich habe auch gelesen, dass es ein ganz, vielleicht nicht unbedingt ein Happy End ist, aber es ist ein Abschluss, der kann ein Abschluss sein, aber sie haben sich, also Netflix hat sich noch nicht geäußert, aber Tom Ellis hat wohl in einem Interview gemeint, sie haben noch viele Ideen, was sie erzählen können und es muss sich nur noch Netflix äußern.
Also ich habe es mir natürlich auch geguckt als alter Lucifer-Fan, sogar ja, was ja was ist, was meine Frau auch mitguckt und ich war nicht sehr begeistert. Also es tritt halt die Themen, wie sie es schon im dritten angefangen hat, einfach nur um diese Beziehung von ihm zu dieser Detective-Frau immer breiter und es wird ein bisschen skurriler immer und diese damals noch lustigen Kriminalfälle treten halt in den Hintergrund.
Die treten in den Hintergrund, das ist richtig, so, aber ich finde, es funktioniert als Serie noch genauso wie die ersten drei.
Es ist immer noch sehr witzig und Lucifer ist halt immer noch eine coole Sau.
Es ist ein cooler Charakter und sie haben, gut, ich meine, das kannst du sicher über die Plot-Details, ob das jetzt die tollsten Ideen sind, die sie da hatten. Mal gucken. Also ich weiß nicht, wenn es eine fünfte gibt, werde ich mir die sicher auch noch anschauen.
Ja, sicher, ja.
Und ich meine, es trägt noch. Also der Charakter an sich trägt halt noch, weil er einfach total lässig und total cool ist. Ja. Und es ist richtig, es dreht sich sehr viel um diese Beziehung und ist sehr emotional teilweise. Mhm. Aber ich schaue ihn immer noch gerne.
Also. Ja.
Und ja, viel, viel mehr Erwähnenswertes habe ich gar nicht geguckt. Also ich habe auch auf alle möglichen Filme angefangen, teilweise auch abgebrochen, wie hier Dark Crimes mit Jim Carrey habe ich geguckt, aber das ist halt einfach eine lustige Rolle. Das kann er nicht.
Da habe ich, glaube ich, auch angefangen und das, also mir geht's ähnlich, ja.
Das passt halt überhaupt nicht. Was ganz außergewöhnlich ist, ich habe eine türkische Serie geguckt, The Protector.
Ja. Und hast nichts verstanden? Ja,
auch auf Netflix, immer wenn es Döner gab, habe ich was verstanden, weil das Einzige, was ich auf Türkisch kann. Aber nein, Klischee, Gottes Willen. Nö, ist halt,
The Protector.
Ist halt eine türkische Mystery-Action-Serie.
Okay.
Ist nicht alles, gibt
ich würde, ich, ja, Netflix Türkei halt, und ich würde jetzt gefühlt sagen, das ist so auf einem Level mit den deutschen Netflix-Produktionen. Also das ist jetzt auch nichts, was man unbedingt sehen
Also möchte. Aussehen tut es so auf den Bildern ziemlich beschissen, aber.
Ja, es ist nicht, es ist uninteressant. Also es ist, geht irgendwie um so einen Geheimkult, der vor einem anderen Geheimkult irgendwas beschützt und ja. Und
für die, ja. Eigentlich für den türkischen Markt, kann man sagen.
Ja, und er ist halt so der Erbe des Bla und hat so ein magisches T-Shirt, mit dem er unbesiegbar ist. Und also es ist ein bisschen albern.
Dann kennt man wahrscheinlich auch die Schauspieler. Der Kata Tai Ulu Soi Aicha Aisin. Keine Ahnung.
Kennst du den nicht?
Nee, also vielleicht.
Ich auch nicht.
Muss man doch das, ja.
Ja, und sonst, wie gesagt, ja,
aber sonst glaub, bei, wenn, bei hier Dark zum Beispiel, wenn es halt der deutsche, der deutsche Deutschlandproduktion ist, kennst du auch Kessau. Und außerhalb von, also nicht einmal in Deutschland kennst du die.
Ja. Wobei, das ist eigentlich was, was ich ja sogar ganz gerne mag.
Ist ja okay.
So unverbrauchte Gesichter irgendwo.
Total mag ich
außer sie sind scheiße, dann wisst ihr doch.
Außer, ja,
die Schauspieler waren es nicht bei Dark. Da war es halt einfach die Serie.
Ja, es ist halt einfach irgendein Klump, irgendeine Serie, die früher halt im Fernsehen oder Direct-to-DVD gelaufen wäre. Ja, jetzt apropos, hast du halt auf Netflix.
Apropos, nur ganz kurz, dann kann ich nämlich bei mir auch einen Haken dran machen. Ich mache komplett was ganz Spoilerfreies. Das wird jetzt auch nur 30 Sekunden lang.
Geil.
Game of Thrones hat jetzt, glaube ich, noch eine Folge, dann ist das ganze Ding rum. Da läuft ja gerade die letzte Staffel. Und ich will nur eine Sache sagen. Alle Kritiker da draußen, das Ding wird da zerrissen. Habt ihr das so ein bisschen mitbekommen?
Ja, ein bisschen habe ich es mitbekommen, ja.
Alter, was erwartet ihr euch denn? Das Problem ist, ich glaube, es wurden da Hoffnungen geschürt, weil das Ding halt eineinhalb Jahre lang musste man jetzt drauf warten. Ich weiß nicht, was sich die Menschen da draußen erwarten. Ich bin schockiert, was da zerrissen wird, was sie alle meinen, aber keiner bringt einen Vorschlag, wie man es anders machen kann, sondern alle finden nur scheiße, wie es jetzt gemacht wird.
Ist natürlich auch, ich sag mal jetzt böse, ich glaube auch, dass die Erwartungen da sensationell hoch waren. Ich meine, die Geschichte muss halt irgendwie enden, ja.
Alter, was da aus seinen Löchern rausgekrochen
kommt. Ich guck's ja nicht. Ich kann jetzt gar nichts zur tatsächlichen Qualität sagen. Das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt keine wirklich weltbewegende Geschichte zu erzählen hast, ist es vielleicht auch mutig, anderthalb Jahre auf die letzten paar Episoden warten zu lassen.
Sie hätten wahrscheinlich einen Vorteil gehabt. Ich glaube, die vorletzte Staffel waren 7 Episoden, die letzte hat jetzt 6 Episoden. Sie hätten es einfach in einer Staffel durchballern müssen.
Ich sag
das
mal, die
sie halt wahrscheinlich produktionstechnisch auch nicht hinbekommen. Aus irgendeinem Grund haben sie das dann geteilt.
Ja, ich behaupte mal, diese Enttäuschung ist schon so auch ein bisschen selbstverschuldet.
Ja, das auf jeden Fall. Nur was sie da abliefern, in meinen Augen, was sie abliefern, was sie da auch technisch abliefern und der Production Value für eine fucking Serie, das ist nie da gewesen. Also das, und bitte anschauen, bitte einfach anschauen und dann selber ein Bild machen. Und was halt bei Game of Thrones immer was bringt, durchbingen. Keine Pause machen, weil ihr sofort vergesst, wie da die ganzen Zusammenhänge und so waren. Man muss eigentlich die Staffeln durchballern. Und dann wirkt das Ding unglaublich. So, und Kritiker da draußen, einfach mal die Fresse halten. Hier, jeder, Spiegel Online, jedes Mal. Übrigens, ich schaue ja dann immer auch kein Social Media, aber du kannst auch nichts anmachen, weil jeder muss irgendwie eine Headline bringen.
Ja.
Ey, einfach mal die Fresse halten.
Ich mache hier noch Spoiler-Dodging bei Avengers Endgame.
Ja, es ist unglaublich.
Ich glaube, 2 oder 3 habe ich schon abgekriegt, aber damit muss ich
jetzt leben. Das ist auch nicht so einfach, weil es auch kein so großer Spoiler so. Da sind die Kritiker nicht da. Ich bin ja der irgendwie große Kritiker von Endgame, aber alle anderen finden den ja den besten Film ever. Das machst du dein Bild davon und dann reden wir mal ausführlich drüber.
Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich schaffe es tatsächlich nicht ins Kino und muss auf die DVD warten, Blu-ray.
Ja, dann ist das vielleicht auch nicht schlecht. Dann habe ich meine zweite Chance dann. Und
aber ich habe vielleicht schon wieder Christian, ganz anderes Bild. In deiner Filmliste, du hast Venom geguckt.
Oh ja, richtig, genau. Den habe ich mir nämlich auch mal für 1 Euro, glaube ich,
geliehen. Habe ich ja, glaube ich, letztes Mal als nicht so schlecht befunden.
Richtig. Und also ich fand ihn schlechter als nicht so schlecht. Ich finde ihn total belanglos. Ich finde ihn nicht ganz dumm. Und ich habe es nicht bereut, ihn mir angeschaut zu haben. Ich habe es genossen. Die Effekte waren mir zu CGI-lastig und zu aufgesetzt, auch so von diesen Symbianten da und die Geschichte drumherum. Und er ist zu gut der Good Guy und der Symbiont ist zu wenig böse, sondern halt so Hollywood-like, passt er dann halt mehr so rein. Ach ja, weiß nicht. Ich finde ihn nicht besonders gut. Ich finde ihn aber auch nicht besonders. Ich fand ihn nicht besonders schlecht. Ich fand ihn ganz nett zum Angucken in meinem Heimkino ausgeliehen zu haben. Aber.
Ja, im Kino hätte ich ihn auch nicht sehen wollen.
Also, ich habe halt auch keine Verbindung zu dieser Lore, diesem Trope Venom, dass ich sage, oh, der geilste Character ever.
Kann ich mir mal sagen, ist Venom jetzt, ist es DC dann oder ist es
was? Na, Venom ist auch Marvel.
Auch Marvel, okay.
Ja. Venom ist eigentlich ein Symbiont, der Peter Parker, aka Spider-Man, mal eine Weile als Host benutzt hat. Das ist der Teil, den sie eigentlich ausgelassen haben. Ja, obwohl, genau. Den gab es ja in dem einen, war er ja ein bisschen symbiontisch. Aber in dem einen Spider-Man-Film, in dem alten, oder war das nicht, wo er so ein bisschen abdriftet? Das war, glaube ich, Spider-Man 3, der schlechteste.
Ach, den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, deswegen.
Ja, da war irgendwas, aber den Teil haben sie halt ausgelassen und Venom springt halt im Film gleich auf Eddie Brock, Reporter. Und ja, Venom. Ja, wie gesagt, ich fand ihn tatsächlich nicht so schlecht. Ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, was wahrscheinlich tatsächlich eher daran lag, dass auch meine Erwartungshaltung geringer war als deine, nachdem ich schon gesagt hatte, so schlecht ist er nicht.
Na, meine war, glaube ich, nicht deswegen nicht höher. Also meine war schon auch genauso gering. Deswegen habe ich ihn echt relativ genossen.
Ja. Also ich fand den für einen nicht-Marvel-Film, also nicht-MCU-Marvel-Film, fand ich ihn tatsächlich... Okay,
ja, da legen jetzt die Spider-Man-Filme doch hier mit Homecoming und jetzt, oh, bald kommen ja auch Far From Home.
Das ist aber auch
MCU. Die Latte inzwischen. Ganz, ganz, ganz hoch.
Das ist aber MCU inzwischen.
Es ist immer noch Sony. Es ist ja, immer noch, aber Marvel spricht ein bisschen mehr mit. Ja.
Ein bisschen mehr mit ist gut. Die ganze Story-Ding ist alles Feige. Der hat komplett die Hand drauf.
Der heißt doch Paul Feig. Der ist doch nicht Feige.
Ja,
der
Feig, ja.
Ich denke mal an den Tax, wenn ich den Feige.
Ja, Feig seit der Tax mit seinen
Love Story Filmen.
Mit seinen komischen.
Ich bin mehr so der Romantiker. So. Das weiß noch keiner.
Nee, aber wie gesagt, also der hat da schon ziemlich die Hand drauf, das siehst du da, das siehst du ja auch bei den Spider-Man-Filmen. Das ist
auf ja, die neue, also der neue Homecoming, der ist schon Welten besser und Spider-Man, richtig. Also auch in Avengers wäre das ohne Spider-Man, der würde nicht da richtig gleiche. Fehlen.
Ja,
nee,
genau.
Zurück zu Venom. Venom ist, ich weiß nicht.
Aber ich meine, man
sparen, muss man nicht
man gucken. Muss ihn nicht gesehen haben, nein. Gerade wenn man kein Fan ist, muss man ihn nicht gesehen haben. Meine Negativ-Messlatte für nicht MCU-Marvel-Filme bleiben halt das Reboot von Fantastic Four, weil schlechter geht's nicht.
Doch, die Wolverine-Filme. Hier, Way of the Warrior.
Ja, die waren auch nicht wirklich gut, das ist richtig. Die waren relativ belanglos. Außerdem letzten hier, der Old Man Logan.
Den natürlich nicht. Old Man Logan war genial.
Logan war Bombe.
Wir müssen ganz dringend mal eine Marvel-Folge machen. Ich habe dann keine Ahnung, ich moderiere euch das dann gern durch und dann müsst ihr dann.
Du vorher alle Binge.
Ja, da war doch genau. Was. Ich habe noch
halt eben nicht nur die Marvel, sondern auch die Nicht-Marvel-Marvels.
Ich habe für 2019 ja so. Noch einen Vorsatz. Ich muss wenigstens mal die Avengers-Filme schaffen. Das wäre doch schon mal eine Nummer jetzt.
Wir haben dir ja schon eine Line gegeben, wie du sie gucken kannst. Ne?
Genau, Machete oder war das
was anderes? Damit du danach genau weißt, warum die Marvel-Filme gut sind, guckst du dir, wie gesagt, noch das Reboot von Fantastic Four an. und dann... Weißt okay, du, wie das schlecht
ausschaut? Und den habe ich schon wieder verdrängt. Ich dachte, du meinst die mit Jessica Alba. Die waren dumm, aber irgendwie
für ihre Jessica Art lustig.
Aber
Jessica Alba. Und die haben auch zumindest noch halbwegs die Fantastic Four getroffen.
Genau, und da war ja auch Captain America die Fackel.
Stimmt, ja.
Das ist ja so toll. Ich finde es so geil, wie sie die Schauspieler alle zweit und dritt verwerten und dann halt Superhelden, die Leute, die Superhelden gespielt haben, dann halt wieder Superhelden spielen. Teilweise sogar auch noch im selben Universum, Comic-Universum.
Ja, das passt als Captain America. Gut, das ist so das Ding, ne? Captain America ist ja so mein least favorite Avenger.
Definitiv.
Captain America ist einfach so ein Brechmittel, aber ja gut.
Dann freue dich auf Endgame, Alter.
Noch mehr Brechmittel?
Na, ich sag nix.
Don't Spoiler, ja.
Ich sag nix.
Okay. Nee, aber wie gesagt, ja, also Venom kann man gucken, muss man nicht unbedingt, wenn man Fan ist.
Wir haben viel zu lange schon drüber geredet.
Hast du noch irgendwas Gutes geschaut, Christian?
ja.
Du sagst, das muss noch unbedingt hier rein.
Also erwähnenswert ist Bohemian Rhapsody, diese Verfilmung über Freddie Mercury.
Der muss ja ziemlich Hammer sein. Ich hätte nur nicht gedacht, dass du dir den anschaust.
Den habe ich im Flugzeug gesehen. Oh, ich fand den ganz schrecklich.
Wirklich? Interessant. Erzähl mal, Tax.
Nee.
Hast du ohne Ton? Nee.
Ja. Wollte dein Flugbegleiter die Toilettenszene nicht mit dir nachspielen?
Aber es kann natürlich sein, dass du im Flugzeug so geschnittene Filmversionen siehst. Das war ja
ich wüsste ja nicht, was.
Internationale Airline.
Es wird keine alles. Ahnung, also seine Homosexualität wird zwar thematisiert, aber es wird nie was explizit gezeigt, nee, außer mal nicht. Einmal eine Knutsche. Und auch sein Drogenkonsum wird nicht explizit gezeigt, sondern auch nur durch so halt implizit durch die Partys. Nix davon. Also
hat er dich einfach nicht geflasht?
Genau, er hat mich irgendwie nicht geflasht.
Ja. Also da ist ja wahrscheinlich die Soundkulisse auch.
Ja.
Sound absolut.
Billig Noise Cancelling vom Flieger. Genau, aber wahrscheinlich lag es daran. Also ich glaube, auf einem großen Screen mit großem Sound klingt das ganz anders.
Ich fand im Flieger bisher noch keinen Film so richtig Bombe, lustigerweise. Ja.
Stimmt, da habe ich auch Guardians of the Galaxy das erste Mal gesehen. Das ist ja ganz traurig. Vielleicht ist das ja so
Also ich habe Sicario im Flieger gesehen und habe damals schon gewusst, das ist ein geiler Film, haben wir den eben nochmal auf.
Ja, der kann funktionieren, weil der geht jetzt nicht so auf Visuals. Weißt, das ist dann...
Also ja, du merkst schon, ob das ein guter Film ist, aber da war es eben auch so, da ich gesagt, eigentlich möchte ich am liebsten ausmachen und daheim anschauen.
Genau. So dieses Feeling, das hast du im Flieger irgendwie so. Irgendwie
ja, aber halt Guardians of the Galaxy auf dem Fenster mit den Kopfhörern an. Sound und Bild sind jetzt nicht so geil. Der Film weiß gar nicht, was die alle haben.
Hat der Tax damals gesagt. Ja. Ja, aber nochmal zurück zu
Bohemian Rhapsody. Der Sound ist halt echt entscheidend, weil halt die haben an den richtigen Stellen, haben sie halt die richtigen Kracher von Queen dann da drinnen. Und das macht halt wahnsinnig viel von der Atmosphäre aus. Ich bin kein großer Queen-Fan. Mehr als die Lieder, die sie da gezeigt haben oder gespielt haben, kenne ich schon gar nicht mehr. Mhm. Aber allein so wie die Band zusammenkommt und wie er aufwächst als pakistanische Flüchtlinge eigentlich, die in London leben und dort aufwachsen. Er aber mit seinen pakistanischen Wurzeln überhaupt, oder indischen, jetzt habe ich schon wieder. Er wird dauernd beschimpft als Pakistani und er sagt, glaube ich, aber immer, er ist gar kein Pakistani. Das kriege ich schon gar nicht mehr hin. Aber er sagt ja selber dann, er heißt nicht so und so, sondern er heißt halt Freddie Mercury und will sich halt damit nichts zu tun haben mit seiner Vergangenheit eigentlich. Ja. Und wird halt dann zu diesem extrovertierten, extravaganten, super musikalischen Genie. Und das ist schon genial gemacht. Und wie viel da Wahres dran ist, I don't know. I don't care.
Der Schauspieler hat auch einen Oscar bekommen.
Und verdient ohne Ende.
Der Rami Malek, der jetzt dann auch im neuen Bond-Film den Bösewicht spielt, ne?
Verdient, also wirklich. Genialer Schauspieler.
Ja.
Kannst du sagen, was du willst. Ja.
Ist der aus Mr. Robot, gell?
Keine Ahnung.
Mr. Robot.
War Serie auf
Domo Netflix. Domo Arigato, Mr. Roboto.
Ja, das ist mir jetzt wieder durch den Kopf.
Das ist wirklich der aus Mr. Robot. Ja, das ist der aus Mr. Robot, du hast recht.
Hey. Nee, also der war gut. Also der hat mir echt gefallen.
Und wenn man auf was steht, also ist es ein Musikfilm dann oder ist es eher so ein Biopic?
Ja, es ist so ein bisschen Biopic, wenn man sagt, ey, Freddie Mercury verdient an hier Schulen, Krebs gestorben, dann, nee, also solche Leute, die brauchen sich natürlich nicht angucken.
Ja, die brauchen sich gar nichts angucken, bitte. Das ist die Fresse halten.
So wie
die
Kritiker von Game of Thrones. Richtig, es ist einfach ein ne, ein Charakter, den man auch ehren kann und mit diesem Film diese Ehre gebührt. Er wird sehr emotional auch dargestellt. Er hat auch, wie man auch durch seine, das Tief durch sein Leben durchgeht. Also es ist echt nett und ein bisschen was mit Musik anfangen kann. Die Szenen, wo sie eben das Album aufnehmen, mit Bohemian Rhapsody eben, ist genial. Was, es ist unglaublich geil. Und da gab es ja ganz viele Geschichten schon drüber mit dort, da fehlen noch Galileos, wie das da reingekommen ist und so. Das kann ich mir wirklich so vorstellen, wie sie da, glaube ich, 48 Stunden am Stück dieses Lied aufgenommen haben. Das ist echt, echt klasse.
Cool.
Und dann wunderschön auch das Ende, wo sie dann eben ja nach, der hat ja dann eine kleine Solo-Karriere gestartet, die nicht so erfolgreich war, wo er dann auch dann an AIDS erkrankt ist, beziehungsweise das diagnostiziert wurde. Und er danach nochmal für First Aid, für diese Benefizveranstaltung, die es ja damals zeitgleich in London und in Los Angeles gab, dieses amerikanischen.
Band-Aid, oder wie
hieß dieses Band-Aid? Oh, Band-Aid. Dieses für Afrika.
Ja, Band-Aid, das glaube ich ist das. Ja.
Band-Aid für Afrika, wo er damals alle Großen hier in Amerika, hier mit Michael Jackson und bla 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 und in London halt alle großen Stars auf die Bühne und für den Verdienst halt an die hungernden Kinder in Afrika gespendet haben.
Ja.
Supergeil. Also es war, da sind sie, wie sie da als Band nochmal zusammenkommen.
Und also sollte man sich eigentlich, das ist so ein Film, so ein Oscar-Film, oder, den man einfach empfehlen kann, weil er einfach in sich gut ist. Natürlich
findet
man in jedem Film irgendwie was
finden. Ja, ich finde ja in vielen Oscar-Filmen auch was, aber das ist eigentlich schwierig, da den nicht zu mögen, weil das, der geht immer.
Ja, geil.
Coole Sache.
So, hast noch was Dringendes auf dem Herzen? Also ich bin durch mit der Liste, der Philipp ist durch mit der Liste, der Tax hätte natürlich auch noch was.
Ja, aber das können wir das nächste Mal nehmen und ich schaue bestimmt
aber auch. Aber du wirst ja nicht, dass wir dich da abschneiden, weil du hast ja noch eine ganze Kategorie nicht besprochen heute.
Die Dark Souls-Kategorie?
was ist eigentlich mit Dark Souls? Wie schaut es da gerade aus? Spielst du gerade irgendein Dark Souls auf irgendeiner?
Ich spiele gerade gar kein Dark Souls, nein.
Gar keins, auch nicht auf Switch? Du wolltest doch irgendwie.
Ich habe es auf der Switch, ja, aber ich habe es auf der Switch noch gar nicht gespielt. Tut mir leid.
Aber ich habe es jetzt wenigstens in den Shownotes mit aufnehmen können, weil wir haben drüber gesprochen.
Wir haben über Dark Souls geredet. Yay.
Da willst du
aber ich würde
noch was raushauen.
Ich würde was raushauen, weil wir haben ja gesagt, wir reden auch ab und zu mal über Comics. Und ich habe eine ganze Latte von Comics gelesen. Und auch ein Buch, sogar ein richtiges Buch, so mit nur Wörtern, ohne Bilder.
Ohne Bilder, ist kein Bilderbuch.
Ohne das ist schon Bilder. Mal. Und Comic das ist ohne Bilder. Nein, kein Comic, ein Buch.
Ach so.
Und jetzt erzähle ich mal Buch. Erst was zu dem Comic. Und zwar habe ich das Comic, weil es nämlich bestimmt relevant wird irgendwann mal, soweit ich weiß, wird der gerade verfilmt. Das ist, und jetzt habe ich mir ganz schlecht vorbereitet, dass ich nicht weiß, wie der Autor heißt. Das Comic heißt Kill 'Em All.
Warte, ich schaue nebenher, du kannst
Ich bin schon gerade dabei. Okay. Kyle Starks. Und der ist irgendwie ein ganz bekannter, nämlich der Dude Who Brought You Sex Castle. keine Ahnung. Es hat auch einen extrem, extrem reduzierten, interessanten Zeichenstil, der mir eigentlich gar nicht so zusagt. Aber ich habe den, keine Ahnung, über Umwege, weil er halt eben auch gerade verfilmt wird, habe ich gesehen, um was es da geht und das ist eigentlich genau mein Ding. Es geht um einen Ex-Cop, der gefeuert wurde, weil er, glaube ich, irgendeinem Päderasten die Eier weggeschossen hat. Und sein Leben jetzt nur noch im Alkohol trisse, weil seine einzige Erfüllung im Leben war, Cop zu sein und Bad Guys abzuballern. Und es geht um eine Profikillerin, die von einem bösen Verbrechersyndikat zur Killerin erzogen wurde, also als Kind entführt wurde und dann mit Brainwashing zur Profikillerin herangezüchtet wurde. Und diese Profikillerin, die ist halt, hat doch irgendwie so halb normal und hat einen Freund, der auch in diesem Syndikat arbeitet, auch ein Profikiller ist und halt aber eigentlich ein totaler Depp ist und halt nichts macht und halt nicht mal den Müll rausbringt und nichts. Und sie sich dann mit ihm zofft und im Zoff sagt sie dann halt so von wegen auch mit Kindern, also der Fuck, ich will keine Kinder. Und so, ja, was, geht ja gar nicht. Und dann machen sie Schluss und aus Wut sprengt er dann die Wohnung in die Luft mit einer Handgranate und sagt, was, du machst nicht mit mir Schluss, ich mach mit dir Schluss. Und die sprengen halt irgendwie den ganzen Häuserblock in die Luft und sie ist dann weg und ist danach auf der Flucht, weil er nämlich seinem Chef erzählt, dass sie gemeinsame Sache mit der Polizei macht. Aus Rache, weil sie mit ihm Schluss machen wollte, erzählt halt ihr Freund, der halt auch bei dem Syndikat arbeitet, dem Oberboss von dem Syndikat, dass sie sie bei den Bullen verpfiffen hat und bei den Bullen zusammenarbeitet. Woraufhin sie dann sagt, okay, dann geht's ihr halt zum, das ist ein Hochhauskomplex, wo die Ähnlichkeiten zu The Raid dann jetzt langsam starten, wo sie halt reingesagt, okay, dann killt sie halt das ganze Syndikat und halt hauptsächlich auch ihren Freund, damit sie mal ein für alle Mal mit ihrem Leben da Schluss machen kann, also abschließen kann. Und gleichzeitig kommt dieser Supercop, der kriegt von seinem Ex-Partner, der doch Polizist ist, pass mal auf, bei diesem Superverbrechersyndikat kommen die zwei größten anderen Verbrechersyndikate, nämlich Lucha Libre, so ein mexikanischer Gangsterboss mit so einer Lucha Libre-Maske, und Baba Yaga, so eine russische Mafia-Königin. Die sind alle zeitgleich in diesem Gebäude und es ist seine Chance, also seine Marke zurückzubekommen, weil die könnte alle hops gehen lassen und da findet der größte Waffen- und Drogendeal aller Zeiten statt und er könnte doch die alle hochgehen lassen und gibt ihnen halt den Tipp und dann treffen die doch beide gleichzeitig ein und töten und ballern sich durch diese 30 Stockwerke nach oben bis zum Boss.
Ja, da kommt einiges zusammen, ne?
The dudes who brought you sex. Das ist eh der geilste Untertitel eigentlich für so ein Sex Castle hast du aber noch nicht gelesen.
Nein, ich kenne Sex Castle nicht.
Aha, wie kommst du auf sowas?
Wie gesagt, ich habe doch bei irgendwelchem Konsumieren im Internet ich kam daher, weil ich habe auch gleichzeitig nämlich den neuen Kick-Ass-Comic, es gibt nämlich einen neuen Kick-Ass, The New Girl, der aber leider nicht so gut war, und es gibt auch ein paar neue Hit-Girl-Comics, Hit-Girl in Columbia, in Canada und in Rome, und Columbia und Canada habe ich jetzt gelesen, und die waren beide sehr gut eigentlich, weil Hit-Girl ist halt einfach super. Der Hit-Girl ist noch die alte Hit-Girl und die ist halt einfach Bombe. Also auch die Charakter, das ist ja die Hit-Girl aus Kick-Ass. Muss man kennen, wer den Film nicht gesehen hat. Den Film gucken, Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, unbedingt
Taxi,
gucken.
Ich glaube, da sind wir zwei gerade raus, oder?
Ja, ich glaube, den muss ich nochmal angucken, oder?
Das sind echte Superhelden-Stories.
Kick-Ass?
Kick-Ass.
Oh ja, den zweiten Teil Kick-Ass habe ich auch geguckt, fällt mir auf. Ja.
Nicolas Cage in Kick-Ass 1 als Big Daddy.
Großartig.
Großartig. Entschuldigt für viele andere Rollen, die er so angenommen hat.
Das stimmt allerdings.
Okay, aber das heißt, du hast dann zusätzlich noch Kick-Ass und da bist du drauf gekommen, dass es Kill 'Em All
über gibt. Dieses, weiß ich nicht, in diesem Umfeld habe ich in Rezessionen dann gelesen, so mit Kill 'Em All und dass der ja auch verfilmt wird gerade, und das kann ich mir so richtig vorstellen, auf den Film würde ich mich freuen, und den könnten sie zwar versauen, weil das muss ein richtig derber, blutiger, obszöner Film werden, dann wird das auch gut.
Es gab doch so vor ein paar Jahren so einen Film auch, wo verschiedenste Gangsterbosse in irgendeinem Hochhaus sind und dann gehen da auch welche hin und killen die alle auf einmal.
The Raid gibt's.
Das, ja, den meine ich nicht.
Das ist ein ähnliches, wo sie halt aber nur einen Gangsterboss hochnehmen wollen in diesem Hochhaus. Dann gab's noch Judge Dredd, also nur Dredd hieß der.
Ja, der ist es auch nicht. Du kennst halt den anderen auch, den ich meine. Aber
und das ist auch so, wo sie in einem Hochhaus, in so einem Mega-Hochhaus eingeschlossen werden und sich dann auch da drinnen gegen La Mama durchkämpfen müssen. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Mit Kurt Urban als Dredd.
Ja. Und es gab noch einen, wo ich den Titel einfach nicht weiß. Der hört sich sehr an nach diesem Comic, den du gerade erzählt hast. Ja, ich weiß leider nicht mehr. Das muss ich mal nachreichen.
Das musst du nachreichen. Cool, nicht, dass ich da jetzt mal, dass der schon längst verfilmt war. Und ich kenne ihn gar nicht.
Er hieß auf jeden Fall nicht Kill 'Em All, aber die Storyline kommt mir so bekannt vor, dass ich da auch so ein Hochhaus, es treffen sich verschiedenste Gangsterbosse da und dann gehen die da hin und nutzen die Chance, um die alle auf einmal platt zu machen. So, okay. Und jetzt weiß ich leider nicht, wie der heißt. Naja.
Nee. Also wenn was schon Kill 'Em All heißt, dann hat das schon per se meine Aufmerksamkeit.
Ja, das glaube ich, so wie Kick-Ass und Hit-Girl.
Richtig. Also, hey, Hit-Girl, unglaublich liebenswertes Mädchen.
Nice. Christian, du hast die Ehre, noch mit einem Buch abzuschließen, weil das ist dann, glaube ich, ist.
Wir können auch, nein, wir können das auch aufs nächste Mal verschieben.
Ah, nee, hau das noch raus. Ich würde gerne wissen, was du. Du hast vorhin schon gespoilert, du hast ein Buch gelesen. Da waren eh schon alle nochmal so richtig, sind gerade alle aufgewacht. Der Christian kann Bücher kann ohne Bilder lesen.
Ja, ja, ja. Ohne Bilder. Es gab bei Humble Bundle ein tolles Buchbundle, nämlich das Bossfight Books. Bossfight Books ist so eine Sammlung oder ein Verlag, die Bücher publizieren, die sich rund um Spiele drehen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Da habe ich jetzt irgendwie das Bundle gekauft, da sind irgendwie 20 Bücher, da geht es um alles Mögliche. Ich habe noch nicht viel gelesen. Ich habe mir gedacht, was mich am meisten interessiert, ist Baldur's Gate 2. Es gibt dort das Buch Baldur's Gate 2 von dem Autor, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben doch, Matt Bell. Genau. Der ist nämlich ein richtiger Schriftsteller. Der hat auch Literatur studiert, irgendwie oder kann man Schriftsteller studieren, keine Ahnung, Writing, war auch bei angesehenen Literaturprofessoren dann in der Uni und ist aber von Natur aus Nerd. Er hat mit seinem Bruder zusammen Dungeons and Dragons gespielt als Kind, hat diese ganzen Regelbücher, hat sich selber auch mal ein Tabletop-Rollenspiel-Regelwerk ausgedacht, wo er das Regelwerk aufgeschrieben hat. Und erzählt dann halt so, wie er aber eigentlich halt, wie er dann von zu Hause ausgezogen ist, um aufs College zu gehen, so gedacht hat, naja, erwachsen werden heißt halt auch mit der Jugend abschließen und da ist natürlich seine ganzen Dungeons and Dragons Bücher und sowas alles daheim, weil das gehört ja nicht dazu zum Erwachsenwerden, da muss man ja jetzt seriös werden. Und dann beschreibt er halt, wie er so durch sein Leben halt geht und eigentlich aber immer wieder zu diesem Nerdtum zurückkehren möchte. Und wie er das halt auch mit Baldur's Gate damals teilweise gemacht hat, weil er hat es halt geliebt und gespielt und hat es halt auch seitdem immer wieder gespielt und hat dann halt auch in der Freizeit oder als Privatmensch dann diese Videogames nie aufgegeben und fand das halt immer toll, aber halt immer so gemeint, naja, professionell darfst du das, ist das halt eigentlich, gehört das nicht so dazu und das hat er auch immer so einen Mantel des Schweigens drüber gelegt und wie er dann so immer beschreibt, eigentlich, wie er sich das mehr und mehr öffnet und halt eigentlich mehr und mehr dazu steht, dass er einfach halt ein Nerd ist und das geil findet. Und immer drinnen so zwischen seine Geschichte aus seinem Leben, wie er das macht und wie er halt dann immer mehr sich öffnet und dann immer halt wieder mal die Rückblenden, wie er Baldur's Gate spielt, wie die Story da vorangeht und die Parallelen dazu so ein bisschen oder halt die Schlüsse dazu, wie er in seinem Leben vonstatten geht. Also unheimlich, also total belanglos eigentlich, aber nachdem ich halt Baldur's Gate auch total liebe, war das echt eine nette Geschichte.
Dich da auch ein bisschen reinversetzen konntest, so, dann bist du ja eigentlich auch der absolute Nerd, ne? Aber kann man nicht immer rauslassen.
Das kann man halt nicht immer rauslassen. Und ich habe auch damals, als ich angefangen habe zu studieren, so, na okay, jetzt Videospiele müssen Schluss sein und alles, aber irgendwann nee, und das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Und
das war bei mir übrigens genauso. Das gab auch eine Zeit, da habe ich fast gar nicht gespielt. Aber auch, da hat man auch unterbewusst irgendwie das Gefühl, da ist man jetzt raus, ne? Das war nicht, und dann aber irgendwie, ja, hat es dich halt wieder eingeholt.
So richtig, genau.
Und lässt dich nicht mehr los.
Und eine Szene in diesem Buch, die möchte ich jetzt so halbwegs zitieren.
Die gibst du uns mit in die Nacht.
Sozusagen. Die gebe ich euch mit in die Nacht. Die war nämlich extrem witzig. Und zwar geht es darum, er hat dann angefangen, wieder mit seinem Bruder und seiner Schwägerin und ich glaube dem Bruder von seiner Schwägerin Dungeons and Dragons, also der hat mit dem da telefoniert und sein Bruder, und da haben sie halt erzählt, ja, die spielen jetzt schon immer jeden Freitag im Monat einmal machen sie einen Dungeons and Dragons Abend und ob er denn nicht mitmachen will, und dann hat er halt angefangen dort auch mitzumachen und dann beschreibt halt einmal so, dass er halt, also seine Frau, die halt überhaupt nichts mit dem Zeug zu tun hat, hat ihn halt hingebracht und hat ihn halt abgesetzt und das war überhaupt gar nicht das Problem, und dann waren sie dort und haben halt ihr Dungeons and Dragons gespielt. Hat beim ersten Mal hat er noch so gedacht, er bringt halt Bier mit und so, weil das machen ja Erwachsene so, und haben sie gesagt, so, nee, Mountain Dew und Doritos und sowas, alles wird da gegessen, so wie bei den Kindern, also wir als Kinder, sie gehen da total drin auf und deswegen fand er das halt total klasse und hat das gespielt. Und dann war das Problem, dass seine Frau ihn abgeholt hat auch wieder, aber sie kam zu früh und hat halt dann irgendwie so eine Stunde zugeguckt, wie er noch mit seinem Bruder und der Party zusammen irgendwie den großen Magier bekämpft haben und sein Bruder und er dann so auch vor Begeisterung aufgesprungen sind am Tisch und halt ihre Zaubersprüche und dann ihre Würfel gerollt und alles. Und er hat dann schon immer so ein bisschen verlegen mal rübergeguckt und seine Frau hat dann so grinsend ihn so angeguckt und hat dann schon so gesagt, so, oh je, sie sieht zu viel mehr, als er jemals wollte, dass sie sehen kann. und auf dem Weg nach Hause war er halt, oder am besten lese ich es einfach vor. On the way home, I burned with embarrassment whenever she looked over at me, an increasingly bemused expression on her face. She had seen too much, and we both knew it. Finally, she choked. You know, this is going to make you unfuckable for a few weeks, right? And so, in many ways, playing D&D as an adult wasn't different than playing it as a teenager.
Ja.
In diesem Sinne.
Das ist jetzt der Literaturpodcast.
Ich heute. Bin raus.
Ja,
und das literarische Quartett. Aber ein schönes Schlusswort. Ein
sehr schönes Schlusswort, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite.
Nee, kann ich auch nicht viel ergänzen. Ich meine, wir machen heute Podcasts, ne?
Wir hoffen einfach, dass niemand mitbekommt. Und aktuell haben wir den Vorteil, dass es auch fast niemand mitbekommt. Naja, vielleicht ändert sich das ja noch. Deswegen macht Werbung für uns. Genau, wer jetzt das noch hört, wer noch nicht abgeschaltet hat.
Da haben wir ganz unbekannte Zuhörer. Bin ich mal gespannt, was
wir so bekommen. Macht doch mal Werbung für uns. Ja. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass keiner mitbekommt, was wir
hier glaub, so machen. Ich glaube, da hören bestimmt ganz nette, attraktive Leute zu und geben echt tolles Feedback bald.
Ja, hoffentlich.
Ja, bitte ja, macht das.
Ich weiß das. Shared.
Lasst den inneren Nerd raus.
Ja. Genau, ihr dürft es schon zugeben, auch wenn ihr das hört hier. Also,
ja.
Gut.
Ist ja Lars dabei, oder? Nee, oder ist Lars nicht mehr da? Doch.
Da ist noch jemand. Einer hört uns noch live zu. Das ist doch auch schon
tapfer.
Bestimmt toll.
Laula.
Hooray. In diesem Sinne sag ich jetzt mal, ciao. Wir hören uns, ihr hört uns bald wieder, wir hören euch auch irgendwann mal vielleicht, ja. Und ihr so?
Gute Nacht.
Gute Nacht, ihr Lieben.
Noch einen schönen Tag, wenn ihr das am Tag hört, den Podcast.
Aber jetzt könnte ja auch sein, obwohl es so gut in die Nacht rennt. Auch,
ja. Vormittag.
Aber eben nicht nachts hören zum Einschlafen, weil bei unserem Content kann man ja nicht einschlafen.
Immer schläft nie jemand. Ihr schlaft nie wieder, wenn ihr das hört.
Also dann... Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao. Servus.